It was the worst sickening pit of your stomach falling through the floor feeling I've ever felt in my life. I knew immediately it was very bad. Losing thrust on both engines at a low speed, at a low altitude, over one of the most densely populated areas on the planet. This, unlike every other flight I'd had for 42 years, was probably not going to end with the airplane undamaged on a runway. The only viable alternative, the only level, smooth place, sufficiently large to land, was the river. The physiological reaction I had to this was strong, and I had to force myself to use my training and force calm on the situation.
Was that a hard thing to do?
No, it just took some concentration.
CAE Technik, Kultur, Gesellschaft. Mein Name ist Tim Pritlaff und ich begrüße alle hier zur 211. Ausgabe von CAE. Eine Serie, die jetzt hier in den letzten Ausgaben wilde Themenwechsel hinter sich hat, und so geht es natürlich auch weiter. Heute möchte ich mich mal auf einen Teil der Gesellschaft blicken, der uns irgendwie alle betrifft, der täglich über unseren Köpfen stattfindet und wo wir auch häufig genug mit drin sitzen. Kurz, es geht um die zivile Luftfahrt. Und um darüber das eine oder andere zu erfahren, begrüße ich Stefan. Hallo.
Hallo, Tim.
Schönen guten Tag.
Hallo.
Stefan, du bist Pilot?
Ich bin Pilot, ja.
Genau.
Verkehrspilot. Fragen manche Leute auch.
Und zwar das große Eisen.
Das große Eisen, ja, genau. Schweres Gerät sozusagen. Genau.
Ja. Und das ist deine Welt. Wie lange bist du das schon?
Seit 89 fliege ich regelmäßig oder verdiene mein Geld damit. Angefangen mit kleinen Flugzeugen seit 85. Also ich bin ja seit, was sind das jetzt, 25 Jahre, 26 Jahren im Geschäft.
30 Jahre
im Geschäft. Ja, Luft, so ungefähr. Ja, im Flugstunden habe ich es ausgerechnet. Ein Jahr und 8 Monate war ich nicht auf der Erde.
Wow. Also sozusagen auch schon ein ordentliches Kontingent kosmischer Strahlung eingesammelt.
Ja, genau. Leider, leider. Also das Gespräch mit Ärzten, wenn es darum geht, ob man nochmal geröntgt wird, sage ich auch mal, bitte können wir das nicht vermeiden. Ich habe schon genug. Ich habe auch ein Strahlenschutzkonto.
Das heißt?
Luftfahrtpersonal muss bei den zuständigen Behörden, jetzt frage ich mich jetzt nicht, wo das ist, die haben ein Strahlenschutzkonto, weil nach Jahren der Arbeit endlich mal erkannt wurde, dass das Personal halt Strahlen ausgesetzt wird, und es wird ein theoretisches Modell, basierend auf die Flüge, in welche Richtung man sie getan hat, ein theoretisches Modell erstellt, wie viel Strahlung ich angeblich bekommen habe. Mhm. Das habe ich mal einem Röntgenarzt gezeigt, der hat dann gesagt, das ist ja gar nichts, das sind ja nur so und so Millisievert, da brauchst du keine Sorgen zu machen. Hat mich trotzdem nicht beruhigt.
Na gut, ich meine, so auf dem Level von Astronauten bist du wahrscheinlich nicht.
Nein, definitiv nicht. Und ich bin sowieso gering, weil ich mehr in den letzten Jahren mehr in Europa unterwegs bin. Kollegen, die mehr die Langstrecke fliegen, was ich demnächst ja auch werde, da kommen wir bestimmt auch noch dazu, und mehr Nordatlantik fliegen, die bekommen eine deutlich größere Dosis ab.
Das heißt, da ist sozusagen noch mehr in Sicht für dich.
Ja, schön. Da ist noch mehr in Sicht. Sorry. Es gibt viele Kollegen, die haben auch dann dementsprechende Apps von Space Weather oder Newsletter gibt es, die man abonnieren kann, wo dann ein bisschen vorab zumindest gewarnt wird, wie das Space Weather oder die Strahlen, wie hoch die Dosis möglicherweise erhöht sein könnte.
Kann man doch eh nichts gegen machen, oder hat man da noch einen Aluhut auf?
Nee, man kann nichts dagegen machen, aber man kann sagen, vielleicht fliege ich heute mal nicht so hoch.
Ernsthaft?
Ja.
Aber die Freiheit hat man?
Ja, noch viel mehr Freiheiten, aber die, natürlich, die hat man.
Was heißt dann nicht so hoch? Also normalerweise ist man dann so in 10, 11 Kilometern unterwegs und...
Also ja, 11 Kilometer, Fuß, ja, wir benutzen Fuß, aber 11 Kilometer ist so eine gute Höhe und dann sagt man, vielleicht fliege ich halt nur 10 Kilometer hoch, weil die letzten 2 Kilometer von 11 auf 12, die sind schon deutlich spürbar dann in dem
im Konto.
Im Konto, genau.
Ah, okay.
Wobei, das geht gar nicht rein in mein Strahlenschutzkonto, sondern es wird immer nur so ein theoretischer Flug angenommen.
Ja.
Weil keiner von uns führt ein Messgerät mit sich, also kein offizielles. Deswegen ist alles nur Theorie.
Und ja, obwohl ja im Prinzip könnte man ja heutzutage, wenn ja ohnehin schon alle Flüge weitgehend mitgetrackt, einschließlich der Höhe.
Ja.
Ich weiß nicht, ob das auch über den Ozean auch so detailliert erfasst wird.
Nee, über den Ozean nicht. Da geht es an der Flugpläne und anhand der Zeiten, glaube ich.
Aber das Flugzeug selber müsste das ja eigentlich wissen. Also ich meine, wenn es einer weiß, dann ist es das Flugzeug, aber es wahrscheinlich die Daten nicht so ohne weiteres
raus. Doch, spuckt die Daten sogar raus.
Ach, regelmäßig. Kann man da noch so am Ende des Fluges noch einen USB-Stick reinstecken?
App perren. Also Flight Radar 24, die basieren ja genau auf den Daten, die das Flugzeug von alleine rausspuckt sozusagen.
Ja, aber die können sie über dem Ozean nicht einsammeln, die Daten.
Genau, weil da gibt es keine Empfangsstationen oder auch keine
ja.
Hacker, die sich
zwischengespeichert danach nochmal nachgeliefert oder so?
Nein, das nicht. Aber man weiß ja, mit welcher Höhe man in den nordatlantischen Raum reingeflogen ist und da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob es dann schon eine kleine Schnittstelle gibt von den offiziellen Behörden, die natürlich die Flugsicherung, die dementsprechend den Luftraum dort kontrolliert, ob die auch einen Report, eine Schnittstelle haben, aber ich glaube nicht. Aber man weiß aber, wann die losgeflogen sind, in welcher Höhe, in welcher Geschwindigkeit und man kennt die Ankunftszeit, dann weiß man irgendwann, wann sie auch wieder reinfliegen und dann spätestens dann werden sie ja wieder, also wenn Landfall ist, ne, also wenn man auf Land trifft, dann gibt es wieder viele Freiwillige, die die Signale auffangen und dann ins Netzwerk reinspeisen. Das ganze Flight Radar 24 ist ja, basiert ja auf freiwillige Arbeit von vielen Leuten, die sich kleine Empfänger gebaut haben und eben diese Signale empfangen.
Und machen damit Business sozusagen. Ich weiß nicht, ob
machen das ein großes
Business ist, aber.
Oh, schon, also ein bisschen schon. Ne?
Ja.
Machen auch Schlagzeilen, versuchen sie auch zu kriegen. Wenn, weiß ich, wie wir, also wenn in so einem Flugzeug gibt es Codes, die man oben als Pilot einstellen kann, wenn man einen Notfall hat oder wenn man gerne Priorität haben möchte. Wenn ich diesen Code eintippe, dann dauert es, glaube ich, keine 20 Sekunden, dann geht bei Flight Radar 24 ein Tweet raus, dass er der Flug hat.
Braun ist. Ja,
irgendwas. Ich habe
schon mehrfach mitbekommen, genau. In den letzten Krisen waren die immer sehr schnell dabei.
Ja.
Das ist auch echt ein neues Gefühl.
Ja.
Aber bevor wir so jetzt auf die ganzen Details des Fluges und der Fliegerei im Allgemeinen angehen, würde mich natürlich auch erstmal so ein bisschen interessieren, wie du da den Weg überhaupt hingefunden hast. Also
kommt jetzt die Story mit, dass du schon als kleinstes Kind immer die Augen am Himmel hattest, oder? Interessanterweise nicht. Also bei mir ist es fast so vom Schmunzeln. Bei mir hat sich mein Vater beworben für mich. Ja, der hat mir so einen Zettel hingelegt, sagt, hier, guck mal, da ist was ganz Tolles. Ne? Das wollte er wohl mal immer werden. Oder hat er auch erzählt, hat er geträumt davon. Mhm. Und dann hat er gesagt, vielleicht wird das ja mein Sohn. Und hat mir so einen Zettel hingeschrieben und sagt, schreib das doch mal, das ist bestimmt gut für dich. Und ich so, naja gut, dann habe ich es unterschrieben. Und
bist du hingefahren?
Und dann bin ich irgendwann hingefahren und habe die Einstellungstests alles gemacht und bin jetzt hier sozusagen. Aber es hat mich sehr relativ schnell die Leidenschaft gepackt.
Also, ja, okay.
Also das ging dann doch relativ zügig.
Aber so vorher hast du überhaupt gar keinen Bezug dazu gehabt, oder?
Nicht wirklich, nein. Außer als, dass man auch mal geflogen ist mit den Eltern irgendwo in Urlaub oder irgendwas. Aber ansonsten kein Bezug.
Wo hättest du dich denn beworben, wenn Vater nicht auf die Idee gekommen wäre?
Ich war eingeschrieben in der Uni für Mathematik.
Okay,
ja,
wäre das was geworden?
Um Gottes Willen, nein, das wäre nie was geworden.
Schwein gehabt. Ein
bisschen programmiert habe ich auch früher damals, aber das habe ich alles schon wieder längst vergessen.
Super Dad.
Ich war, glaube ich, irgendwie in Hamburg 1984 auf einem Chaos-Computer-Kongress schon mal irgendwann.
Nein, 84?
Ja, oder? Erste. Ja, irgendwann, ja, war ich. Mit Modems noch irgendwie und das ganze Programm mit Datenklos.
Ach.
Ja, C64. Nee, da war noch nicht, aber.
Da waren wir schon irgendwie auf der gleichen Veranstaltung
wahrscheinlich. Das kann sein. Aber ich bin dann irgendwie in eine andere Richtung gegangen. Bin dann falsch abgebogen vielleicht. Oder richtig, keine Ahnung.
Ja, muss ja dann schon kurz vorher sozusagen diese ganze Laufbahn ins Auge gefasst haben.
Also bei mir konkret.
Wenn du ab 85 fliegst, fängt man ja nicht eine Woche vorher an mit einer Ausbildung.
Nein, aber da habe ich noch privat geflogen. Also da fing es an. Also,
ach so, in dem Moment hattest du sozusagen schon.
Also die Geschichte war.
Okay,
nochmal von vorne. Wie Details. Also es war so, dass mein Abi neigte sich zu Ende. Mein Vater, der hatte, war Privatpilot, hatte eine Privatpilotenlizenz in Amerika erworben und hatte mir die Gelegenheit gegeben, hier bewirb dich mal. Das Schreiben kam zurück, weil noch zu jung, hast du auch keine Bundeswehr. Du musst erst, wenn du die Bundeswehr hast, dann kannst du erst weitermachen. Und in der Zwischenzeit, weil ich ein halbes Jahr Pause hatte, hat er mich sozusagen nach Amerika geschickt, zu seinem Bruder dort, der auch gute Verbindung zur kleinen allgemeinen Luftfahrt hatte. Und dort habe ich praktisch ganz normal mit PPL, also das hattest du ja schon mal hier in deinem CAE, angefangen, kleine Cessnas versuchen zu lernen zu fliegen und habe es auch geschafft. Und so bin ich praktisch dann. Und dann habe ich sofort in dem Moment Blut geleckt und dann fand ich auch toll, dass ich das unterschreiben durfte bei meinem Vater. Und dann während der Bundeswehr habe ich mich dann beworben bei einer Bremer Flugschule. Keiner sagt dir den Namen, von wem die betrieben wird, aber wir wissen es mittlerweile alle. Und habe die Einstellungstests dort geschafft und habe dort von der Pike an wieder, obwohl ich praktisch schon Flugerfahrung mitbekommen habe, von der Pike an das Fliegen wieder gelernt. Und fertig mit der Ausbildung.
Also lernen müssen.
Lernen müssen, sozusagen. Ja. Ne? Ja. Und war damit...
war aber schon mal ganz hilfreich.
Das war sehr hilfreich, wobei der Angang ist extrem professionell. Viel strikter, viel schon ausgerichtet auf den späteren Job. Also bei der Allgemeinluftfahrt war nicht so genau präzise beschrieben, wann man was in welcher Flugphase genau tun muss. Und dort war von Anfang an darauf angelegt, dass selbst die kleine Cessna wurde so geflogen wie später ein großer Jet, dass man die Handgriffe von Anfang an lernt. Und bis ich dann das drauf hatte, konnte ich genauso oder konnten die anderen genauso gut fliegen wie ich auch. Also da war das rein haptische dann auf demselben Level relativ schnell. Ich war.
Das heißt, diese ganze Pilotenausbildung ist von vornherein auf Protokolle, Abläufe.
Genau. Also zumindest
Systematiken.
Dort in meiner Firma war das von vornherein, das ist eine solide Grundausbildung gemacht worden. Und wenn wir gerade über die Lizenzen reden, über den Werdegang, hat man mittlerweile so gemacht, dass es reine Pilotenlizenzen gibt, die wirklich nur darauf ausgelegt sind, später in einem Airliner mit einem Mehrmann, also mit mindestens Zwei-Mann-Cockpit zu fliegen. Also die nennen sich auch ganz andere, haben einen anderen Namen, Multipilot-Lizenz. Da fängt man zwar auch auf kleinen Flugzeugen an, aber das Ganze ist von vornherein so drauf trainiert, dass ich mit der Lizenz, wenn ich sie dann am Ende fertig habe, nur große Jets fliegen kann, nur in einem Zwei-Mann-Cockpit. Wenn ich dann anfangen würde, ein kleines Flugzeug zu fliegen, muss ich Zusatzkomponenten mir dazu machen. Also dürfte ich gar nicht. Und damals war das noch so, da hat man angefangen, auf kleinen Flugzeugen zu lernen. Abschließend, man war dann ein Privatpilot und dann war man ein kommerzieller CPL, ein kommerzieller Pilot und dann hat man die Lizenz dann irgendwann im Laufe der Karriere gekriegt, den Airliner-Transport.
Also CPL heißt?
Commercial Pilot License.
Okay.
Und CPL, Private Pilot
License.
Genau, sehr englischlastig. Wenn ich auch gerne hier im Podcast mal Englisch rede, man möge mir das
nicht sagen. Das wäre nicht das erste Mal.
Gut, okay.
Das passiert hier schon mal.
Genau.
Nee, ist ja klar. Ich meine, das ist ja vielleicht überhaupt, abgesehen jetzt vielleicht vom Astronauten, mehr noch eigentlich als das Astronautentum, würde ich sagen. Weil da spielt auch Russisch genauso eine große Rolle, aber im Luftverkehr ist ja Englisch einfach die Lingua Franca überhaupt.
Genau, also ist da Englisch ist das konkurrenzlos. Es gibt mehrere offizielle Luftfahrtsprachen, also Französisch gehört dazu, Spanisch, Englisch, Russisch und auch Deutsch, aber wir Deutschen haben uns entschlossen, im oberen Luftraum, wenn es darum geht, wo nur Leute, die wirklich für Geld fliegen sozusagen, dass dort nur Englisch gesprochen wird.
Wie Deutsch ist eine offizielle Luftfahrtsprache?
Eigentlich ja.
Was heißt denn das dann?
Das bedeutet eigentlich nur, dass ich, wenn ich nach Instrumentenflugregeln im oberen Luftraum unterwegs bin, dass ich mit dem Fluglotsen ganz offiziell eigentlich auch meine Verkehrsfreigaben, also die ganzen Gespräche, die ich mit dem Fluglotsen führe, dass ich die auch in Deutsch führen dürfte, theoretisch.
Wenn der das versteht.
Das sind in Deutschland auch alles Deutsche, ja. Und
also immer vorausgesetzt,
dass
kann das beide verstehen. Das können,
ja,
wäre es zulässig.
Ja.
Kann einem keiner einen Strick draus
ziehen. Genau, aber Deutschland hat gesagt, und das finde ich sehr vernünftig, die haben gesagt, nee, wir sprechen alle Englisch, dann kann jeder jeden verstehen. Und so kann auch jeder Pilot, hört den Flugverkehr des anderen Piloten, die bei ihm in der Nähe sind und kann sich dadurch auch sehr schnell ein Bild machen, wo ist der andere und oder was geht da gerade los und was passiert da gerade. Das ist
okay, also es ist sozusagen eigentlich nur auf dem Papier und findet nicht statt oder findet nur in Deutschland nicht statt? Lass mich raten, in Frankreich wird auch mal Französisch geredet.
Woher hast du das geahnt? Also, oder
wir kennen ja unsere Nachbarn.
Ja, genau. Also das ist manchmal auch sehr, sehr, sehr störend. Also das auch im Anflug selbst. Und das da, also im rein oberen Luftraum, da ist es eigentlich relativ entspannt, da wird wenig geredet. Aber im Anflug, wo man eng gestaffelt wird von den Fluglotsen, um möglichst effektiv die Flughäfen auszunutzen. Und dann kriegt man, hört man Französisch und irgendeiner kriegt eine Landefreigabe, eine Startfreigabe. Und du weißt immer gar nicht, war da jetzt auf derselben Bahn, wo ich jetzt auch gerade landen will, kriegt er jetzt auch die Startfreigabe? Und ist das möglicherweise so ein Konflikt irgendwo? Passiert ja auch nichts. Also, aber es ist halt...
Es wird wahrscheinlich auch dazu, würde ich jetzt mal fast unterstellen, dass die französischen Piloten dann am Ende auch im Englischen nicht so... reinhauen.
Nee, das wäre ja nur dann, wenn sie nur in der, aber sie, auch die fliegen ja irgendwann ja außerhalb Frankreichs.
Na klar, aber die Praxis, wenn die Praxis durchmischt ist, dann legt man vielleicht weniger Wert drauf, ich weiß nicht.
Würde
ich jetzt von Deutschen auch so erwarten. Also ja. wenn ein Deutscher konsequent immer auf Englisch festgenagelt wird, dann ist, glaube ich, der Druck, das auch ordentlich zu tun, größer,
ja, aber
nee, als
aber
wenn man das, so das Gefühl das, hat, man kommt die Hälfte der Zeit auch ohne weg.
Nee, das kriegen die auch gut hin. Also das will ich jetzt nicht unterstellen, nein. Aber
hat man denn überhaupt geprüft sozusagen auf seine sprachlichen Qualitäten? Also nicht nur, dass man die Worte kann, sondern auch so Pronunciation, Verständigung, Verständnis?
Hat lange gedauert, aber es wird jetzt gemacht. Die Amerikaner haben immer schon so ein bisschen, wenn man in Amerika, haben viele Leute fliegen gelernt, ich ja auch. Mhm. Und da hat man von vornherein so ein bisschen Englisch einfach lernen müssen, weil sonst kam man da überhaupt gar nicht zurecht. Und da gibt's auch eine Funklizenz. Das war mehr oder weniger aber nur, hat man gelesen, und wenn man das lesen konnte, dann kann man ja auch sprechen, und dann hat man das unterschrieben. Mittlerweile ist man dann doch so weit, dass es international, das ist immer das Problem, ist, wenn man eine Regelung einsetzen will, die verbindlich für alle geht, mhm, und die ja weltweit, weil Luftverkehr ist weltweit, dann es dauert irre lange, bis es durchgesetzt wird. Und ich glaube, das hat 20 Jahre gedauert, und jetzt gibt es einen Language Proficiency Test in verschiedenen Level, die eingeteilt sind. Und man muss halt gewiss, Level 4 wird bei mir vorausgesetzt, dass ich den habe. Ein Native Speaker, das wärst du vielleicht, der kriegt dann Level 5.
Nee, ich bin kein Native.
Nein, kein Native Speaker, okay. Die haben es natürlich einfacher, die müssen auch keine Wiederholungsprüfung ablegen. Ich muss jetzt alle 3 Jahre eine Wiederholungsprüfung ablegen. Oder was, 2 Jahre? Nee, 3 Jahre eine Wiederholungsprüfung anlegen, dass ich Englisch sprechen kann. Mhm. Hab sogar so einen Sprachprüferlehrgang mal gemacht, um das zu unterscheiden, ob einer Level 4, 3 oder 2 hat. Aber wenn man davon aus, ich habe Sprachhörproben gehört von einem, der Level 4 hat, das würden wir schon als furchtbar schlechtes Englisch empfinden. Also in der Regel sprechen wir alle deutlich besser Englisch. Das ist halt die Minimumanforderung, die man braucht. Das ist ein Wortschatz von, keine Ahnung, 4000 Worte oder irgendwas.
Und ja, okay.
Das ist immer der kleinste gemeinsame Nenner.
Ja, gut, ne? Wie gesagt, Wortschatz ist ja das eine. Mhm. Das andere ist halt einfach die, ich sag mal, unreflektierte Aussprache.
Nein, aber um jetzt mal ein Thema zurückzukommen, die Franzosen können auch Englisch. Man hat das Gefühl, die haben meistens einen schweren Akzent, aber wenn man auch Deutsche manchmal hört im Englischen, die ist es auch furchtbar. Und auch Spanier, die sprechen auch gerne Spanisch mal im Funk. Mhm. Die sind aber konsequenter im Anwenden von Englisch. Mhm. Das finde ich ganz gut. Und in Russland, in manchen Gebieten, da manche Flughäfen, da gibt es keinen, der Englisch spricht. Die sprechen wirklich dann nur Russisch. Das wird mehr und mehr langsam besser.
Da gibt es keinen, der Englisch.
Also ja, aber da fliegt dann auch kein Mensch von uns hin. Ne? Also da gibt es keinen internationalen Luftverkehr. Und bei den Chinesen genauso. Ne? Es gibt also dort Provinzflughäfen, da fliegen zwar Fluggesellschaften hin, aber das sind da halt nur russische oder bei den Chinesen halt chinesische, weil da spricht auch kein Mensch Englisch oder kaum. Ja. Andersrum angesagt, als wir anfingen nach Russland, mehr nach Novosibirsk, wo wir hingeflogen sind, hinzufliegen, Novosibirsk hatte englische Fluglotsen, aber auf der Strecke teilweise gab es keine englisch sprechenden Fluglotsen. Und dann haben wir einen ehemaligen Interflugpiloten mit drin gehabt, im Ruhestand, der für uns dann den Funk gemacht hat.
Der ist einfach so mitgeflogen, oder?
Natürlich auch gegen Salaire, klar, ja, okay, logisch.
Aber war nicht im eigentlichen Sinne als Pilot, sondern sozusagen nur so als dritter Mann.
Der war als dritter Mann mit dabei und nur wegen dem Funkverkehr.
Wie lange hat diese ganze Ausbildung dann letztlich in Anspruch genommen, bis du wirklich das große Eisen übernehmen durftest? Und was war das dann?
2 Jahre, bis ich auf dem Großeisen saß sozusagen.
Ja.
Und die Ausbildung auf dem Flugzeug selber oder die Einweisung, dann ist ja dann keine Ausbildung, die Einweisung dauert vielleicht auch nochmal so 3 Monate, also so 2 Jahre, 3 Monate, 4 Monate, bis man komplett sozusagen dann fertig war und dann ohne irgendeinen Ausbilder, der neben einem sitzt oder hinter einem sitzt, die Reise dann fortsetzen konnte.
3 Jahre.
Zwei Jahre und
ein paar Monate.
Ne?
Echt? Also, so von null?
Von null, ja. Aber das ist auch wirklich durchgehend dann. Also man hat dann keine Zeit nebenbei noch irgendwie Job zu machen, Geld zu verdienen. Und deswegen ist auch der finanzielle Aspekt bei einer Ausbildung auch zur heutiger Zeit immer sehr groß geschrieben, weil das alles relativ teuer ist. Und also zwei...
Teuer im Sinne von, dass man für diese Ausbildung bezahlen muss?
Oder? Ja, also wenn man jetzt zu gängigen Flugschulungen geht, je nachdem, welche Schiene, welche Lizenz man haben möchte, also diesen MPL, Multi-Pilot License, die werden von Flugschulen betrieben, die mit Fluggesellschaften kooperieren. Es geht irgendwo bei 70.000 los und wenn man eine Lizenz komplett fertig haben möchte, an ATPL, wo man nicht mehr diesen Linienflugteil mit drin hat, also diese andere Art von Lizenz, von der ich gesprochen habe, die es früher gab. Dann
AT?
Airline Transport Pilot License.
Okay.
Dann geht das bis zu 110.000 Euro plus die Zeit, die man dafür aufwenden muss.
Die man selber sozusagen einbringen muss,
ja.
Und wo sich jetzt auch keine Fluggesellschaft beteiligt und die man auch so nicht wiederkriegt? Oder?
Also bei dieser, bei der Bremer Flugschule, wenn ich das mal sagen darf, da beteiligt sich schon die Fluggesellschaft mit dabei. Wenn man den gesamten Kostenbetrag übernehmen würde, dann reden wir auch von 120.000, 125.000
Euro, ja.
Die das irgendwie im Gesamtprojekt kostet. Das ist halt eine Ausbildung, Geld, das die Firma reinsteckt in sein eigenes Personal, um das dann sozusagen gut und sicher so hinzubiegen, wie sie es gerne haben hätte. Genau, das kam in letzter Zeit noch mal ein bisschen viel in die Presse rein, weil diese Lizenzen haben halt sind so ein bisschen, haben das Problem, dass die zusammen mit einer Fluggesellschaft, eine zugelassene Flugschule muss zusammen mit einer zugelassenen Fluggesellschaft zusammenarbeiten, weil diese MPL-Lizenzen, Multi-Pilot-License-Lizenzen, die sind schneller und kostengünstiger zu kriegen, allerdings muss man sie dann auch auf eine Airline beenden. Wenn die Airline aber gerade sagt, wir stellen euch nicht ein, dann habe ich 2 Jahre Ausbildung investiert und nicht unbedingt gleich bezahlt, aber investiert, aber kann meinen Job nicht zu Ende bekriegen, weil ich in der Fluggesellschaft, weil die gerade sagen, du, wir stellen gerade keine Leute ein, kannst deine Ausbildung auch nicht zu Ende bringen. Denn
und dann muss man warten? Oder?
Ja, genau, warten.
Aber man kann schon irgendwann...
Ja, aber nur in der Fluggesellschaften, die
für die das gedacht war.
Für die das gedacht war. Man kann ja nicht sagen, gut, dann gehe ich halt zu irgendeinem anderen. Das geht so einfach nicht.
Aber deine Ausbildung war schon eine, wo du im Prinzip am Ende hättest überall hingehen können.
Genau, hätte ich überall hingehen können.
Okay.
Und solche Ausbildungen kann man auch noch machen. Aber man muss dann halt ordentlich Geld mitbringen. Und dann steht man auf dem Markt und hat eine Lizenz. Man hat aber... Ich habe praktisch das Wissen und die Lizenz, um mich im Flugzeug, um den Luftraum bewegen zu dürfen. Aber ich brauche immer noch eine Einweisung auf das spätere Flugzeugmuster. Und das kostet auch nochmal Geld. Und wenn ich das nicht habe und auch keine Flugstunden, keine Erfahrung drauf, dann sind trotzdem die Einstellungsbedingungen relativ schwer. Oder wenig bezahlt, sodass
man
das Geld erstmal lange braucht, bis man das wieder reinkriegt.
So. Ja. Und war das schwierig? Also war diese Ausbildung schwierig? War das eine große Herausforderung? Also musste man da schwitzen oder ist es so, dass man irgendwie, wenn man die Zeit hat und den Fleiß hat und nicht ganz auf den Kopf gefallen ist, dann passt das schon?
Also wir haben damals einen Einstellungstest gemacht, der relativ anspruchsvoll war. Das war über 5 Tage plus 2 Tage vorweg. Nochmal, ob man überhaupt in den 5-Tagestest reinkommen kann. Und da wurde sehr viel räumliches Verständnis, Mathematik, schnelles Denken, aber auch dann schon angefangen mit Psychologie. Was ist das denn einer? Ist das überhaupt, ist der teamfähig? Und so ein bisschen wurde das abgetestet. Mhm. Damals bei mir wurde sogar noch ein Sporttest gemacht. Da musste ich schwimmen und tauchen und sowas. Das wird alles schon lange nicht mehr gemacht. War vielleicht ein bisschen an Militär angelehnt oder Bundeswehr. Ich weiß auch nicht warum. Wurde zum Abschluss wurde dann auch medizinisch überprüft, ob da auch alles in Ordnung ist. Man muss halt gesund sein. Es gibt gewisse Aspekte, die wurde getestet mit Licht, ob ich irgendwo latent heimlich ein Epileptiker bin oder irgendwie sowas in der Art, weil das sind so Auswahlkriterien, das geht nicht. Ne?
Klar.
Aber dieser Test war letztendlich nur dazu da, um festzustellen, schafft derjenige das auch? Also erstmal, ist das psychologische Profil okay? Passt, ist derjenige gesellschaftsfähig für uns? Und der andere Test, ich würde ihn mal eher so nennen, er war darauf ausgelegt, festzustellen, schafft derjenige das in den 2 Jahren, den ganzen Stoff zu verstehen und in der knappen Flugstundenanzahl ist natürlich alles geschrafft, ob er das geschafft hat, die Ausbildung hinzukriegen. Nicht, dass wir dann noch mehr Zusatzstunden reinstecken müssen in diesen jungen Mann oder Frau und am Ende wird das dann zu teuer. Worauf ich hinaus will, eigentlich kann es jeder.
Ja.
Man muss so unterschiedlich lang vielleicht brauchen, bis man die Skills oder das Wissen sich angeeignet hat.
Wie hoch war denn der Frauenanteil unter den Pilotenbewerbern damals?
Ich glaube, wir hatten damals war das irgendwie unter 3% oder irgendwas. Mittlerweile ist es deutlich mehr, aber es war, die Flugschule hat vor 2 Jahren, hatte sie erst wieder geöffnet nach einer längeren Pause und da waren erst überhaupt Frauen sozusagen angenommen worden. Es war auch groß wurde das in der Presse gefeiert oder bekannt gegeben.
Ja.
Vorher war es halt nicht mit, nicht weil sie es nicht konnten, sondern weil man diese ganzen Sachen wie Schwangerschafts-, Mutterschutz und alles, schätze ich mal, wollte man bestimmt damals auch aus dem Weg gehen.
Von welchem damals reden wir jetzt gerade?
Wir reden von bis 81 war das so, dass man nur.
Na gut, ich meine, das ist ja aber sozusagen, was Frauenrechte betrifft, auch noch Dark Ages.
Ja, ja, genau. Aber mittlerweile ist es selbstverständlich und es ist überhaupt kein Thema mehr. Und
aber ja. Ist jetzt auch noch nicht so, dass das jetzt so 50-50 wäre?
Nein, überhaupt nicht. Job, nein, ist überhaupt nicht. Das ist es nicht.
Wo ist es angekommen?
Aber wo ist es schon 50-50?
Naja, ich weiß, aber ist trotzdem immer interessant.
Ich weiß es nicht,
wie hoch es sich ändert, ne?
Die Bewerbungsquoten sind oder sowas, aber es ist deutlich mehr. Also bestimmt nicht 50%, also von den Neuanfängern und Bewerbern. Wie gesagt, bewerben tun sich immer noch Leute, momentan geht es aber nicht weiter.
Klar, aber so gefühlt, triffst du ja eigentlich am laufenden Meter auf Piloten.
Ja, genau. Aber das
hängt auch mit, sagen, ja.
Die kommen aus der Generation, wo es nur ganz wenig Frauen gab. Wenn 20% ist, würde ich das als viel empfinden.
Ja. Man fliegt ja nie allein.
Ja, man fliegt nie allein.
Sondern in der Regel zu zweit.
In der Regel zu zweit, manchmal auch zu dritt.
Und da müsste sich ja im Prinzip diese Quote irgendwie wiederfinden, oder?
Ja, ich habe aber ehrlich gesagt gerade keine Zahl im Kopf, tut mir leid, aber das also ist immer noch unter 10%. Also
okay.
Schätze ich mal. Gut. Mal gucken. Aber wie gesagt, das in den Auswahl, in Bewerbungen und irgendwas, es spielt überhaupt keine Rolle mehr. Jeder kann das. Und das also ich habe nicht das Gefühl, ich habe nun, wie du auch weißt, Ausbilder getätigt und ich kenne keinen, der da irgendwie einen Unterschied gemacht hat oder irgendwann, ob das irgendwie noch so ein bisschen in den Köpfen drin steckt oder irgendwann, das ist vielleicht auch noch ein Thema, irgendwie wir Männer unter uns und so. Nee, kann ich nicht unterschreiben, ist nicht so.
Okay. Was hast du denn dann, also als das dann fertig war, wo durftest du dich dann draufsetzen?
Genau, auf
was
für Bock? Karriereweg nochmal. Der klassische Weg auch jetzt noch, wenn man neu in eine Firma reinkommt, wenn man auch als fertig ausgebildeter Pilot mit so und so vielen Flugstunden irgendwo neu anfängt, auf einem Muster oder in einer Firma, ist so, dass man eigentlich zunächst gibt es verschiedene Begriffe dafür, der erste Offizier, der Co-Pilot, der zweite Mann, derjenige, der auf dem rechten Sitz ist, dass man da auf dem Sitz erst anfängt. Und so war das auch bei mir. Also ich war erster Offizier, Co-Pilot, zweiter Flugzeugführer, wie man das immer nennt, habe dort angefangen, 737 zu fliegen für 2 Jahre.
Mhm.
Bei uns in der Firma ist es immer noch so, dass...
also Boeing.
Boeing, ja, 737 Boeing. Mhm. Sehr Cityjet, gibt es tausende davon, die da produziert und immer noch rumfliegen und auch gleichzeitig in der Luft sind. Dann ist es so, dass wenn man ein anderes Flugzeug fliegen müsste, sind die generell ein bisschen nach Kriterien eingeteilt. Also die größeren Flugzeuge sind dann sogenannte Fördermuster, also war dann der Titel dafür, dass man ein nächstgrößeres Flugzeug mit mehr Verantwortung fliegt. Aber auch dort nimmt man zunächst auf den rechten Sitzplatz, ist dort erster Offizier, Co-Pilot. Der Zeitpunkt, wann man da reinkommen darf, ist in der Regel bei den Firmen auch noch so geregelt, dass man nach Zugehörigkeit, nach Seniorität, nach Dauer der in der Firma, wie lange man da arbeitet, dass man denn die Möglichkeit kriegt. Also die Firma sagt dann, pass mal auf, wir brauchen 5 Co-Piloten, dann gucken sie, wer möchte denn, dann heben viele Leute die Arme, sagen, oh, würde ich gerne fliegen, und dann gucken sie, ja, aber die ersten 3 kommen, und das sind die Ältesten, die dürfen jetzt rein. Die sind aber längst bei uns, nicht die Ältesten, die sind aber längst bei uns in der Firma. Um dann keine Leistungsorientierung mit reinzubringen. Es soll gerecht ablaufen, aber unser ganzer Job soll nicht leistungsorientiert sein, damit das auf einem sicheren Level bleibt und nicht irgendeiner, wie sich besonders profiliert durch irgendwelche Maßnahmen, damit er dann irgendwie besser ist, am wenigsten Sprit verbraucht, weil er wenigsten tankt oder weil er am kostengünstigsten fliegt und dadurch möglicherweise irgendwelche Risiken erzeugt, wird das komplett ausnivelliert und sagt so, du bist noch nicht dran. Wir
kommen auch alle mal dran.
Wir kommen alle mal dran, wenn Platz frei ist, ne, sozusagen.
Ja.
Aber auch nur. Wenn kein Wachstum da ist oder kein Bedarf ist, dann bleibt man auch möglicherweise lange da sitzen, wo man gerade sitzt. Ne? Also bei mir konkret war das so, ich bin nach 2 Jahren tatsächlich gewechselt, flog Airbus 300, 310, die flogen als gemeinsames Muster sind die geflogen. Dann
jetzt die 737.
Von der 737 ging ich auf den Airbus 300, 310er. Ging nach 5 Jahren.
Flog. Das war dann wann?
Das war mit dem Golfkrieg 1 war das. Das war Ende 91 bin ich weggeschult.
Da war ja der Airbus quasi neu. Ne?
Ja, was da neu war, relativ neu war der Airbus A320, da kam er neu. Der Airbus 310, 300, der flog schon seit Mitte der 70er.
Ach, echt so alt ist
der schon? Ja, der flog zunächst als Dreimann-Cockpit, dann kam er nochmal.
72?
Ja, genau.
Raus.
Als Dreimann-Cockpit kam er zunächst raus, dann kam er als Zweimann-Cockpit umgebaut, als 310er und Airbus 300, 600 nannte er sich dann. Da war dann der Flugingenieur nicht mehr mit an Bord. Modernes Cockpit mit Glas und so. Glas-Cockpit nennen wir das hin.
Ich bin in dem zweiten A300, der je gebaut wurde, mal geflogen.
Den Vomit Comet, ne?
Den sie zum Parabelflieger umgebaut haben.
Ja, genau. So.
Ja. Hätte ich jetzt eigentlich besser wissen müssen.
Ja.
Wusste ich aber nicht. So ist es.
Ja, so ein altes Ding bist du geflogen.
Ja, das ist das bestgewartetste Flugzeug der Welt. Haben sie aber jetzt auch ausgetauscht.
Ja, ich glaube ja, ne? Ja, kann sein. So, und dann nach 5 Jahren bin ich Airbus 340 geflogen für 2,5 Jahre. Und im Jahr 2000 war ich dann lang genug bei der Firma und da gab es eine Stelle frei, dass ich dann endlich nach 10,5 Jahren die Gelegenheit hatte, dann auf den linken Sitz, also als richtiger Kapitän oder Flugzeugführer, Verantwortlicher zu sitzen. Und bin 16 Jahre lang 737 geflogen. Und jetzt schule ich gerade um auf der Airbus A380.
Wow.
Aber ich habe noch keine echten Flugstunden. Ich kann noch nicht sagen, wie sich das jetzt im echten läuft. Aber im Simulator habe ich schon. Immerhin schon 20 Flugstunden.
Okay. Und? Das ist anders.
Es ist
737 ist ja noch so ein richtiger,
der
ist ja gerade zum Mechanik im Vergleich zum A380, oder?
Ja, aber ich bin ja schon mal 340 geflogen. Das Prinzip ist das gleiche, so mit dem kleinen Sidestick, der die Steuerbefehle an einen Computer gibt, einen Flight Control Computer, und der dann für einen die Steuerflächen auslenkt und gleichzeitig noch eine Envelope Protection bietet, also einen Schutz, dass das Flugzeug nicht durch willentlichen Einfluss des Piloten oder durch Bewegungen, durch Steuerbewegung außerhalb des flugfähigen Zustand kommen kann. So, so die Theorie. Ne? Also wenn alles geht, wenn alles funktioniert sozusagen.
Ja.
Und das hat der 80er auch, aber nochmal weiter zur Perfektion getrieben. Also merkst du, mit jedem Generation mehr ist viel mehr eingebaut, was das Flugzeug redundanter, sicherer und teilweise dann auch komfortabler
macht. Das wurde so an dich herangetragen oder muss man sich dann melden? Oder?
Das waren auch hier, waren Stellen frei und ich hatte die Gelegenheit und habe die beim Schopf ergriffen und habe mich darauf beworben.
Super. Und wie lange musst du da jetzt noch üben? Bist du da, musst du dann wieder auf den rechten Platz oder schon auf den linken?
Nee, das ist interessanterweise natürlich inkonsequent. Nein, ich bin auf dem linken Platz dran.
Okay.
Aber erst unter Aufsicht. Also ich fliege die ersten 3 Monate mit einem anderen Kollegen, der auch eine Einweisung da hat, ein Ausbilder zu sein, und dann klopfen wir alles ab und werde wieder ordentlich befragt und geguckt und ob ich dann alles richtig mache. Ist sowieso, man hat zweimal im Jahr hat man Prüfungsflüge im Simulator. Das ist eine Prüfung lebenslang. Gerade mal so ein Dokumentarfilm darüber. Also man wird das nicht und sitzt da drinnen und dann war es das, kann ich mich zurücklehnen und so, sondern du warst ja nun auch einmal mit im Simulator, dass man alle zwei Jahre, nee, schon, alle zweimal im Jahr habe ich einen Prüfungsflug im Simulator plus nochmal ein bis mindestens drei, manchmal sogar dreimal im Jahr zusätzliche Simulatorflüge, wo ich einfach trainiert werde, wo bestimmte Aspekte nochmal versucht werden rauszutrainieren. Meistens ist dann an irgendwelchen aktuellen Sachen geknüpft oder Sachen, die man sagt, so, das müssen wir nochmal ein bisschen weiter vertiefen.
Genau, das ist ja jetzt auch schon, glaube ich, eine Weile her, wann das ist schon fast ein Jahr her, ne? Oder?
Also, anderthalb Jahre her.
Ja, wir reden schon seit Ewigkeiten
um einen Termin hier rum.
Um diese Sendung hier mal zu machen. Mhm. Und froh, dass jetzt endlich soweit ist. Mhm. Aber das war natürlich sehr interessant, also da mal drin zu sitzen und so ein Gefühl dafür zu bekommen, wie eben so ein Flug an sich abläuft. Was ich darüber hinaus sehr interessant fand, war halt sozusagen auch diese Weiterbildungssituation als solche, weil wir haben ja jetzt nicht einfach nur Zeit verbracht und da quasi vor der großen Spielkonsole gesessen, sondern es war ja quasi im Rahmen der Weiterbildung anderer Piloten. Also das ist sozusagen, das gilt jetzt nicht nur für dich, sondern generell alle Piloten, selbst wenn sie irgendwie regelmäßig fliegen, müssen immer wieder in den Simulator rein. Um was dann zu trainieren?
Erstmal müssen sie zweimal im Jahr eine sogenannte Prüfung ablegen, die sich im Prinzip fast an den, also wenn ich eine Einweisung bekomme auf einem Flugzeug, wie ich jetzt bekomme auf das Muster, was ich jetzt fliege, endet das nachher mit einer großen Prüfung, ob ich denn alles, die wesentlichen Aspekte kenne. Die sind vom Luftfahrtbundesamt oder von den Behörden vorgegeben. Das sind die schwersten Sachen, die im Flugzeug auftreten kann, als Notfälle, Triebwerkausfall und beim Start, bei der Landung, Durchstartmanöver mit einem fehlenden Triebwerk und noch Ausfall wichtiger Komponenten, technische, dass ich die beherrsche. Aber da geht es wirklich nur rein um den technischen, haptischen, prozeduralen Training, dass ich das beherrsche. Und diesen Test, den praktisch macht man zweimal im Jahr, immer wieder neu. Also die Piloten sind immer wieder getestet und geprüft und auch Theorietests gibt es auch noch dabei, einmal im Jahr und wird versucht dann die fit zu halten. Sogar ein Sprachtest jetzt alle drei Jahre.
Ah ja. Ja, das fand ich ganz putzig. Man sagt mal so, ja, wo fliegen wir denn heute mal hin? So, sucht sich irgendwie ein schönes Ziel aus. Das ist da irgendwie alles.
Das war ein Simulator natürlich. Da war das einfach so, weil zum Flug gehört dann wesentlich mehr zu. Hier geht es ja wirklich nur um die Situation, die Technik, das Prozedurale.
Na gut,
das
ganze Operationelle.
So, jetzt schalten wir einfach mal ein Triebwerk aus.
Ja. Dann
ist das noch kaputt?
Und man merkte richtig, aber gut, in dem Fall, die Kollegen waren da Herr der Situation, hatte ich so den Eindruck. Also mir ist da nicht aufgefallen, dass da groß gerätselt wurde. Man merkte, dass das alles schon ziemlich tief eingebrannt ist und das jetzt nicht irgendwie wirklich neu war. Andererseits merkt man auch, oder merkte ich, dass was das für eine Bedeutung hat. Also wie groß der Stellenwert dieser Abläufe ist. So, dieses, weil man kennt das, ich kenne das vor allem halt so von der Programmierung her, mit Erfahrung und so, Fehler treten auf und man guckt halt erstmal so einen Moment und verdreht die Augen und denkt sich so, und mit Erfahrung nimmt man sozusagen mehrere Signale parallel wahr und kann dann eben im Idealfall eine schnelle Einschätzung machen, was jetzt sozusagen die richtige Maßnahme wäre. Das ist natürlich im Flugzeug nochmal sehr viel wichtiger und da kann man sich jetzt auch nicht irgendwie erstmal einen Kaffee machen, sondern da muss sozusagen ja immer die richtige Antwort kommen, vor allem, weil eine Fehlanalyse kann ja dann auch dramatische Folgen haben. Ja,
und deswegen. Wenn
man sozusagen den falschen Schalter legt, so, dann kann es ja sozusagen noch das Problem verschärfen.
Ja, also nun wird gerade da auf Training sehr viel verlegt, dass man Sachen, die nicht mehr reversibel sind, wenn man sie eingeschaltet, dass man die also wirklich doppelt und dreifach überprüft, bevor man dann oder gemeinsam praktisch die Entscheidung auch sogar handgrifflich teilweise gemeinsam macht, dass man, bevor man irgendwelche Systeme da ausschaltet. Und dann wird bei uns auch sehr viel Training darauf ausgelegt. Davon gibt es aber auch spezielle Simulator-Missions, die darauf angelegt sind, die Zusammenarbeit zu trainieren. Also das, auch da gibt es ja praktisch Werkzeuge, mit denen man in einem Team umgehen kann. Das sind natürlich, wie nennt er denn, so die Soft Skills, wie ich mit einem Problem umgehe, wie ich die Kollegen im Cockpit mit einbeziehen in den Entscheidungsprozess und wie wir den Entscheidungsprozess optimieren. Weil da hat es leider aus Erfahrung halt viele Unfälle oder Vorfälle gegeben, die auf die Fehlentscheidung eines Einzelnen entstanden sind. Und Und da sitzen sie bei mir an Bord und die anderen haben es wahrscheinlich besser gewusst und konnten sich nicht einbringen, weil der eine eben die anderen sozusagen nicht zu Wort hat kommen lassen, sagen wir, um das mal als Beispiel zu nennen.
Wodurch bestimmt sich eigentlich, ob zwei oder drei Leute jetzt im Cockpit sitzen?
Also alle Flugzeuge, die in den letzten 25 Jahren oder irgendwas gebaut worden sind, die sind Zweimann-Cockpits. Die werden mit zwei Personen geflogen, brauchen auch zwei Personen von der Bedienung her. Und der dritte Mann, der gelegentlich mit an Bord sitzt, das ist eine Verstärkung, die eingesetzt wird, wenn die Flüge sehr lang sind, über einen bestimmten Strecke oder Zeitraum gehen, sodass man im Flugzeug dann rotiert. Mhm. Dass der eine mal den Sitz verlassen kann und dann sich eine Runde hinlegt. Diese Flugzeuge haben meistens dann auch irgendwo so Kojen, wo man sich dann hinlegen kann und dann auch eine Pause hat von 2-3 Stunden. Das ist auch vorgeschrieben, da gibt es ganz klare Regelungen und dieser dritte Mann, der ist dann zur Start und Landung, ist halt, sitzt aber mit im Cockpit dran, weil das dann die arbeitsintensivsten Flugphasen sind. Der hat in dem Sinne keine Funktion, der sitzt nicht da und funkt oder bedient irgendwie Hebel oder irgendwas, der ist einfach nur sitzt mit dabei als zusätzliche Kapazität, die man.
So Ausnahmen wie dem russischen Übersetzer vorhin. Aber es geht sozusagen einfach nur um Support. So. Übernimmt irgendwelche Funktionen und entlastet den Rest.
Nee, übernimmt keine Funktion. Also der soll auch, dass die ganzen Prozeduren sind darauf abgestimmt, dass man zu zweit arbeitet. Wenn der Dritte mit reinkommt, selbst wenn er noch mit funken soll, oh komm hier mal, funk mal irgendwie mit aus Langeweile, ist nicht erwünscht. Also weil das würde ja diese fest eingespielten Prozess, das ist ja immer wieder wiederholt und immer genau gleich soll es ablaufen, damit man dann auch jede Veränderung, die dann doch irgendwie auftritt, dass man die dann auch gleich bemerkt, der soll eigentlich nicht mit dabei sein. Aber er kann sich natürlich einbringen, wenn er merkt, dass hier ist irgendwas oder der ist was kaputt gegangen und dann, wenn er merkt, die anderen haben vielleicht, er könnte seine Idee natürlich auch noch mit reinbringen. Mhm. Natürlich wird er dann benutzt, so ist es nicht, ne? als Ressource.
Aber ich glaube, eine Information, die man sich auf jeden Fall hier nochmal klar machen sollte, ist, du hast es im Prinzip bei jedem Flug oder fast jedem Flug mit einem neuen Co-Piloten zu tun.
Oder Pilotin, um mal jetzt.
Ja, richtig.
Siehst mal, es ist im Sprachgebrauch so drin. Ne?
Es ist drin.
Ja.
Genau. Also auf jeden Fall, die Mannschaft stellt sich im Prinzip bei jedem Flug zusammen, es sei denn, man hat jetzt so eine explizite Rückflugsituation wahrscheinlich,
ja,
wo man einfach den direkten Anschluss hat. Aber so jeder neue Tag und jedes neue Ziel bedeutet in der Regel irgendjemand. So.
Ja, genau. Es hängt ganz stark davon ab, wie die Airline operiert. Wenn eine Fluggesellschaft nur von einem Standort aus sternförmig irgendwo hinfliegt und abends wieder zu Hause ist, dann ist es in der Tat so, dass je nachdem, wie viele Crews dort stationiert sind an dem einen Platz herum, dass man tatsächlich jeden Tag möglicherweise einen anderen hat. Den hat man vielleicht schon diesen Monat schon zweimal gehabt, aber jedes Mal kommt man möglicherweise mit einem neuen zusammen. Andere Fluggesellschaften, da sind die Crews 3, 4, 5 Tage gemeinsam unterwegs, weil sie dann verschiedene Stops irgendwo haben, um dann morgens raus den Flieger dann zum Hub wieder zurückzubringen. Da ist man vielleicht dann schon 3, 4, 5 Tage unterwegs mit denselben Kollegen. Aber generell ja, also man, zumindest wenn man anfängt, ex-Deutschland jetzt auch jetzt Langstrecke jetzt irgendwie weit hinzufliegen, kann das sein, dass man mit dem Kollegen noch nie geflogen ist. Und trotzdem muss man halt so sagen, dass trotzdem funktionieren soll wie ein Uhrwerk. Also die Prozeduren sind darauf abgestimmt, dass man gemeinsam miteinander auskommt. Und wenn ich von etwas ganz Speziellem rede, weiß er auch genau, das, was ich denn meine. Das Wording auch. Nicht nur die Prozeduren, sondern auch das Wording, alles ist letztendlich vorgegeben. Und manche Leute können ja sagen, oh Gott, ist das nicht langweilig oder ist es nicht zu strikt oder ist es nicht so einengt. Je mehr ich da länger drin bin, sage ich, desto dankbarer bin ich dafür, weil ich will das so haben. Ich will erwarten, was jetzt passiert, weil Überraschung will ich ja gar nicht in der Fliegerei. Ich möchte ja, dass es alles so abläuft.
Muss alles richtig langweilig sein.
Ja, das ist ein bisschen übertrieben, natürlich, aber ich will ja keine Aufregung haben. Es soll alles entspannt und ruhig ablaufen.
Ja, ich finde es einfach faszinierend, dass man quasi einen Job hat, der auf der einen Seite so enorm hohe Anforderungen hat eigentlich, weil Fehler müssen vermieden werden, sind im Zweifelsfall, wenn sie auftreten, potenziell tödlich und zwar nicht nur für einen selbst. Und trotzdem hat man es immer wieder mit anderen Leuten zu tun. Ja, man würde ja erwarten, so, ja, hier bei uns in der Firma, das Team kennt sich seit 10 Jahren, die sind voll aufeinander abgestimmt und so und hier tauscht sich das quasi fast täglich oder mindestens wöchentlich und trotzdem muss es genauso gut funktionieren.
Genau, genau.
Da sind wir wieder im Prinzip ganz am Anfang, nicht dieses
Grundausbildung, ne?
Grundausbildung, Protokolle von Anfang an, also einfach alles so schematisiert, strukturiert und dann ja. eben auch so im Dialog, was ja auch eine soziale Komponente hat, nehme ich an.
Ne? Ja, genau. Also Eigenbrötler oder extreme Silberrücken, wie wir sie denn so nennen, die also extrem dominant im Kopf sind, sind nicht erwünscht. Also
schleifen die sich ab, wenn sie überhaupt auftreten? Also
ja,
kann man so bleiben? Kommt man überhaupt dahin, wenn man so drauf ist?
Es ist meistens so, dass solche Leute, die nicht gerne im Team arbeiten oder sehr extrem dominant sind oder wenig andere Leute hören, die machen dann am Ende auch Arbeitsfehler. Jetzt im Simulator vor allen Dingen, wenn es bei den Prüfungen rangeht.
Mhm.
Und es ist oft so, dass man solche Leute dadurch zu einem anderen Verhalten motivieren kann, ganz einfach, weil du sagst, so kannst du nicht weitermachen, das geht nicht, weil du merkst, du machst Arbeitsfehler. Ne?
Weil man nicht mehr im Dialog ist.
Weil man nicht mehr im Dialog ist.
Selber glaubt, man kann das schon hier,
ja, genau.
Seit 30 Jahren da waren, was
genau.
Wollt ihr?
Genau.
Verstehe, interessant. Das heißt, diese Systematik, diese Arbeitsrepetition und dieses permanente sich selbst und andere überprüfen und eben auch im täglichen Dialog miteinander schleift einen dann sozusagen auch gleich entsprechend ab, wenn man zu viel Kanten an der falschen Stelle
aufweist. Es gibt natürlich verschiedene Charaktere. Wir sind alle Menschen und entsprechend gibt es manche solche, mal solche.
Also ja.
Es sind nicht alle gleich Geschmack. Also
na gut, aber man kann dann sozusagen über diese Differenzen auch mal hinweggehen, solange das Arbeitsprotokoll eingehalten wird.
Genau.
Das schafft ja dann auch, sagen wir mal, eine Sicherheit jenseits des, dann kann man das wahrscheinlich einfach ausblenden, oder?
Ja, genau. Also so soll das, sollte es sein, wenn man so sagt.
Ja.
Ja. Also ich versuche so beizubringen und versuche so zu sein.
Naja, ich meine, das ist ja, Piloten sind ja schon ein, wie soll ich sagen, so eine
Pilotinnen auch, ne?
Ja.
Es fällt einem schwer, ne? Es fällt einem schwer.
Nee, du
sitzt nur am männlichen Gehirn.
Okay, also diese Berufsgruppe hat ja schon einen besonderen Status. Ne? Ja. Ich meine, da war natürlich so dieser Mythos der frühen Zeit, ne? Klar, die Aufbruchszeit und überhaupt. Die
Arbeitsbelastung war auch früher deutlich höher, muss man sagen.
Ja.
Es gab, ganz früher gab es auch kaum irgendwelche Arbeitszeitregelungen. Da sind die Leute wirklich auch stundenlang im Cockpit gewesen und da gab es keine Schulung, was dieses, wie nennen es CRM, Crew Resource Management, also diese Soft Skills, diese Werkzeuge, mit denen man umzugehen hat, um ein Problem im Team zu lösen, das gab es vorher irgendwie alles gar nicht. Und das hat sich erst so im Laufe der ganzen Geschichte hat sich das herauskristallisiert und wurde dann immer stetig verbessert und ist mittlerweile ja nicht nur so, dass es jetzt große Firmen das schulen, sondern ist auch in die Regularien der Behörden mit reingeflossen, dass man solche Schulungen machen muss und haben muss und ein Lernprozess, der stetig immer stattfindet.
Kommen wir doch mal auf den Flugverkehr jenseits der Pilotenkanzel.
Mhm.
Weil wir wollen ja jetzt hier nicht nur sozusagen über diese Perspektive reden, auch wenn deine Perspektive natürlich jetzt eine besonders, soll ich sagen, das ist eine Position aus dem Cockpit heraus, da überblickt man natürlich vieles, also an vielen Prozessen eben auch aktiv beteiligt. Natürlich spielen auch noch andere Gruppen und Organisationen hier eine große Rolle. Um so einen Flug durchzuführen und Linienflüge im Besonderen, ist ja eine extrem große personelle und technische Infrastruktur erforderlich und natürlich auch hier in den letzten Jahrzehnten aufgebaut worden. Das fängt natürlich mit den Flughäfen an und natürlich auch den Lotsen, die ja im Prinzip die Partner sind, um einfach das Ganze zu bewerkstelligen. Wie ist denn dieses Gesamtmodell aufgestellt, wenn man jetzt mal zumindest von der deutschen oder europäischen Situation ausgeht? Wer betreibt das sozusagen? Also von Flughäfen weiß man, dass sie weitgehend privat betrieben werden, in den meisten Fällen zumindest.
Ja.
Aber für das Lotsentum gilt das ja nicht in dem Sinne, ne?
Du weißt ja nicht, wie das in anderen Ländern sind, aber in Deutschland ist immer noch der Arbeitgeber für die Fluglotsen ist immer noch der Bund.
Mhm.
Ich glaube, der Bund, ja. Und man hat die DFS wurde als, ist es eine AG oder irgendwas, wurde mittlerweile, wurde schon vor langer Zeit ausgegliedert, weil bis vor, lass mich lügen, 20 Jahren oder irgendwas oder 15 Jahren wurden die Fluglotsen.
DFS ist die Deutsche Flugsicherung.
Ja, genau, Deutsche Flugsicherung, die wurde, da waren die Fluglotsen wurden nach Beamtenvergütung bezahlt und das war wohl irgendwann nicht mehr zeitgemäß und entsprach nicht den Anforderungen oder beziehungsweise den. Man hat ja nicht mehr genügend Leute gekriegt für das Salär, die den Anforderungen genügen müssen, weil auch die müssen eine umfangreiche Schulung und Qualifikation hinlegen, damit sie da sind, wo sie sind. Und deswegen haben wir die DFS gegründet und dementsprechend auch, um auch andere Perspektiven für die Fluglotsen zu bieten. Mhm. Aber mehrheitlich Eigentümer ist immer noch der Bund, glaube ich. Stimmt das?
Genau, ein sogenanntes beliehenes Unternehmen und trotzdem Teil der Luftverkehrsverwaltung. Also vorher war es die BFS, also Bundesanstalt für Flugsicherung, und jetzt ist das sozusagen so eine GmbH, aber die letzten Endes auch der staatlichen Struktur unterliegt. Da hört man ja immer mal wieder von den Fluglotsen, dass sie doch auch über hohe Belastungen zu klagen haben. Ich meine, der Flugverkehr ist natürlich enorm angestiegen.
Ja.
Ich kann das nicht einschätzen.
Das ist natürlich auch jetzt nicht mein Thema. Ne? Ich kenne natürlich einige Fluglotsen und ich weiß, dass die jeder Kollege hat seinen eigenen Arbeitsbereich, Luftraumsektion, die er kontrolliert, die den ein- und ausfliegenden Verkehr sozusagen betreut, Luftverkehrsvorgaben erteilt. Auch für diesen Bereich braucht er eine Zulassung. Also man kann einmal Fluglotse werden und dann braucht man noch für den bestimmten Bereich eine Zulassung, dass man sich genau mit den regionalen Begebenheiten des Luftraums auskennt, also die Wegpunkte kennt und was da vielleicht auch Dinge, die am Boden sind oder so, ich weiß es nicht genau. Aber wie gesagt, das ist überhaupt nicht mein Thema. Und ich glaube, man ist nur unterteilt in Radarlotse, also die am Radarbildschirm sind, und welche, die am Tower sind, die den Flugverkehr an den Flughäfen solche kontrollieren. Mhm. Es sind zwei verschiedene Qualifikationen, die da sind und auch, glaube ich.
Also Radar heißt sozusagen der gesamte Luftraum der zugeteilten Regionen und die anderen spezifisch der Verkehr des jeweiligen zugeteilten Flughafens.
Genau. Okay. Wobei also ein Radarlotse, der wirklich nur Radar, der sitzt in einem großen Raum, wo viele Radarbildschirme sind und kontrolliert von dort aus die Flugzeuge, die bei ihm auf dem Radarschirm erscheinen. Ein Fluglotse, ein Towerlotse, der hat einen Tower, hat auch einen Radarschirm, weil er natürlich auch im Nebel manchmal ist, mit seinem Turm. Der kontrolliert auch viel nach Sicht. Also der guckt dann oder überprüft, dass die Freigaben, die er gerade erteilt hat, hey, du darfst auf die Startbahn rollen oder du darfst noch nicht auf die Startbahn rollen, dass die auch eingehalten werden und da keiner irgendwie auf die Bahn rollt. Also die gucken auch viel raus.
Mhm. Aber macht schon Sinn, dass sie so einen exponierten Turm haben.
Ja, genau. Aber deswegen wird es auch immer dann, wenn Nebel ist, starker Nebel ist und die Fluglotsen halt nicht so sehr auf Sicht arbeiten können, die Staffelungswerte für die einzelnen Flugzeugen dann vergrößert werden müssen, weil alles doppelt und dreifach durch Systeme, über automatische Systeme geprüft wird, ob derjenige auch wirklich von der Startbahn gerollt ist und der nächste auch sicher reinrollen, also landen kann in den Flughafen, in den sicheren Bereich der Schattenlandebahn. Dann erhöhen sich meistens die Staffelungswerte zwischen den einzelnen Flugzeugen, wenn wirklich schlechtes Wetter ist, Nebel ist, und dann arbeitet der Flughafen nicht mehr so effektiv. Dann gibt es meistens Verspätungen.
Fluglotsen sind ja im Prinzip dann genau solche Mitstreiter wie Co-Piloten.
Nee, das nicht.
Na, mit denen muss man sich ja auch irgendwie verständigen. Co-Pilot
muss
sich
auch mit denen auseinandersetzen.
Naja, klar, aber ja. Gut, nee, ich meinte jetzt schon im Sinne einer bidirektionalen Beziehung, aber sagen wir mal in diesem Systemflug.
Ja. Ja klar,
es ist ja auch Teil des Protokolls und so wie man eben mit seinem Nebeneinander die ganze Zeit ein Protokoll fährt, ein spezifisches, gibt es auch gegenüber den Fluglotsen ein solches Protokoll.
Ja klar, also da gibt es ganz standardisierte Phrasologien auch, wie man was erreichen möchte, wenn ich eine Sinkflugfreigabe bekomme oder haben möchte, oder wie ich eine Freigabe bekomme, eine bestimmte Höhe zu halten oder irgendwas in der Art. Die sind alles also standardisierte Phrasologien, die ich anwenden müsste oder sollte. Und nicht, weil ich sie sonst nicht verstehen kann oder sowas, sondern meistens, um selbst bei schlechten Funkverbindungen genau zu verstehen, was der Kollege von mir weiß. Also jeder kennt zum Beispiel, so Wörter, die er vielleicht schon mal gehört hat, wenn man sagt, nicht im Englischen nein, sondern man sagt neiner. Damit man das mit dem deutschen Nein, was vielleicht eventuell auch irgendwie über den Äther rauschen könnte, damit man es mit dem nicht verwechselt.
Neiner, also im Sinne neun. Ja,
na, also wenn ich sage, descent to flight level 90, sage ich nicht 90, sondern 90, damit das dann auch klar und deutlich erkennt wird. Genauso wie im Deutschen gäbe es das Vergleichbare dazu, dass ich nicht sage 5, sondern 5, um das 5 irgendwie, und das selbst bei schlechtem Funkverkehr, das 5, das besser rauszuhören. Also solche simplen Sachen gibt es, die man lernt anzuwenden, aber das geht dann
vielleicht das Flugalphabet
genau, ist das da ist ohnehin. Das kommt genau daher auch, damit ich Buchstaben denn klar und deutlich. Das
benutzt man auch am laufenden Meter.
Das benutzt man muss ich gerade überlegen, bestimmt. Ich sag mal bestimmt. Also ich kenne es definitiv, ja. Also das ist das. Hast du schon mal gehört. Ja, genau. Also gerade Flug, die es gibt Flugkorridore oder Flugwege, Flugstraßen, die sind mit Buchstaben und Zahlen benannt. Und wenn ich da eine Freigabe kriege auf diesen oder eine Umänderung oder ich möge jetzt bitte jetzt anders fliegen, ich soll jetzt auf dem Flugweg fliegen, dann kriege ich so einen Airway, wie er heißt, genannt. Dann wird er mir genauso auch genannt, denn mit Buchstabenkommission. Upper Zulu 529er oder irgendwie sowas.
Gibt es denn außer den Fluglotsen noch andere Gruppen, die jetzt
mit denen ich rede?
Relevant sind sozusagen für den Gesamtablauf, abgesehen davon, dass es natürlich hunderte und tausende Tätigkeiten im Flughafen gibt, aber so sagen wir mal jetzt so eine von diesen großen Gruppen, die man jetzt noch so ein bisschen im Kopf haben sollte,
also wenn es sozusagen um
das ganze tägliche Miteinander
geht. Also am täglichen Miteinander, gelegentlich redet man, wenn der Flug anfängt, wollen wir mal da anfangen oder irgendwas in der Art?
Da wollte ich langsam so ein bisschen hinkommen, ich wollte nur noch jetzt
also mit fragen, denen ich manchmal ob wir noch
jemanden vergessen haben sozusagen.
Also reden konkret mit der rede ich auch mit dem Bodenpersonal, welches den Flieger unten belädt, welches den Flieger zum Abrollen bereit macht. Mit dem rede ich konkret direkt. Dann gibt's noch die Apron-Controller, die Vorfeldkontrolle. Mhm. Das mit denen rede ich auch. Die geben mir die Freigaben, die Rollwege, welche abrollen zu habe. Und und dann vielleicht gelegentlich nochmal mit dem Dispatcher, also mit demjenigen, mit der den Flugplan erstellt hat, mit dem rede ich auch manchmal. Aber das wäre es so. Es sei denn, ich habe noch irgendwelche zusätzlichen Sachen. Also es gibt noch, da können wir später vielleicht noch aufkommen, Sachen, mit denen man. Es gibt noch andere Leute, mit denen ich reden kann in der Luft sozusagen. Mhm. Und natürlich ganz schwerwiegend auch natürlich die Flugbegleiter. Der ist ein wesentlicher Teil der Kombination, findet auch mit denen statt. Weil mit denen muss man sich ja koordinieren.
Vielleicht bevor wir wirklich mal so ins Flugzeug einsteigen, würde mich noch mal so ein bisschen interessieren, wie es so organisatorisch noch aufgebaut ist. Also was wir, glaube ich, schon erwähnt hatten am Rande war so, es gibt halt ein Luftfahrtbundesamt, das sozusagen hier für das Flugverkehrswesen zuständig ist. Mhm. Und ich weiß nicht, für was noch alles, Zulassungen auch, also die auch sozusagen bei den
die für die Lizenzen, Zulassung der Flughäfen, Zulassung der Flugzeuge, auch wenn ein Flugzeug neu gebaut wird, in einer Art hat es auch ein Wort mitzureden, überprüft, dass alle Vorschriften, alle Sachen, die in den Texten drin sind, in Gesetzestexten, Konstruktionsanweisungen, alles, dass die eingehalten werden und verlangt auch Überprüfung und überprüft dann auch regelmäßig ob die ganzen Sachen genau ausgeführt werden sozusagen. Mhm. Und halt auch Flugunfalluntersuchungen macht auch das Luftfahrtbundesamt eine Unterteilung von denen.
Das ist also recht groß, würde ich mal fast meinen.
Weiß das LBA, groß, oder? Das. Aber das ist,
also die haben schon, auf jeden Fall eine Menge Aufgaben.
Die haben eine Menge Aufgaben auf jeden Fall, ja.
Und so auch, gibt es noch weitere Organisationen, die jetzt da relevant sind oder wird es danach schon europäisch?
Also ja, danach wird es schon europäisch, glaube ich. Die Flugsicherung, Luftfahrtbundesamt arbeitet oder ist natürlich auch, überprüft die Flugsicherung, dass die, meine ich zumindest, dass die auch ordnungsgemäß ihre Aufgaben ausführt. Auch dort die Lizenzen etc., alles was dazugehört, denke ich mir. Also so erwarte ich das, aber weiß ich jetzt nicht genau. Und genau, darüber ist dann Luftfahrtbundesamt mit der EASA, das ist die nächste höhere Stufe, Europäer, also europäische Luftfahrtamt, kann man das so sagen, die mit denen sie nicht unterstellt sind, aber zumindest mit denen gemeinsame Regelungen für ganz Europa erstellen. Und dann gibt es natürlich noch die weltweite Organisation, die das koordiniert. Da kann man natürlich nicht sagen, das ist das weltweite Luftfahrtbundesamt, was irgendwie alles Befehle ergeben, Teile erkennen oder Gesetze erlassen kann. Die ergeben dann nur noch, teilen dann nur noch Empfehlungen. Das ist die ICAO, International Civil Aviation Organization, ist in Montreal. Und die erstellen die obersten Empfehlungen und Zusammenarbeiten. Die wurde, glaube ich, was steht da, glaube ich, 44 oder irgendwas oder gegründet.
Ja.
Ja? Und da hat man sich dann so die Grundrechte, die jedes Flugzeug, jeder Flugzeugführerin hat, welche Rechte und Pflichten hat, die sind da praktisch grundsätzlich mal aufgeschrieben worden. Und nach denen richtet sich das ganze, der ganze Luftverkehr.
Das heißt, das sind auch so im Wesentlichen die Beteiligten. Organisationen, wenn es darum geht, sozusagen komplett neue Protokolle, Anweisungen, genau. Best Practice, genau. Vorschriften, genau. Sicherheitsregelungen, all dieser ganze Kram. Da wird das standardisiert.
Damit das mittlerweile standardisiert, ist natürlich auch immer nur der kleinste gemeinsame Nenner, wenn ich das so nennen kann, wie das immer ist. Je größer die Organisation, desto schwächer sind die Regeln, oder wie heißt es?
Ja.
Aber da sind die wirklich die Grundprotokolle werden da erstellt. Also da sind so die ganz, die simplesten Rechte und Pflichten sind dort niedergeschrieben. Rules of the Air ist auch so ein schönes Gesetzeswerk, das, was wir alle kennen als Piloten, die Regeln der Luftfahrt, das ist ganz banal, wie fast wie beim Schiff auch, ne? Rechts vor links und der Schwächere hat Vorfahrt, sagen wir mal so ein bisschen
nach. Also es gibt rechts vor links?
Ja, rechts vor links gibt es.
Ernsthaft?
Ja.
Haben sich die Engländer nicht durchsetzen können? Nee.
Es gibt rechts vor
links. Ja, wobei, die haben im Zweifelsfall auch rechts vor links. Man kann ja nicht auf der linken Seite fahren. Ja, stimmt, das hat jetzt fast durcheinander gebracht.
Ja. Und so, also so, solche Grundregeln, die ja, sind okay. Mal da so ein bisschen erstellt
rechts
worden.
Rechts vor links. Also wenn da ein Flugzeug von rechts kommt, dann bremst man sozusagen.
Das ist natürlich, das ist jetzt, das kannst du auf Jets in großen Höhen
nicht wirklich übertragen.
Kannst du nicht anwenden, nein. Aber es gilt ja dann auch, es gilt trotzdem für uns auch für die Großen, ist aber auch für die Kleinen, die nach Sicht fliegen, also die nicht nach Instrumentenflugregeln, ich weiß nicht, ob du da noch irgendwie reden möchtest, sondern nach Sichtflugregeln fliegen. Nach, ich gucke raus und wenn ich einen sehe, dem weiche ich aus, dann weiß ich, wer von rechts kommt, der hat Vorfahrt, dem muss ich ausweichen. Mhm.
Okay, ist ja oder zumindest schon mal gut, dass nicht beide gleichzeitig anfangen auszuweichen.
Genau. Ein Motorflugzeug weicht einem Luftschiff aus. Oder ein Motorflugzeug weicht einem Segelflugzeug
aus. Ist ja auch definiert, wohin man ausweicht? Also sozusagen, wer auszuweichen hat, muss nach unten oder nach oben? Weil ich meine, wenn dann beide irgendwie doch Maßnahmen ergreifen, dann ist das auch blöd.
Nee, derjenige, der Vorfahrt hat, der muss ja nicht ausweichen.
Ja gut, aber wenn er sozusagen merkt, dass, also ich meine, man würde ja dann auch...
Ich muss jetzt gerade mal überlegen... Also zumindest bei, wenn sich zwei entgegenkommen, ist es festgeschrieben, dass jeder weicht nach rechts aus.
Okay.
Ne? Ja. Das ist aber, glaube ich, beim Schiffen auch so.
Könnte ich mir vorstellen.
Das ist, macht Sinn, ne?
Ja.
Jeder weicht nach rechts aus.
Okay. Aber so ein oben, unten,
oben, unten.
Bei, wenn rechts.
Also es gibt generell Staffelungswerte, die man einhalten muss. Also wenn einer über mir fliegt, dann sollte ich, sagen wir mal, ich glaube, bei Sichtflugregeln waren das irgendwie. Also wir lügen, mindestens 100, 150 Meter von ihnen entfernt sein. Und das sollte ich dann auch einhalten. Und wie gesagt, wenn er Vorfahrt hat, von rechts kommt, dann braucht er ja nicht ausweichen. Dann muss ich halt runtergehen, wenn ich eh schon leicht unten bin, um ihn unter ihm unten durchfliegen.
Ja, aber so richtig exakt auf einer Linie ist man ja wahrscheinlich
Nein. Aber das ist auch sehr, in der Regel weicht natürlich irgendwie, versuchen beide
aus. Also wenn man irgendwie tiefer ist, dann geht man tendenziell noch tiefer.
Sozusagen, aber irgendwann ist der Boden. Ne? Also ja, gut, das hängt auch Flugzeug. Jetzt müssen wir wirklich in Detail, wenn ich ein Flugzeug habe, was Tragflächen unter mir hat, also so ein Tiefdecker, wie sich das nennt, in so einem kleinen Flugzeug, und ich weiche nach oben aus, dann sehe ich den unteren ja nicht mehr, weil die Tragflächen meinen Weg versperren. Mhm. Also das sind so Sachen, die würde ich damit reinbringen. Deswegen kann ich das nicht so pauschal sagen. Ja, und im Jet, mit IFA-Luftverkehr, wenn ich den im oberen Luftraum, kann man das extrem schwer abschätzen, ob der andere, der mir jetzt entgegenkommt, ob er am Ende über mir oder unter mir durchgeht. Weil durch die Erdkrümmung und die Tatsache, dass ich ihn schon auf 40 Kilometer Entfernung vielleicht sehe, anhand seines Kondensschreibens, sieht er aus, als wenn er unter mir ist und am Ende fliegt er über mir rüber. Kann man sich das vorstellen?
Ja.
Gut.
Ja.
Dafür sind halt die Fluglotsen da.
Mhm.
Die sorgen dafür, dass jeder Flug seinen geschützten Luftraum hat, in dem kein anderer reinkommt. Dafür ist die Arbeit der Fluglotsen da.
Gut. Dann lass uns doch mal so ein bisschen lass uns mal ein bisschen fliegen.
Okay. Sucht euch mal Flughafen aus, wie war das?
Ja, genau, so ähnlich. Ne? Also, womit fängt das denn an? Also, wie weit im Voraus weißt du eigentlich, dass du einen Einsatz hast? Wie weit ist das alles schon geplant? Stehen schon die nächsten 3 Monate fest? Nein. Oder ergibt sich das irgendwie alles erst am Nachmittag vorher?
Nein. Das, wie weit vorausschauend geplant werden kann, hängt so ein bisschen ab mit, was ein Flugzeugtyp das ist, wie die Einsatzgebiete sind. Ein Flieger, der auf Kurzstrecke unterwegs ist, wo man die Firma selber vielleicht noch gar nicht weiß, setze ich den jetzt in 2 Monaten auf der Strecke ein oder brauche ich vielleicht doch ein größeres Flugzeug? Da sind je kleiner das Flugzeug ist, so kurzfristiger sind möglicherweise die Planung. Das wird dann oft aber um eine gewisse Stabilität in den in der Lebensqualität der Personen festzulegen, sind irgendwann gewisse Fristen eingeführt worden, wann ich denn spätestens weiß, und das hängt ein bisschen von der Firma ab, wo ich arbeite oder irgendwas, wann ich denn spätestens weiß, was ich in den nächsten 4 Wochen machen kann. Bei mir konkret ist es hundertprozentig, kann ich sagen, am 27. des Vormonats weiß ich, was ich nächsten Monat zu arbeiten habe. Es sei denn, ich habe Urlaub eingeplant oder irgendwas in der Art. Und ich kann ein bisschen drauf Einfluss drauf nehmen, wann ich gerne ganz bestimmt frei haben möchte. Und bei manchen Gesellschaften kann man sich dann auch noch gewisse Flüge wünschen oder irgendwas. Es kann aber auch sein, bei Kurzstreckenfliegern, dass man erst am 15. oder am 10. des Vormonats weiß, welches Flugzeug überhaupt welche Strecke fliegt, und dann kann man erst anfangen, überhaupt die Leute dort oder sich planen zu lassen, die Planung zu erstellen, sodass man erst am 20. des Vormonats grob weiß, okay, dann und dann werde ich fliegen, aber nicht mal da genau was. Kann sein, dass ich da drinnen noch Sachen verschieben werde, aber zumindest weiß ich, dass ich dann da schon 3-4 Tage weg sein werde, und am 27. weiß ich das meistens dann ganz genau. Bei Langstreckenfliegern, die eine bestimmte Route fliegen, da ist das meistens schon auf mehrere Monate hinaus festgelegt, dass die eine gewisse Strecke bedienen, und dementsprechend ist da die Planung relativ langfristig, aber auch da weiß ich vielleicht am 10. des Vormonats, was ich am Ende des nächsten Monats arbeiten werde. Aber richtig definitiv bei mir, meiner Firma, ist es so, am 27. kann ich sagen, okay, am nächsten Monat, am 10. habe ich einen Flug. Mhm. Und dementsprechend bin ich dafür eingeteilt, sozusagen. Und auch genauso das Cockpit und auch die Kabinenbesatzung bei uns.
Das ist jetzt sozusagen flugzeugbedingt, waren es vor allem jetzt bei dir Destinationen in Europa?
Mein zukünftiger Flieger, wie gesagt, den habe ich ja noch nicht geflogen.
Der fliegt ein bisschen weiter.
Der fliegt weiter, fliegt nur Langstrecke, und vorige Flugzeug 737, der flog halt nur Europa, und dementsprechend
Was war das Ding für eine Reichweite?
Oh, 1 Kilometer, das muss ich überlegen, aber theoretisch solche Strecken bis nach oder wird ja auch viel geflogen, der kann bis New York, wenn er dementsprechend ausgestattet ist, die 737, gibt es Strecken, die werden bis nach New York bedient, aber eigentlich so optimiert ist er gebaut, sagen wir mal,
also europäische,
Nordafrika, Moskau, vielleicht noch ein bisschen weiter, hoch Helsinki, Stockholm, Reykjavik, sowas die Ecke. Das ist Europa, ein bisschen weiter, so 3-4 Stunden.
Also man kommt nach Nahost, man kommt nach Nordafrika, man kommt nach Skandinavien, da ist irgendwie alles anfliegbar mit so einer 737, und das waren dann, sagen wir mal, auch diese typischen Orte.
Genau.
Na, dann pick dir doch mal was raus. Ich weiß jetzt nicht, was wie interessant oder uninteressant bestimmte Flughäfen sind. Darfst du jetzt einfach mal einen aussuchen, der vielleicht irgendwelche Aspekte am Ende noch aufzeigt, die auch nochmal ganz interessant sind, die vielleicht bei anderen nicht so aufkommen, aber muss jetzt auch nicht sein. Sag mal, wo geht's hin?
Also die
ich habe jetzt einen Freiflug gewonnen.
Du hast
jetzt
einen Freiflug gewonnen. Okay.
Wohin?
Nehmen wir mal an, es geht von, wir sind ja gerade in Hamburg, geht's von Hamburg nach Rom. Mhm. Ich habe, wie gesagt, diesen Flug eingeteilt bekommen. Ich weiß schon ein paar Tage vorher, dass ich ihn fliegen werde. Muss jetzt einer bestimmten Meldezeit am Flughafen sein. Einfach nur, damit die Firma weiß, kommt er irgendwie raus oder hat er sich auf dem Weg dorthin ein Bein gebrochen?
Ja, wann geht denn der Flug jetzt?
Der Flug, sagen wir mal, geht um 12 los, und ich muss 1:10 vorher da sein.
Okay, das ist knapp. Also das ist, sagen wir mal, weniger, als ich jetzt erwartet.
Das ist weniger. Okay. Also bei größeren Flugzeugen wird es dann mehr. Ne? Da wird es 1:40 oder sowas.
Okay.
Von dem Zeitpunkt an geht auch die Dienstzeit zu, die Flugdienstzeit. Wie lange ich arbeiten dann, das ist ja auch sehr streng, genau, minutengenau geregelt. So ein bisschen.
Das heißt, die Ankunft ist sozusagen schon auch dann der Beginn der Dienstzeit.
Der Ankunft ist die Meldezeit, weil mich anzumelden hat, ist Beginn der Dienstzeit.
Wo meldet man sich dann an?
man sagt der Firma Bescheid, ich bin da. Also mittlerweile geht es über Computer, ne? Also steckst du einfach deinen Ausweis rein und der registriert, dass du da bist. So eine Stechkarte. Ja gut, aber
wo geht es denn überhaupt rein? Also alle anderen reingehen?
Das ist eine gute Frage. Also je nachdem, wenn die Fluggesellschaft dort ihre Station hat, also wo man stationiert ist, also wo auch der Umlauf anfängt, haben die meistens ein Büro, irgendein Office oder Gebäude, einen Raum, wo man sich trifft. Man, je nachdem, wie der aufgebaut, hier in Hamburg war das so, hier war hinter der Sicherheitskontrolle. Das heißt, ich musste erstmal durch jeder Gast auch durch eine Sicherheitskontrolle durch. Ich habe zwar eine Personalkontrolle benutzt, aber ich wurde genauso getestet wie die Passagiere auch. Eine Ausnahme habe ich, Flugbesatzung, die dürfen Flüssigkeit mitnehmen. Das ist ja bei Gästen nicht. Also ich darf eine Flasche mit Wasser mitnehmen.
Und Shampoo.
Shampoo auch und so. Einfach nur, weil man sagt, das geht sonst nicht. Ich meine, die Leute sind 5 Tage auf der Reise oder an Bord, wollen sie was zu trinken haben und nicht jeder kriegt das ja auch gestellt, ne, sagen wir so. Die sollen ihr Wasser und ihr Essen mitnehmen, ihr Müsli oder was immer sich da angerührt haben. Das wollen sie mitnehmen dürfen. Okay. Das geht ja auch nicht. Das geht auch.
Wieso? Hat man nicht Vollverpflegung irgendwie an Bord?
Nein, hatte man nicht.
Wirklich?
Nein. Also bei mir konkret so, ich kann mir Essen bestellen, aber es ist nicht gestellt. Nein, auf jeden Fall keinen.
Krass.
Und es gibt manche Gesellschaften, das ist bei mir noch gut, bei mir ist es luxuriös, also da gibt es ja auch Essen an Bord teilweise und wenn was übrig bleibt, wenn ein Gast das nicht wollte oder wenn zu viel beladen worden ist, dann wird es in der Regel nicht weggeschmissen, sondern es findet sich schon einen Verwendungszweck dafür. Verstehe. Aber man kann nicht davon ausgehen, dass ich das an Bord Essen gibt. Nein, also ich konnte es nicht und ich habe mir was mitgenommen, also zumal ich das auch irgendwann nicht mehr essen konnte oder sehen konnte.
Ja, okay, das ist ein anderer Aspekt, ne? Ja, okay. Das täglich grüßt das Murmeltier.
Genau. Und bei anderen Aspekten, man kann sich, wie gesagt, viele Gesellschaften bieten natürlich oder müssen es, glaube ich, auch arbeitsrechtlich anbieten, dass die Leute was zu essen haben, aber das kostet einen, trotzdem kostet es was. Und je nachdem, wo man bei welcher Fluggesellschaft arbeitet, sind die Saläre nicht unbedingt so großartig, insbesondere bei den Kabinenmitgliedern. Mhm. Die haben dann oft ihr ganzen Kühlschrank mitgenommen teilweise, wenn sie dann mehrere Tage unterwegs waren, weil sie waren dann im Hotel und immer Hotel essen und oder beziehungsweise irgendwo essen gehen, das kostet Geld. Ne?
Ja.
Und das wollte man so möglich klein genug halten.
Okay, also, ne?
Also man darf,
ist sozusagen Standard und darf.
Nein, nicht Standard, aber man darf Sachen mitnehmen. Ja, also ich darf, wenn ich im Einsatz bin, wohlgemerkt, dann darf ich Flüssigkeit mitnehmen.
Okay.
Meine Zahnpasta mit mir führen, damit ich mir unterwegs die Zähne putzen darf. Aber du, das darfst du ja auch, aber ich dürfte auch eine große Tour mitnehmen. Also durch die Sicherheitskontrolle durch, werde genauso geprüft. Vorab, damit ich denn auch überhaupt das Vorfeld als solches betreten darf, das gilt für jeden Flughafenmitarbeiter, die werden einer ZUP, nennt sich das, Zuverlässigkeitsüberprüfung unterteilt. Da wird geguckt, das ist dann mit Führungszeugnis so ein bisschen so eine Überprüfung, ob derjenige irgendwas auf seinem Kerbholz hat oder ob wie denn so sein Hintergrund ist, wo die letzten Wohnsitze waren und so. Und dann darf er auch hinter dem Flughafenzaun sozusagen arbeiten. Das ist Voraussetzung. Und wir sind dann durch die Sicherheitskontrolle durch, haben uns dann zur Meldezeit sozusagen gemeinsam getroffen mit den anderen Kollegen, mit denen man seine Reise jetzt beginnt, sei das nun diesen Einflug oder die mehrere Flüge oder die ganze Woche, mit denen man unterwegs ist. Der erste Schritt, den man dann gemacht hat, wenn man angekommen ist, man hat sich den sogenannten Flugplan angeguckt. Das ist jetzt auf dieser kurzen Strecke Hamburg-Rom, ist das jetzt nicht so spektakulär.
Also der Flugplan ist sozusagen die konkrete Planung, wo fliegt man jetzt eigentlich wirklich
hin. Der wird lang auch. Genau, der wird vorab erstellt. Dafür gibt es Dispatch, also die Dispatcher. Auch das ist ein Beruf, den man erlernen kann und auch ein Zulassungskriterium unterworfen ist, wo man sich sehr viel mit Meteorologie und etc. alles aussetzt, Flugzeugtechnik. Man kriegt einen Flugplan gerechnet. In der Grundschulung haben wir auch mal gelernt, wie man das alles selber macht. Aber das könnte ich jetzt nicht mehr. Das ist auch sehr computerisiert. Und in den kurzen Umdrehzeiten, die man hat, kann man das auch gar nicht zeitlich mehr bewerkstelligen. Auch das haben wir alles mal gelernt sozusagen. Aber jetzt kriegen wir ihn elektronisch gerechnet. Dort ist der Flugweg drauf, wie wir ihn gerne fliegen würden. Wie dieser Flugplan eingereicht ist bei der Flugsicherung oder bei dem europäischen Flugsicherungsverbund. Da wird praktisch ein Wunsch geäußert, dass der und der Flieger von Hamburg nach Rom fliegen möchte um der und der Uhrzeit auf der und der Strecke in der und der Flughöhe. Der wird vor, ich glaube, 3 Stunden vor wird dieser Flugplan mittlerweile alles elektronisch übermittelt. Dann wird geguckt, das passiert also schon lange, bevor ich am Flughafen bin.
Ja.
Dann wird geguckt, okay, wie viele Leute wollen denn um den Zeitpunkt denn von Hamburg abfliegen, auf der Strecke fliegen, nach oben fliegen? Gibt es da möglicherweise Konflikte, Überlastungen? Der Flughafen Rom hat meinetwegen vorher schon gemeldet oder meldet dann zeitnah auch, oh, jetzt wollen hier 60 Flieger anfliegen, ich kann aber nur 55. Dann müssen wir anfangen, Verspätung oder sogenannte Slotzeiten, das hast du vielleicht schon mal gehört, den Begriff. Die Flieger anfangen schon zu staffeln vorher. Das sind alles so Prozesse, die laufen vorher schon ab. Was wir, wenn wir dann ankommen, wir kriegen letztendlich die Tatsache geliefert. Wir haben jetzt hier einen Flugplan, der kann pünktlich losgehen, von der Planung her. Der ist noch nicht mit irgendeinem Slot, mit einer verspäteten Abflugzeit oder einer festen Abflugzeit ausgerüstet. Manchmal ja schon, aber zumindest so kriegen wir die Fakten präsentiert. Dort ist auch die Spritberechnung drauf, was ich Minimum am Sprit haben muss. Das ist auch ziemlich genau vorgeschrieben, welche Menge Sprit ich mindestens mithaben muss.
Also wie viel Sicherheitsreserven sozusagen
genau, da drin genau. sind. Ne? Da kann man sehr viel in Details reingehen, was ich haben muss. Ich muss natürlich Sprit haben, um überhaupt nach Rom zu kommen, aber es muss in der Fliegerei ist immer ein Plan B oder Plan C sogar vorgeschrieben, sodass ich auch immer zu einem Ausflughafen weiterfliegen muss und auch noch zusätzliche Reserven haben muss, Reserven für unvorhersehbare Ereignisse, also wenn ich dann meine Flughöhe nicht bekomme und mehr Sprit verbrauche, weil ich nicht in der optimalen Flughöhe fliegen kann und sowas. Das wird da alles so ein bisschen mit einkalkuliert schon. Aber da wird nur auf das Minimum gerechnet, den kriege ich präsentiert. Dann kriege ich Wetterbericht präsentiert, wie das Wetter am Zielflughafen sein wird, am Ausweichflughafen, das Wetter unterwegs, eine Wetterkarte ist vorgeschrieben auch, die ich gucken kann, sind da irgendwelche Gewitter unterwegs, ist da irgendwas, was mich möglicherweise stören kann. Ja. Dann kriege ich eine Auflistung der sogenannten NOTAMs, Notices to Airmen. Ja, da steht drin, ist irgendwas kaputt am Flughafen? Kann der Flughafen gewisse Anflugverfahren nicht anbieten? Ist da eine Landebahn geschlossen? Ist dort irgendeine Parkposition kaputt? Kann nicht bedient werden? Alles so, was so in der täglichen Operation alles so sein kann. Das lesen wir uns alle schön durch, gucken das an. Auf dem Flug nach Rom geht es am Ende dann doch relativ schnell. Dann gucken wir nochmal den Flugplan an. Dann kriegen wir einen technischen Bericht des Flugzeuges. Ist bei dem Flugzeug alles okay? Ist da irgendwas kaputt? Ist da irgendwas, was uns hindert, nicht in der optimalen Höhe zu fliegen, weil wir niedriger fliegen müssen? Teil der Klimaanlage ist defekt. Ist ja alles mehrfach redundant an Bord ausgelegt. Aber wenn dann eine Komponente kaputt ist, heißt es nicht, dass der Flieger am Boden bleiben. Es kann sein, das heißt, er kann sicher weiterfliegen, aber darf meinetwegen nicht so hoch fliegen oder irgendwie sowas Banales. Kommt selten vor, aber es ist alles möglich. Und da wird dann geguckt, gucken wir rein, ist irgendwas, was uns irgendwie dran hindert, den Flug so durchzuführen, wie er draufsteht. Es ist nicht so, dass man sagt, ja, das wissen die Dispatcher, die haben das ja dann automatisch schon eingerechnet oder so. Das passiert nicht unbedingt immer. Also man muss da schon mal so ein bisschen Plausibilitätsüberprüfung machen. Und dann gucken wir uns beiden an und dann überlegen wir, wie viel Sprit wir mitnehmen wollen am Ende. Also einmal das Minimum, was wir mitnehmen müssen. So, und dann kommt so ein bisschen die Erfahrung rein und dann gucken wir aufs Wetter und sagen, ach komm an, zu unserer Ankunftszeit sind Gewitter vorhergesagt. Das wollen wir ein bisschen mit einrechnen, nehmen wir jetzt so und so viel extra Kraftstoff mit, um das bis zu ein bisschen
um was soll fliegen zu können,
um fliegen zu können, um
oder eine Warteschleife
oder das so. Gewitter, das sind kleine, kann man natürlich drauf gucken, das spielt unheimlich viel mit Erfahrung rein und auch Blick auf das Wetter, dass du sagst, hier, das sind einzelne Gewitter, wenn das Ding zieht durch und dann nach einer Stunde ist der Flughafen wieder frei, beziehungsweise dann kann man wieder anfliegen, also nehme ich eine Stunde extra mit, um da rumzufliegen und dann gucke ich natürlich auch, wie ist der Flughafen im Alternate, oder hat er das gleiche Wetter, ich glaube, ich nehme mal den anderen Flughafen, der ein bisschen weiter weg ist, den nehme ich mal als Ausweichflughafen, nimm da nochmal auch extra viel mit oder irgendwas in der Art, sodass wir da mit reingehen.
Also der Flugplan wird erstmal vorgegeben, aber am Ende ist es vor allem wirklich jetzt eine Pilotenentscheidung.
Definitiv
also
Pilotenentscheidung.
Man wägt halt alle Eventualitäten ab, bringt alle Berichte zusammen, die zwar irgendwie digital vorgemeldet, abgelegt etc. sind. Müsst ihr dann eure Entscheidung dann auch nochmal in irgendeiner Form digital abtreten oder sind das sozusagen nur noch lokale Entscheidungen?
jetzt konkret bei uns war es so, wir haben unsere Spritwerte in den Computer reingehackt und in den, der dort vor Ort stand sozusagen.
Also jetzt noch bei dem Büro.
Bei dem Büro, genau.
Eine der Fluggesellschaft.
Fluggesellschaft. Mittlerweile war das so, dass irgendwann hatten wir auch, haben wir diesen Flugcomputer mitgenommen, den haben wir praktisch dort nur ans Netz angeschlossen, haben den als kleinen Laptop, haben wir den mittlerweile mit, hier haben wir den mit dabei. Das ist die Variante, wie wir das gemacht haben. Es gibt unzählige Arten, wie ich jetzt zu dem Flugplan komme. Es gibt manche Gesellschaften, die laden sich die ganzen Flugpläne auf einen USB-Stick rauf oder irgendwas in der Art und nehmen für den restlichen Tag die ganzen Flugpläne mit und entscheiden dann sozusagen, kriegen nicht immer neue Karten, sondern kriegen halt basierend auf den Daten, die sie jetzt schon haben, machen sie denn diese Entscheidung und updaten die immer nur anhand von Informationen, die sie dann im Laufe des Fluges bekommen. Man kann sich unterwegs ja auch noch ein Wetter holen und alles sowas. Also so lief das so grob ab. Es gibt, wie gesagt, viele Wege führen nach Rom. Das passt jetzt. Mhm.
Genau.
aber so letztendlich funktioniert das so. Der Pilot bekommt einen Flugplan vorweg. Kriegt Informationen über Wetterkarten und die NOTAMs, technische Berichte des Flugzeuges und er macht dann die Spritentscheidung, ob er den Flugplan jetzt aktuell frisch bekommt oder ob der schon den mitgenommen hat für den Rückflug dann zum Beispiel. Das ist jetzt irgendwie unerheblich, aber so läuft das im Prinzip ab. Mhm. Es gibt auch manche Flughäfen, dann hat man sich das entschieden jetzt, wenn man irgendwo über Nacht war in irgendeinem kleinen Platz oder irgendwas, wo es diese ganze elektronische Infrastruktur gar nicht gibt, dann kriege ich den Flugplan Papier ausgedrückt im Cockpit und blättern wir nach, gucken nach, entscheiden das und gehen wir runter zum Tanker und denen sagen wir dann 6 Tonnen.
Okay, also es ist jetzt noch nicht so eine total durchdigitalisierte, standardisierte Geschichte. Es gibt den Trend natürlich dahin, alles möglichst digital abzulegen, aber es gibt nach wie vor das Fallback, wie es früher war, mit ohne Internet und ohne Laptop etc.
Ja, wie der Flugplan nach errechnet wird. Ja, genau. Da gibt, wie gesagt, es gibt da viele. Aber so grob muss es sein. Ich muss auch.
Ja, auch diese Entscheidung. Ich meine, das ist ja am Ende dieses, wie viel Sprit haben wir dabei? Das ist ja sozusagen, das wollt ja nicht nur ihr wissen, sondern das.
Diese Informationen möchte man ja
auch am Boden haben.
Genau.
Okay, also
genau.
Man sagt ja, wie viel soll getankt werden, aber das ist sozusagen ja auch etwas, was man hinterlegt. Ja.
Also, aktuell ist es so, dass der Tanker. Mittlerweile sind alle vernetzt, natürlich. Und der Tanker kommt mit seinem Tankwagen angefahren und tippt die Registrierung von dem Flugzeug an, wo er seinen Auftrag bekommen hat, fährt dahin, guckt drauf und sagt, aha, der Minimumsprit, der im Flugbahn drin stand, ist so und so viel, den tanke ich schon mal rein. Das ist extrem wichtig, wenn das um ganz große Flugzeuge geht.
Das dauert ja auch eine Weile.
Das dauert eine Weile, bis die ihre keine Ahnung, 140 Tonnen Kraftstoff da reingepumpt haben, ist ja eine Dreiviertelstunde unterwegs mit seinem Tanker da.
Für so eine 737 sozusagen, also um die wirklich mal von leer bis voll, wie lange würde man da brauchen und wie voll sind die normalerweise?
Da, also wenn, sagen wir mal richtig, der reine Pumpvorgang, das dauert nur 16 Minuten. 17 Minuten ist er voll.
Ja?
Ja, das geht relativ schnell.
Aber? Was geht nicht so schnell?
Er muss ja noch anschließen, er muss den Wagen, wenn so. Er fährt ja ran,
verstehe.
Dann braucht er nochmal 3-4 Minuten. Er muss positioniert seinen Wagen. Die haben alle Protokolle. Habe ich einen Fluchtweg? Das Tankfahrzeug braucht einen Fluchtweg. Ja. Das gibt einem nochmal so ein bisschen eine Vorstellung, wie weit alles runtergebrochen wird auf Sicherheit und Protokolle, wie welches Fahrzeug in welchem Zustand an dem Flugzeug ranzufahren hat. Also der Tanker hat ein Protokoll, dass er einen Fluchtweg haben muss. Er muss erstmal das Flugzeug erden, geht hin mit so einem kleinen Erdungskabel, schließt es an, schließt das Erdungskabel am Boden an und dann erst kann er mit dem Tankschlauch oben Klappe abschließen, Tanksystem starten, Tanksystem des Flugzeugs starten und dann, also es dauert auch so 3-4 Minuten, bis er bereit ist, den Stoff reinzupumpen.
Erdung ist wichtig, damit es nicht irgendwelche statischen Entladungen gibt, die dann den Sprit entzünden können oder
genau,
so.
Genau, das muss gemacht werden.
Ja.
Also letztendlich, um das zu wechseln, die Piloten entscheiden über die Menge am Kraftstoff an Bord. Mhm. Und er entscheidet auch über die Route. Also er kriegt, das ist jetzt, Hamburg-Rom ist jetzt nicht so das Beispiel dafür, aber Langstrecke wird es dann auch schon interessanter. Da kriegt man auch einen Flugplan gerechnet, natürlich, der auch das Optimum da sein soll. Man möchte natürlich so wenig Kraftstoff wie möglich tanken müssen, weil je mehr ich tanke muss, desto sei das auch nur.
Umso mehr wird auch Verbrauch.
Genau, weil jedes Gramm Gewicht und sei das nur der eigene Kraftstoff produziert einen höheren Verbrauch. Mhm. Und da ist es aber auch so, dass man sagt, du hast mich jetzt hier mitten durch die Gewitter geplant. Kannst du mir mal die, wenn es mir eine Viertelstunde kostet, aber plan mich mal bitte außen rum. Da möchte ich nicht links fliegen. Das kann der Pilot. Und rein rechtlich darf da ihm keiner widersprechen. Also der Kommandant entscheidet über die Flugroute, oder die Piloten entscheiden über die Flugroute und die Menge, die über das Minimum hinausgeht.
Wie viel Luft ist denn eigentlich in den geplanten Abflugzeiten? Also wie viel Musik ist da drin? Wie viel kann man da sozusagen umplanen, ohne dass es eine unmittelbare Auswirkung auf den Gesamtplan hat?
Schön ist natürlich, wenn der Flugplan nicht, da gibt es ein schönes Wort dafür, wenn er nicht, also ich sag mal so, kontrolliert ist von der Flugsicherung, was die Abflugzeit angeht. Dann kann ich praktisch, wenn ich sage, oh, wir sind schon 20 Minuten hinter unserem Fahrplan und ich weiß, es dauert noch 40 Minuten, dann rufe ich bei dem Fluglotsen an und sage, pass mal auf, könnt ihr unseren Flugplan irgendwie offen halten oder sowas? Dann sagt er, ja, geht, kein Problem, können wir machen.
Offenhalten im Sinne
also, von... Also, dass er nicht sagt, ich habe eine Ticketreservierung für ein Theater gehabt und komme nicht rechtzeitig rein und dann ist das Ticket verfallen, dann muss ich den ganzen neuen Flugplan nochmal erstellen, nochmal anreichen. Okay. Mhm. Das können Sie also ein bisschen länger aufrechterhalten. Wenn der Flugplan aber so einen Slot hat, dann wird das manchmal so ein bisschen komplizierter. Slot bedeutet ja, das ist so ein fest vorgegebenes Startfenster, was ich einhalten muss. Mhm. Man versucht damit schon so ein bisschen... entweder die Abflüge oder die auf einer bestimmten Strecke, wo man weiß, da kommen ganz viele Flugzeuge demnächst an, dass ich die schon versuche zu staffeln, dass ich ein bisschen mehr Ruhe reinbringe oder Warteschleifen vermeide. Also im Falle von diesem Beispiel von Rom, da sage ich, in dieser Stunde wollen 60 Flugzeuge landen, ich kann aber nur, sagen wir mal, 40. Also sage ich, jeder soll jetzt nicht laut Flugplan losfliegen, sondern jeder soll einen Abstand von 4 Minuten losfliegen, so gestaffelt, so dann weiß ich, dann kann ich sie alles reinkriegen. Dann gibt es zwar Verzögerung, schon am Boden meinetwegen beim Abflug, aber nicht unbedingt in der Luft mit Warteschleifen. Mhm. Weil das ist teuer und das will man irgendwie vermeiden und ist nicht gut. Und ist auch mehr Arbeitsbelastung für die Fluglotsen, weil auch das ist Luftraum, der wiederum verbraucht wird, ne?
Ja.
Wo die Fluglotsen dann arbeiten müssen. Die Fluglotsen geben dann in der Regel vor, wie viele Flugzeuge sie in der Stunde verkraften können oder bearbeiten können.
Okay, also der Flugplan kommt, wird von den Piloten interpretiert, mhm, auf die Wetter und sonstigen Anfordernisse angepasst und am Ende gibt man klare Signale, okay, tank mal so voll, mehr brauchen wir nicht.
Es kann ja auch sein, dass der Flughafen gar nicht anfliegbar ist zum Beispiel, so vom Wetter her.
Ach so, dass man jetzt komplett umrouten muss.
Umrouten muss, ja, anfliegbar, man kriegt einen Flugplan gerechnet und man stellt fest, dass der Ausweichflughafen, den man gewählt hat oder der vom Flugplan gerechnet worden ist, dass der durch aktuelles Wetter, also was auch in der Vorhersage nicht drin war, dass der auf einmal nicht mehr als Ausweichflughafen zur Verfügung steht, weil das Wetter zu schlecht geworden ist, mhm, dort. Ein Ausweichflughafen soll immer besseres Wetter oder muss bessere Wetterkriterien erfüllen als der Zielflughafen. Ich kann interessanterweise rein rechtlich zu einem Flughafen hinfliegen. Ich kann nach oben hinfliegen und ich gucke drauf und ich stelle fest, ach guck mal, der Wetterbericht sagt, das Wetter ist so schlecht. Jetzt, es ist meistens Nebel, wenn ich sage von schlecht. Ich meine nicht Gewitter oder irgendwie sowas. Das kann man irgendwie nicht so berechnen. Aber die sagen mir, da ist so dichter Nebel, da kann ich gar nicht landen. Kann ich trotzdem losfliegen. Ich muss nur 2 Ausweichflughäfen haben, nicht nur einen.
Aber einen muss man sozusagen immer haben. Also ein Flugplan zu X heißt auch immer, es gibt noch einen Y,
genau,
der einfach,
genau,
Teil des Plans,
genau,
ist.
Genau. Ich rede jetzt nicht über Sinn und Zweck. Also einen Sinn macht der nach Rom zu fliegen, wenn man weiß, man kann da gar nicht landen. Aber das ist so ein bisschen geschuldet der Tatsache, dass das eine ist die Vorhersage. Und Vorhersagen sind natürlich eigentlich nur eine Vorhersage. Und oftmals ist ja so, dass Wetter dann am Ende doch ein bisschen besser ist oder am Ende man doch da anfliegen kann und deswegen will man den Flug gleich nicht von vornherein absagen, wo man weiß, man könnte da hinkommen. Mhm.
So, jetzt nochmal ein bisschen zusammenfliegen. Ja. Also jetzt haben wir quasi den Flugplan erstellt, wir haben genau gesagt, was getankt wird, mhm, jetzt alle Wege führen nach Rom, also haben wir jetzt sozusagen auch einen, was wäre jetzt so ein potenzieller Ausweichflughafen
für Rom? Dann
so.
Also wenn das Wetter toll ist, ist es vielleicht, man fliegt nach Rom, nach Fiumicino und der andere Flughafen, Campasi heißt er, glaube ich, der ist an der Küste, der ist gleich nebenan, den würde man als Ausweichflughafen nehmen.
Okay, also jetzt nicht Neapel oder, nein, so, sondern sozusagen, nein, einfach der nächste, genau, große Verkehrsflughafen, ja, der,
genau,
diese Maschine auch runterkriegt.
Genau, das sieht bei größeren Flugzeugen manchmal schon anders aus. Mhm. Da gibt es keinen, der so große...
A380 hat dann wahrscheinlich ganz andere...
Der hat andere
Optionen.
Ganz andere Optionen. Da kann das teilweise sein, dass was war das krasseste Beispiel, irgendwie, was ich gehört habe? Delhi. Und der Ausweichflughafen war Bangkok.
Weil geht nicht anders.
Weil der andere, der daneben ist, der, den man anfliegen konnte, der war vom Nebel war so zu und der nächste dann wäre dann in der Richtung gelegen, wäre das im Süden von Indien ging nicht, weil und das andere war Rangoon. Rangoon geht auch nicht, also hat man dann gleich Bangkok genommen. Das ist natürlich, also das möchte ich in dem Gast natürlich nicht zumuten.
Ja. So, jetzt gibt es natürlich noch diverse andere Refills, die da gemacht werden. So ein Flugzeug muss natürlich gereinigt werden, wenn es jetzt nicht gerade als erstes am Tag bereitgestellt wird. Es muss irgendwie natürlich nachgeladen, entsorgt werden. Ja. Da gibt es ja dann auch noch sanitäre Einrichtungen.
Aber der nächste Schritt, der wäre, nachdem wir uns die Kraftstoff ausgesucht haben, wir würden dann, weil ist ja der erste Flug, zusammen mit der Kabinenbesatzung ein Briefing machen.
Ah, das heißt, man trifft sich
vor.
Komplett.
Man trifft sich komplett. Das ist auch wirklich
vorgeschrieben. Kabinenbesatzung für eine 737 ist?
Sind drei oder vier, je nachdem, welche Version man hat. Drei oder vier Kollegen.
Plus die Piloten. Also die Piloten. Insgesamt sechs Leute ungefähr.
Fünf bis sechs
sind sozusagen das Team.
Genau, das Team. Mhm. Und man trifft sich mit denen, man unterhält sich mit denen, man stellt sich vor sozusagen auch, bespricht nochmal feine Details, pass mal auf, das Wetter wird sehr turbulent werden, wir können die Anschnallzeichen nicht sofort ausmachen, wir lassen sie später aus oder wenn ihr was Besonderes habt, dann bitte sagt mir gleich Bescheid, weil ich hätte gerne das so und so. So Feinheiten wie im Falle eines Vorfalls dort werde ich das und das so machen, also nicht, dass ihr euch wundert oder irgendwie so. Als Beispiel, was nenne ich mal ein Beispiel, es geht manche Leute sagen, falls wir aus irgendwelchen Gründen, das ist wieder jetzt hier ein Notfallgespräch, wir müssen den Flieger evakuieren. Manche Leute sagen, ich werde die Ausgänge benennen, über die wir aussteigen werden. Und andere sagen, nee, ich werde das nicht benennen und so. Also so Feinheiten gibt es immer noch, die da so ein bisschen existieren. Das bespricht man vorher mit denen auch, aber primär ist es mehr so Flugzeit. Wie ist das Wetter heute? Was macht ihr denn heute Abend? Auch ein bisschen ein persönliches Gespräch, wo sie denn, wenn man gemeinsam über Nacht ist, in welchem Hotel sind wir da, wie sind da die Crewwege, wie kommen wir da raus und sowas in der Art. Falls man da neu ist. Hat man einen neuen Kollegen mit, braucht der irgendwie eine besondere Einweisung nochmal oder hat der Fragen oder auch selbst so Gespräche wie, das kann ja manchmal sein auf der psychologischen Ebene, du letztes Mal ist mir das und das passiert, wenn das nochmal passiert, was würden wir da machen mit dem Gast oder irgendwas, wie hältst du, wie machen wir das mit Koffer, die nicht mehr oben reinpassen, so ganz menschliche, teilweise auch operationelle Dinge, die man besprechen muss.
Ja, wo es dann mal mehr, mal weniger Bedarf gibt.
Genau, wo es Gesprächsbedarf gibt zwischen Kabine und Cockpit.
Und schätze mal, gerade wenn mal wieder irgendein Vorfall war.
Dann musste wir das auch gerne mal besprochen, so ein bisschen. Und was war denn da passiert? Und erzähl doch mal. Und ja, es ist halt ein Team, aber
es ist noch. Aber auch das Flugbegleiterteam setzt sich jedes Mal wieder aus beliebigen Mitarbeitern
zusammen.
Genau. Gibt es da dann auch nochmal einen Chef der Crew sozusagen, so wie es einen ersten Piloten gibt?
Das ist von Fluggesellschaft zu Fluggesellschaft unterschiedlich. Manche machen das auch innerhalb der Crew. Wer der Älteste ist, ist der Chef. Bei uns gibt es designierte, also bestimmte Chef-Stewards, Stewardessen, die sozusagen die Leitung des Teams haben und dann auch die Arbeit einteilen, wer, wie, wann, wo an Bord was macht oder erlaubt. Aber auch die haben ein ganz starkes Protokoll, nach dem sie richten. Das ist jetzt bei der 737 jetzt nicht so schwierig gewesen, aber bei größeren Flugzeugen wird das umso diffiziler, welche Arbeitsposition sie haben und wo an welche Tür sie sitzen und welche Notfallausgangsfunktion diese Tür hat und wo ist das Notfallequipment und wie hätte ich denn gerne, ich hätte gerne das so und so, dass es so gemacht wird. Also viel Servicebesprechung, aber auch nochmal Notfallprotokoll, dass der Purser ist auch verantwortlich, dass er auch überprüft, ob die Kabinenkollegen ausreichendes Wissen haben. Also manche machen auch so einen kleinen Test auch nochmal, so ein bisschen befragt nochmal ab und sehr viel auch noch mit Abfragen, ob die Kollegen, manche sind teilweise medizinisch vorgebildet, wenn es um Erste Hilfe geht. Das ist ja auch immer ein großer Teil, dass Passagiere an Bord krank werden und Erste Hilfe benötigen und wie man damit umgeht. Menschen sind diffizile Fracht.
Kann ich mir vorstellen. Vor allem auch so, was so die, weiß ich nicht, also sicherlich ist man da wirklich mit allerlei haarsträubenden Situationen konfrontiert über die Zeit.
Kabinenkollegen kriegen, wir auch, kriegen eine ganz spezielle Schulung, halt Erste Hilfe, jetzt wir nicht so stark im Cockpit, weil wir am Ende doch nicht aus unserem Arbeitsplatz rausgehen, aber Kabinenkollegen kriegen eine Schulung Erste Hilfe, Service natürlich, Notfall und auch sogenannte Unrulies, also Passagiere, die durchdrehen.
Unrulies?
Unrulies.
Oh.
Das ist eine Belastung für alle und auch für alle anderen Gäste. Und,
selten aber immer, findet statt.
Selten findet statt, aber an der anderen Seite doch relativ häufig. Also weltweit von allen Flügen ist jetzt bestimmt gerade irgendwo eine Besatzung aus den vielen tausend Flügen, die in der Luft sind,
ja,
und kämpft gerade mit irgendeinem
Idioten.
Arschloch, genau. Mhm. Der vielleicht auch nur durchgedreht und der auch nur, der, viele von denen sind ja, haben Flugangst, haben irgendwas eingeworfen vorweg, haben irgendeinen Scheiß sich eingeschmissen und kommen da total durchgedreht schon an Bord irgendwie, und wenn die Reise dann losgeht, irgendwann fühlen sich beengt, können nicht raus und dann fangen an durchzudrehen. Das ist oftmals sowas in der Art.
Das ist sicherlich nicht unbedingt für jeden immer so einfach, aber ja, manche machen sich es natürlich auch nochmal extra schwer.
Ja, ja.
Ich hatte auch
und sowas. Dann wird ja auch glücklicherweise Alkohol an Bord serviert, das ist ja auch nicht immer...
Nicht unbedingt immer hilfreich, aber ja, in gewisser Hinsicht kann es auch entspannt wirken. Also
kann entspannt wirken, aber manche so von den Gästen, was Kriechner sind, kommen ja schon manchmal betrunken an Bord, dann dürfen sie übrigens nicht an Bord gehen. Also bitte nicht, wer hier zuhört, nicht betrunken an Bord gehen. Wenn die Crew das mitkriegt, kann sie einen gleich wieder raus befördern. Betrunkene Gäste dürfen wir nicht.
Also offensichtlich betrunkene
Gäste. Ja. Ne? Klar, kommen die Leute mit einem Gläschen Wein an Bord, haben sie irgendwo getrunken und so, aber wenn einer richtig betrunken ist und wankt und da reingeht und es irgendwie schafft, vorne am Gate bei den Kollegen da vorbeizukommen, und ich habe mal einen gehabt, der hat es irgendwie geschafft und der flog nach Hamburg-Düsseldorf und in Düsseldorf kam er nicht mehr alleine die Treppe runter. Morgens um 7.
Geil.
Ja, aber das willst du ja nicht haben. Stell dir mal vor, irgendwas passiert und du musst diese Menschen ja am Ende dann da rauskriegen. Das ist nicht schön. Aber viele bringen sich dann auch ihren Schnaps heimlich mit. Ne? Es gibt ja Gott sei Dank einen großen Duty-Free, da kann man sich ja dann ordentlich mit Alkohol eindecken.
Oha, ja.
Nachdem man vorher der Sicherheitskontrolle abgeben musste, den Schnaps, kann man ihn da wieder kaufen. Ich rede jetzt nicht über Sinn und Unsinn, ne? Also das möchte ich jetzt nicht.
Naja, gut, aber halt so.
Ja, genau.
Gut, also Flugplan ist durch. Das Team
trifft
sich,
genau,
macht ein Briefing und stimmt sich über all diese ganzen Aspekte und Möglichkeiten ab, geht gegebenenfalls auf aktuelle Situationen ein. Da ist man aber noch im Flughafengebäude.
Das ist ein Flughafengebäude. Es kann auch sein, dass man die Kabinenbesatzung erst auch im Flug trifft. Das gibt's auch. Dass die Kabinenbesatzung aus irgendwelchen Gründen schon einen Flug mit dem Flugzeug gemacht hat, dass dem Flieger kam, also die Maschine, die jetzt von Hamburg nach Rom fliegen solle um 12 Uhr, die Kollegen, die dort waren, die kamen schon, sind schon einmal, keine Ahnung, aus Köln gekommen.
Achso, aber nur das Pilotenteam wird getauscht.
Nur das Pilotenteam getauscht. Auch das gibt es. Gibt's Rotation ineinander, gibt es sozusagen. Und das muss ich auch an Bord. Und dann macht man das halt an Bord, dieses Briefing, alles, was dazu gehört. Aber das ist auch vorgeschrieben, dass man das macht. Und ist eine gute Sache. Und das sollte man auch machen.
Wie lange dauert das so?
5 Minuten vielleicht.
Okay.
Wenn es mehr gibt, mal 10. Ne? Und dann geht man an Bord, wenn der Flieger dann hoffentlich schon da ist. Meistens ist er dann irgendwie unterwegs oder so. Wenn der Flieger neu, frisch am Tag fliegt, wird ein großes Protokoll gemacht, Überprüfung, ob alles okay ist. Jede Klappe wird aufgemacht an Bord, geguckt, ob alles drin ist, was er rein soll und nicht, was er nicht rein soll. Der Flieger wird nochmal so richtig gründlich gecheckt. Wird nochmal geguckt im technischen Bordbuch, was die Kabine hat für ihre Equipment, was ich habe als Crew, Cockpit-Crew, ob irgendwelche Fehler jetzt von der Vorbesatzung, die den Flieger dahin gebracht hat, eingetragen worden sind, aber noch nicht elektronisch bekannt sind, ob da irgendwie Neuigkeiten sich sind oder ob jetzt bei der Überprüfung der Systeme, was ich vor dem Start mache, ob da irgendwas auffällig ist oder defekt geworden ist, irgendeiner Art, dass wir das, ob das ein Problem ist für den Flug oder ob wir damit fliegen können, nicht fliegen können oder in welchen Bedingungen wir fliegen können. Kann sein, dass ich an Bord gehe und dann mal feststelle, ich muss nochmal nachtanken, ist alles schon passiert. Oder ich kriege jetzt frischen Wetterbericht rein, ziehe das an Bord nochmal das aktuelle Wetter und stelle fest, ups, hier der Slot ist nochmal schlimmer geworden. Also meine Abflugzeit wurde nochmal um eine halbe Stunde nach hinten verschoben. Ich stehe gleich mit, ich lasse die Gäste aber schon einsteigen, die APU hinten, das Hilfstriebwerk, was Klimaanlage und sowas braucht auch Kraftstoff. Plus, warum ist das Wetter schlechter geworden? Oha. Oder warum ist das Slot schlechter geworden? Oha, das Wetter, die Gewitter sind jetzt schon da, die sollten auch erst in einer halben Stunde kommen. dass ich anfange, okay, jetzt muss ich nochmal nachtanken oder ich tanke lieber nochmal Sicherheit nochmal nach, lass den Tankwagen nochmal kommen, lass nochmal nachtanken. Mhm. Mit Gästen an Bord gibt es auch ein Protokoll, was man einhalten muss. Manchmal muss die Feuerwehr informiert sein, die steht dann daneben, je nach Flughäfen. Jede Flughäfen hat seine eigene Regelung. Das sehen wir dann in unseren Unterlagen, wie das ist mit Flughäfen, wie die konkreten Flughäfen sind an dem Flughafen. Aber anders als so ein großes Schiff, was irgendwo in den Hafen einläuft, wo dann der Lotse an Bord geht und alle Besonderheiten erklärt, müssen wir halt immer aus unseren Unterlagen herauslesen, was ist an diesem Flughafen jetzt besonders und anders und irgendwas in der Art.
Da hilft dann sozusagen natürlich die Erfahrung, weil irgendwann hat man sie alle gesehen und
hat
das drauf.
Und wenn es dann so speziell ist, dann manche Flughäfen brauchen auch eine Einweisung, um dahin zu fliegen.
Aber ist man muss sozusagen auch noch zugelassen sein
für... Ja, klar, gewisse Flughäfen muss man zugelassen.
Ah ja. Warum? Also weil die jetzt so geografisch problematisch sind?
Geografisch oder? Problematisch. Also konkret Innsbruck. Ich bin nach Innsbruck geflogen und Innsbruck braucht man eine Einweisung. Man muss dort vor...
So fett im Tal.
Fett im Tal.
Dicke Berge drumherum.
Man muss einen speziellen Anflugweg wählen. Es gibt spezielle Anflugverfahren, wie ich da reinkomme. Es gibt lokale Wetterphänomene für Innsbruck jetzt konkret, die am Flug sehr unangenehm oder störend machen lassen kann, wenn ich nicht weiß, was da passiert.
So Abwinde,
Turbulenzen.
Okay.
Wenn es Föhn gibt und der Wind über den Brenner kommt, dann wird es in Innsbruck sehr, sehr speziell. Mhm. Und so.
Ich stelle mir gerade eine sehr spezielle Situation vor.
Ja, es wird halt sehr wackelig, turbulent, ne? Und das muss man irgendwie wissen, was das dann irgendwie, dass man da lieber nicht macht, weil sonst hat man nachher alle Leute gegen sich nach der Landung. Und gewisse Flughäfen, da muss man vorher entweder mal mit hingeflogen sein oder im Simulator noch am besten diesen Flughafen konkret trainiert haben. Es geht auch für gewisse Strecken. Es gibt gewisse Strecken, da braucht man eine Einweisung für, selbst lange Strecken. Wenn ich die konkret längs fliegen möchte als Kommandant, muss ich eine Einweisung auf dieser Strecke haben. Generell muss ich auch für jedes Gebiet eine Einweisung haben, wobei die im großflächigen, räumigen Gebiet. Ich rede jetzt hier von Europa, ich rede von Fernost, ich rede von Südamerika, Nordamerika, ich rede von Afrika. Da braucht man eine generelle Area-Einweisung auch. Die sind auch vorgeschrieben, dass ich da mich irgendwie auskenne. Nicht, dass ich mich irgendwie da hinsetze und dann einfach mal nach Afrika fliege und dann irgendwie feststelle, hier ticken die Uhren ja alle anders.
Okay, also man kann nicht mal einfach für irgendwas eingeteilt werden, sondern schon bei der Zuteilung muss natürlich bedacht werden von der Personalplanung, dass man natürlich jetzt auch nur Leute nimmt, die dann auch dürfen und können.
Ja, sollten Sie
machen. Das ist eine knappe Ressource, so Piloten, die dann in Innsbruck landen können?
Das wurde, glaube ich, nur für 3 Jahre betrieben und wir waren, glaube ich, 6 Leute, die das gemacht haben.
Die Verbindung jetzt,
die Linienverbindung? Ja, die diese Linie geflogen haben. Okay. Es wurde aber auch nur 3-mal eine Woche bedient, also es war darzustellen. Aber auch so Visas und sowas ist auch so ein Problem, was man natürlich haben muss, teilweise, ne?
Interessante Frage, noch nie drüber nachgedacht. Ja. Ich dachte, man hat da vielleicht so eine generelle Pauschale irgendwie so. Piloten dürfen immer ankommen. Das
sind nicht nur Piloten, auch die Kabinenbesatzung.
Das Team halt, ja.
Ja.
Ach, die müssen dann sozusagen auch alle wirklich persönlich
ein Visum haben? Je nach Land. Also es gibt bei manchen, für China muss ein Visum eingetragen sein, aber das wird mehr oder weniger nicht im Pass eingetragen, sondern das wird in China sozusagen eingetragen. Die haben da wird der Flug vorab gemeldet mit der Besatzung und die gucken dann gleich in ihre Liste ab. Ja, die sind bei uns schon mal gemeldet worden, die haben ein Visum, die dürfen da hinfliegen. Mhm. Na, das habe ich jetzt nicht im Pass drin stehen. Für Amerika habe ich ein Visum im Pass drin stehen, ein spezielles C1-Visum. Das weist mich als Crewmitglied aus, mit dem kann ich den da einfliegen. Ohne vorher dieses ganze ESTA und diesen ganzen Quatsch da, sondern ich kann ad hoc ohne großartiges Bomborium eingetauscht werden und kann nach Amerika fliegen. USA.
Nur in der Rolle als Pilot?
Oder nur in der Rolle als Pilot.
Okay, also wenn du jetzt so normal
als Passagier, dann muss ich den ganzen Kram
machen.
Ja, genau.
Beine breit und schön durchsuchen lassen.
Ja, genau. Wenn ich als Pilot in Amerika ausreise oder Pilot, also als Crew ausreise, dann müssen wir auch durch die Sicherheitskontrolle durch, wie jeder andere Gast auch. Hm. Und je nach Land, ich habe doch gesagt, ich darf Flüssigkeit mitnehmen. In England nicht. In England wird mir auch mein Wasserglas abgenommen, meine Wasserflasche.
Paranoia sozusagen.
Ich erwähne jetzt nicht, dass zur Sicherheitsrüstung jedes Flugzeuges eine Notachs, eine Brecheisen und so Sachen zugehören.
Ja, würde man ja auch erwarten.
Ja, also. Na, falls irgendwas klemmt und ich irgendwo nach einer, keine Ahnung, irgendwie was für einer Landung oder ich kriege in der Luft, verklemmt sich die Cockpit-Tür, die will ich ja irgendwie aufkriegen. Also habe ich eine Brechachs und ein Brecheisen, ein Kuhfuß gibt es bei uns an Bord.
Okay.
Na, der ist jetzt nicht für jedermann zugänglich, aber ja, trotzdem, es gibt es an Bord. Ich komme daran. Okay. Trotzdem wird mir aber mein kleines Taschenmesser abgenommen. Ich rede jetzt nicht über Sinn und Zweck. Ne? Das geht ja nur ums Gesetz sozusagen. Ne? Ja.
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 Es ist,
Weil das diese Notachs ist deshalb nicht gefährlich, weil sie ja Bestandteil der Luftfahrzeugsicherheitsausrüstung ist.
Ja.
Und deswegen ist es auch keine Notachs, sondern ein Sicherheitsausrüstungsgegenstand. Deswegen darf er ja auch mit an Bord genommen werden. So kann man sich juristisch sozusagen daraus ziehen. Mhm. Ne? Aber wir haben uns damit lange schon abgewöhnt, das ist halt so. Man zuckt mir die Schultern, okay.
Ja. Okay, also auch gut, das.
Wir sind jetzt an Bord, ne?
Ja, wir genau. Haben sozusagen diese ganzen rechtlichen, das hatte ich noch gar nicht auf dem Zeiger, aber ist ja logisch. Irgendwie, da kommen mal irgendwelche Leute angeflogen, kann ja jeder kommen.
Mhm.
So, aber zumindest ist es so halbwegs abgefedert und man muss jetzt nicht die ganze Zeit durch solche sinnlosen Prozesse gehen, wie sie jetzt schon für die Passagiere ja nur teilweise zumutbar sind, sondern man hat da sozusagen einen schnelleren Zugang. Gut, das heißt, wir wollen ja eigentlich immer noch nach Rom.
Genau.
Also jetzt unseren Flugplan beisammen. Alles ist irgendwie ordentlich getankt. Man hat sich abgestimmt mit dem Team. Ist alles sauber. Irgendwie das Klo ist geleert. All diese Dinge, die man gerne sichergestellt haben möchte.
Wasser getankt.
Sind sozusagen getan. Jetzt hat es ja schon angesprochen, dass es dann natürlich auch nochmal so eine Checkliste gibt. Das ist ja sozusagen...
Es gibt,
meint man ja zu kennen, diesen Vorgang.
Ja, ja, genau.
Also man sitzt dann da irgendwo und geht eine lange Liste durch von Dingen. Was muss man denn alles so überprüfen, um wirklich losfliegen zu können?
Willst du jetzt konkret, also das ist von Flugzeug zu Flugzeugtyp recht unterschiedlich.
Ja, gut, also aber jetzt nicht unbedingt auf jedes einzelne Detail,
also,
aber so
also grundsätzlich
generell, was ist so bei den Flugzeugen üblicherweise nochmal explizit zu prüfen?
Also grundsätzlich ist es so, dass man bereitet den Flug eigentlich bis zur Landung schon vorab vor. Mittlerweile haben selbst so ein olles Ding wie die 737, die hat ein FMS, nennt sich das, Flight Management System, ein Flugwegrechner, auch mal auf Deutsch gesagt. Den kann ich vorab, den Flugplan, den ich ja vorher in Papierform habe, kann ich also eingeben dort. Die Strecke, die ich fliegen möchte, den gebe ich die Gewichte ein. Dann habe ich einen Flugplan, einen elektronischen Flugplan, den er mir in meinem Navigationsdisplay schon vorab darstellen kann, eingegeben. Von dem Moment an weiß das Flugzeug praktisch, welche Route es später fliegen wird. Ich habe alles vorweg programmiert.
Da ist ja dann sozusagen auch die Teilnehmer, also man weiß ja auch, wie viele Passagiere sind an Bord.
Das ist vorab schon, das Gewicht wird vorab schon in diesem Flugplan mit reingerechnet.
Aber man weiß ja nicht, was die wiegen.
Da werden Standgewichte werden genommen. Also wenn ein Passagier spontan mehr an Bord kommt, also wir haben, sagen wir mal, mit 120 gerechnet und wir sind jetzt 121, weil einer ist noch last-minute-technisch gekommen, der wird mit 100 Kilo berechnet. Hm. 100 Kilo, weil man sagt, er hat mit Handgepäck.
Ja, und was haben so 100 Kilo für eine Auswirkung auf so eine Spritplanung?
Sagen wir mal so, je nachdem wie die Flugzeuge, ich greife mal jetzt heraus, das hatte glaube ich eine Tonne mehr an Gewicht, also 10 solche Gäste, hätte einen Mehrverbrauch gehabt von, auf dem Weg nach Rom vielleicht von 60 Kilo Sprit.
Und das ist aber...
Das hört sich jetzt nicht so viel an, aber das hast du denn auch nicht, das hattest du in den Reserven locker mit drin. Also das war nicht das Problem, das von denen eine Tonne schwerer war. Aber rein regulativ ist es so, dass wenn wir mehr als 2 Tonnen plötzlich schwerer waren, müssten wir einen neuen Flugplan rechnen, um diese Gewichte mit reinzubringen.
Also wenn jetzt so eine Schulklasse mitkommen will, das lässt sich mal nicht so ohne weiteres abfedern.
Ja. Das heißt nicht ohne weiteres abfedern, insbesondere dann kann ja mal sein, wenn der Flug regelmäßig geht, alle Stunde oder sowas und dann fällt ein Flug aus, dann wird natürlich der nächste Flug extrem voll und dass er dann auch schwerer wird und dementsprechend, aber das wird dann meistens auch schon gleich mit in der Planung mit irgendwie berücksichtigt. So, die Planung kann relativ schnell, so ein Flugplan ist innerhalb von einer Minute gerechnet mittlerweile.
Ja.
Das geht ratzfatz.
Okay. Ne?
Weil die Strecke als solches bleibt die gleiche, hat sich ja nur das Gewicht des Flugzeuges verändert.
Mhm. Ja, was muss jetzt sozusagen, läuft man jetzt wirklich so rum und tritt mal einmal gegen alle Reifen?
Also es ist so, dass einer bereitet den Flug, es ist meistens so geregelt, dass derjenige, der fliegt, also wie gesagt, wir sind ja zwei Leute da vorne, Erster Offizier und Kapitän. Mhm. Einer hat die Funktion immer, dass das Flugzeug physisch steuert. Sei das nun, dass er die Hand am Steuergriff nimmt und den Flieger damit lenkt oder den Autopiloten bedient. Mhm. Und der andere arbeitet ihm zu und macht den Funkverkehr. Diese Rolle wechselt. Mhm. Meistens immer abwechselnd. Der Erste Offizier kann rein von seiner Ausbildung her, alles kann der Flugzeug genauso landen wie der Kapitän auch. Mhm. Also da besteht kein Unterschied. Es besteht manchmal so rechtliche Dinge, dass wenn es eine Landung bei sehr, sehr schlechten Sichtbedingungen sind, unterhalb von 550 Meter Sicht, um das mal genau zu sagen, dann muss der Kapitän die Landung durchführen, die dann meistens gar nicht von ihm selber, sondern vom Autopiloten gemacht wird. Weil es auch so vorgeschrieben ist, ne? Aber so ist es halt irgendwie vorgeschrieben, dass dann der Erfahrenere sitzt und mit der Situation umgeht. Dann gibt es noch Firmenregelungen, die sagen, okay, bei dem und dem Wetter soll denn doch der Kapitän das Flugzeug landen. Das heißt nicht, dass der Co-Pilot das nicht auch konnte, aber das ist einfach, um das den erfahrenen Menschen da so ein bisschen in die Hand zu geben. So, und das hat man vorher schon ausgelotet, übrigens auch schon beim Gespräch, so was willst du fliegen? Oh, ich hätte mal Lust hinzufliegen. Gut, dann fliegst du hin nach Rom. Und der andere nimmt dann meistens den Weg, oder klar, logisch dann den Weg zurück zum Beispiel, wenn es dann wieder von Rom wieder zurückgeht. So, derjenige, der den Route fliegt, der bereitet meistens den Flug so computertechnisch vor, also füttert das FMS, den Navigationsrechner. Der andere geht dann einmal außen rum. Oder bei manchen Fluggesellschaften geht immer der Kapitän außen rum, um den Flieger herum und tritt mal, wie du sagst, mal einmal so überall gegen die Reifen.
Ernsthaft?
Nein, kann er machen, sieht cool aus, aber im Prinzip guckt er nur, ist alles heil. Ne? Also der kommt ran, also vorher sollte man schon möglichst alle Pumpen angemacht haben. Ne? Alle Pumpen angemacht haben, einem Flieger sind alles, was irgendwo Druck liefert, Kraftstoffpumpen an, Hydraulikpumpen sind an. Ja. Und dann gehst du nämlich einmal außen rum.
Um zu gucken, ob nicht irgendeine Leckage ist oder so.
Mehr kannst du eigentlich auch nicht machen. Oder ist da irgendwie das gibt es auch. Da sind manche Dinger, Panels sind zugeschraubt und kann auch sein, dass eine sich dann in den Wochen manchmal so rausvibriert hat, aber das, dann kommt die Technik vorbei, schraubt eine Schraube wieder rein. Oder beziehungsweise so ein Panel kann ruhig eine Schraube fehlen, das fällt nicht gleich runter. Also das ist alles sehr robust gebaut. Interessant, wie gesagt, sind die Reifen. Das guckt man sich immer an. Nämlich hat der Reifen irgendwie einen Schnitt drin, irgendwas in der Art? Ist er bei der Landung?
Das kann ja bei der letzten Landung schon
passiert sein. Genau, kann bei der letzten Landung passiert sein. Wie sehen die Bremsen aus? Da sind so Pins drin, die sagen mir an, wie weit diese Bremse schon abgenutzt ist.
Ja.
So ein Führungsstift. Und wenn ich sehe, oh, die wird schon knapp, dann kann ich schon langsam mal überlegen oder vorplanen, sagen, also diesen Flug kann ich noch machen. Da gibt es Tabellen, kann ich reingucken, so und so viele Millimeter kann ich noch irgendwie fliegen. Dann weiß ich aber jetzt schon, dann kann ich der Technik Bescheid sagen, wenn wir zurück aus Rom sind, dann kann sie die Bremse wechseln. Weil das geht dann, darf ich nicht mehr machen. Da ist immer noch ein Puffer drin,
ja.
Für die Zuhörer hier. Es ist immer ein Puffer drin. Aber dann wird es schon
vorsichtig. Aber es gibt sozusagen schon mal eine Indikation,
genau,
dass man es schon mal machen kann und auch darf. Und dann fährt man gar nicht erst in die Reserve rein.
Genau. Reifen, wie gesagt, ist sehr interessant, ob man sich da auch irgendwas eingetreten hat. Also das hatte ich letztens, da war eine Schraube reingedreht, lag irgendwie wahrscheinlich irgendwo rum und wir sind da reingefahren und Reifen wurde gewechselt. Und, das sind so Klassiker, die da irgendwie passieren. Passiert nicht häufig, aber es passiert.
Wie oft würdest du sagen, findest du überhaupt was?
Das ist eine gute Frage. Aus dem Bauch sagen auch erst bei jedem 50. Flug oder irgendwas. Ist denn irgendwas, wo irgendwas passieren muss? Oder wo zu Boden ist einer vorbeikommt?
Das ist ja schon so selten, dass man schon so ein bisschen dazu tendiert zu sagen, ist ja eh nichts. Oder denkst du, dass du wie gut ist das trainiert, diese Wachheit wirklich immer damit rechnen zu können?
Naja, das ist schon gut trainiert. Also man sollte das wirklich machen. Also das wird auch nicht ausgelassen. Das gehört mit dazu. Es ist Teil der Checkliste, dass man außen rum geht und guckt, ob alles okay ist. Also das Auslassen ist nicht drin. Und wenn da passiert natürlich schon, dass wir standen, die Gäste steigen ein, los, können wir anlassen. Scheiße, ich war nicht außen rum. Mist, war eine Liste gelesen, ich war nicht außen rum. Ja, kacke. Also einmal außen rum gehen, gucken, ob alles okay ist und dann hoffentlich ist dann wieder, ist alles okay, so, dann kannst du gleich losfahren. Aber wenn was nicht okay ist, dann heißt dann natürlich irgendwie Verspätung. Weil, okay,
keine Ahnung, außer Reifen und Bremsen schon mal was gefunden?
Kraftstoffleckage, 2-3 Mal. War dann leck, lief irgendwie raus, war irgendwas undicht geworden und dann tropfte das so ein bisschen. Ölleckage, Hydraulik. Interessanterweise gibt es aber auch da Sachen, wo man guckt, wie viele Tropfen in der Minute gibt es da. Aha, bis 8 Tropfen in der Minute sind okay. Ach. Für einen Flug, der weniger als 2 Stunden dauert, irgendwie sowas. Okay. Das sind große Maschinen mit viel Technik und Sachen dran. Das ist kein sauber gewischter. Das ist eine große Maschine mit Hydraulik, mit allen möglichen Sachen dran. Das ist, also manchmal kommt man da schon mit ölverschmierten Händen zurück. Das ist so. Ja, hört sich ein bisschen komisch an, aber es ist halt überall, ist überall Dreck dran
und ja, gut, aber ich meine,
Gummiabrieb und wenn man irgendwas anfasst, wenn man irgendwo hängen bleibt, dann hat man gleich ein schwarzes Hemd und es kommt manchmal auch so ein bisschen keine, hast du schon mal die Vorflügel und all diese ganzen Klappen, die da ausfahren, die sind ja auch hydraulisch betätigt oftmals. Mhm. Und da sind hydraulische Stößel drin und die sind nie 100%ig dicht. Da kann schon mal sein, dass ein Tropfen Öl so rausleckt und dann sich gesammelt hat in irgendeinem kleinen Löchlein und dann, wenn die Klappe dann wieder runterfährt, dann leckt das so ein bisschen raus und wird dann so ein bisschen vom Wind nach hinten gezogen oder irgendwas. Das ist normal. Auch das Öl, dass das Triebwerk Öl verbraucht, wie jeder Motor verbraucht Öl, verbraucht das Triebwerk auch Öl.
Aber es ist halt auch viel Redundanzen in diesem ganzen System.
Also, ja, für den Zuhörer, das ist alles extrem redundant aufgebaut und wenn man da jetzt, sagen wir mal, so ein Baggerfahrer gehen würde und sagt, oh, ich muss jeden Tag irgendwie 3 Liter Öl reinkippen, dann würde er wahrscheinlich drüber lachen, weil das bei dem völlig normal ist. Wir reden hier von 8 Tropfen in der Minute und das wäre dann okay für einen 2-Stunden-Flug. Mit anderen Worten ist da am Ende dann, ich sag mal, so ein Schnapsglas Öl rausgelaufen und abends wird das dann gemacht, ne, sozusagen. Und dann wird dann dieses Leck behoben.
Okay.
Also so muss
man sich das vorstellen. Also in der Regel notiert man das dann und
genau.
Gibt es quasi dem Technikteam. Ja,
genau. Man ignoriert das nicht. Ne? Das wollte ich
ja,
schon. Das wird nicht ignoriert. Es wird auch, es gibt auch so klassische Eintragungen wie nach dem Motto, macht mir mal bitte den hinteren Teil des Rumpfes unten sauber, da sind irgendwelche alten Schmierspuren dran. Ich kann nicht sehen, ob neue dazugekommen sind.
Aber es gibt ja auch so Sachen, die man jetzt als Pilot gar nicht sehen kann. Was weiß ich, also Risse im Flugzeug, Haarrisse und so weiter.
Dafür sind aber regelmäßige Überprüfungen des Flugzeugs als solches drin. Da gibt es verschiedene Checks, die gemacht werden müssen. Das Flugzeug selber wird von der Technik in regelmäßigen Intervallen überprüft. Alle so und so viele Stunden kommt der und der Check, alle so und so viele Stunden oder Flugstunden oder Starts und Landung kommt der und den Check. Und wenn der Flieger, glaube ich, so und so viel, ich glaube alle, lass mich lügen, war das irgendwie alle 5 Jahre oder irgendwas, kommt der ganz, ganz große Check, da wird der Flieger komplett, nee, es war noch länger, mehr als 5 Jahre, glaube ich, wird der Flieger komplett auseinandergenommen und dann wird auch die kritischen Stellen, die am Flugzeug da sind, werden dann auf Haarrisse
geprüft. Also so richtig auseinandergenommen.
Nein, also der wird nicht der Flügel abmontiert, ne? Aber es wird meistens Landeklappen werden abgebaut, Fahrwerk wird ausgebaut, die ganzen Sitze kommen raus, Instrumente werden teilweise ausgebaut, sodass man alle Panels dahinter rankommen kann und die werden dann mit Sichtkontrollen geguckt, es gibt auch so Lacke, die man aufsprühen kann, ob man dann Risse sehen kann. Röntgenkontrolle wird sehr viel gemacht. Mhm. Mit mobilen Röntgengeräten wird dann geguckt, haben sie irgendwie Risse drin und sowas. Und das ist der sogenannte D-Check, der dauert bei so einem Jumbo dauert mehrere Monate und da wird das Flugzeug wirklich komplett auseinandergenommen und wieder zusammengebaut.
Und wahrscheinlich in dem Moment aber auch modernisiert. Das ist dann wahrscheinlich so der Zeitpunkt, wo dann gegebenenfalls, weiß nicht, kann ja sein, dass wieder irgendwelche neuen Sicherheitsbestimmungen Austausch
von
irgendwelchen Subsystemen erlauben oder zumindest sowas.
Genau, das kann gut passieren, ist aber nicht so häufig. Generell, auch wenn man sagt, hier, schönes Beispiel ist, glaube ich, der Airbus 310-300, der hatte in seiner Elektronik drinne, der hatte auch schon Bildschirme, es war der erste, der mit so einem Glascockpit kam, und basierte sehr viel seine Software, die drauf hatte, auf E-Proms, wenn du das noch was sagst.
Die programmierbaren ROMs, wo man halt einfach einen Festspeicher,
der wie man brennen musste, ne?
Und so Erasable Programmable.
Genau. Read-only Memory. Ist jetzt nicht so der, also, es gibt's die noch, habe ich mir sagen lassen, gerade mit irgendeinem hier Twitter darüber geschattet, ne? Aber es ist jetzt irgendwie nicht mehr so der technische Standard, ne?
Nö, aber ein praktisches Teil irgendwie. Da steckt man halt einfach in seinen E-Prommer und dann kann man da was Neues reinfahren, steckt man wieder zurück und dann hat man die Daten.
So, und der Airbus wurde aus Anfang der 80er bis jetzt wird er immer noch mit diesen E-Proms betrieben, weil der Flugzeug ist darauf zugelassen und funktioniert. Und um die Zulassung zu ändern, also neue Testprogramme, Flüge und etc. mit einem anderen FMS-System, was meinetwegen anders programmierbar ist, wo man die Software irgendwie anders reinkriegen kann, wird nicht gemacht, würde viel zu teuer werden, also das Ding abzudaten. Also fährt man teilweise noch mit sehr, sehr alter Technik damit rum. Aber das hat sich bewährt und funktioniert.
Ja.
Muss ja nicht schlecht sein.
Nö. Also.
Und dementsprechend wird, wenn so ein Flugzeug ein D-Checker ist, wird jetzt nicht vorne auf einmal mal reingehen, oh, das Cockpit sieht ja jetzt modern aus. Wir haben jetzt, vorher hatten wir mechanische Uhren drin und jetzt haben wir Bildschirm. Toll. Das wird nicht passieren.
Das wird bleibt technisch sozusagen immer noch dasselbe System.
Genau. Ja.
Weil auch ja auch darauf auch alle geeicht sind.
Genau.
Aber es wird sozusagen alles, was dann wirklich brüchig geworden ist,
ausgetauscht,
Gummidichtung,
all
dieser Kram, bestimmte Sachen werden wahrscheinlich immer einfach so generell schon mal ausgetauscht.
Ja, genau. Es gibt natürlich laufende Tausch, irgendwelche Filter, Ölfilter, Luftfilter, Ozonfilter und sowas, die werden teilweise müssen im regelmäßigen Betrieb schon getauscht
werden. Genau, und es kann natürlich auch sein, dass die Fluggesellschaften, was weiß ich, neue Vorstellungen davon haben, wie der Sitzreihen Abstand zu sein
soll. Das ist das. Also die Kabine wird garantiert upgedatet. Die kriegt meistens ein hübsches oder ein besseres Design oder wenn Panels ausgetauscht, also nicht mehr so, damit es halt neu aussieht. Ne?
Ja. So, was wird noch so gewartet?
Ganz besonders werden die Triebwerke gewartet.
Ja.
Das Flugzeug hat einen sogenannten eigenen Lifecycle, ja, wie viele Starts und Landungen es machen kann, ab so und so viel Cycles, also damit immer ein Start und Landung mit bezeichnet, müssen die und die Überprüfungen gemacht werden. Unabhängig davon hat das Fahrwerk einen Lifecycle, wo es überprüft werden muss. Und genauso die Landeklappen, weil die kann man auch komplett abbauen, sind denn das eigene System sozusagen, auch die haben einen eigenen Lifecycle. Mhm. Und ganz besonders natürlich die Triebwerke. Aber die Triebwerke werden nicht abgebaut, um dann irgendwie sie untersuchen und dann wieder ranzubauen und festzustellen, war ja alles okay, sondern die Triebwerke werden kontinuierlich beobachtet. Es ist so, dass das Flugzeug alle halbe Stunde, glaube ich, ist das eingestellt, je nach Operator, Betreiber, sendet das Flugzeug einen technischen Bericht über ACAS, über Flugfunk, sozusagen über digitalen Funk an die Bodenstation und läuft dann bei der Firmenzentrale oder bei dem technischen Support von den Triebwerken ein und wird dann überprüft, ob alles noch okay ist. Es wird praktisch kontinuierlich gemonitort, wie ist die Drehzahl, bei der Temperatur hat es den und den Abgaswert und dadurch kann man schon über die Jahre, denn ich rede wirklich von Jahren, einen Trend verfolgen, wie weit das Triebwerk noch performt. Es werden regelmäßig mal so auch alle so und so viele Flugstunden Boroskopkontrollen gemacht. Also dann gehen sie rein mit so einem Boroskop und gucken nach, ob alles okay ist. Es wird Ölfilter, Ölproben genommen, ob da irgendwelche Metallteile drin sind und sowas in der Art. Aber generell kann das sein, dass das Triebwerk an dem Flugzeug über mehrere Jahre montiert ist und läuft und funktioniert mit denselben Schaufeln, mit dem allen. Und es wurden nur Komponenten ausgetauscht dran, meinetwegen Generator oder Ölpumpe oder Filter sowieso. Aber das Triebwerk selber bleibt relativ lang da. Manchmal wird es mittlerweile auch gewaschen. Wird so mit heißem Wasser, wird Wasser durchgepustet sozusagen. Und damit es ein bisschen von irgendwelchen
schleimigen
Sinterstoffen oder irgendwas, damit es so ein bisschen da irgendwie, damit es ein bisschen sauberer wird, das ist wohl ganz gut. Aber es kann sein, dass so ein Triebwerk über 10 Jahre an so einem Flugzeug hängt und dort einwandfrei funktioniert.
Das heißt, so ein Triebwerk ist einfach auch mit das Flugzeug sozusagen. Das ist so wirklich so der
Kern. Der Kern, das wesentliche Bestandteil, also was am besten sicherheitstechnisch überprüft wird natürlich.
Gut.
Also, dann haben wir das Flieger überprüft.
Genau, wir gehen mal davon aus, dass alles
okay ist. Ein ist außen rumgegangen.
Von außen.
Genau, der andere hat, es werden noch andere Systeme werden hochgefahren. Das wird das Navigationssystem, das Trägheitsnavigationssystem, das eigene des Flugzeugs wird hochgefahren. Das braucht 10-12 Minuten, bis es sich komplett initialisiert hat. Das basiert auf die Erddrehung, Rotation, stellt es fest, in welche Breitengrad ich bin, Längengrad muss ich selber eingeben und ist dann eine unabhängige Plattform, die mir an Bord immer sagt, wo ich mich gerade befinde, egal ob ich irgendwie unabhängig von irgendwelchen Navigationsdaten, die ich habe, wenn ich das merkt immer, es kann feststellen, in welche Richtung ich mich mit welcher Geschwindigkeit bewegt habe. Und ausgehend von der Ursprungsposition kannst du dann mir sagen, wo ich denn gerade bin, sozusagen. Das ist wichtig über den Nordatlantik oder sowas, weil da gibt es keinen anderen Flugfunk mehr. Mittlerweile gibt es GPS, aber trotzdem sind die Systeme immer noch wesentlicher Bestandteil.
Was werten die aus? Also ist das das mit diesem Rohr da vorne? Mit diesem?
Nee, das ist die Geschwindigkeit, die das Flugzeug in der Luft misst. Ja. Das andere, die haben Laserkreise drin. Oder früher waren es echte physische Kreise, mittlerweile sind es Laserkreisesysteme. Ich weiß nicht, ob du das schon mal irgendwie irgendwo besprochen hast. Die feststellen Beschleunigungskräfte und Rotationskräfte, die auf das Flugzeug eingewirkt haben. Und dann kannst du feststellen,
wie sehr es sich irgendwohin
bewegt hat.
Genau. Ah, verstehe. Okay. Laserkreisel oder Ringlaser.
Ja, also musst du nach IRS gucken, Inertial Reference System. Oder ADIRS ist die Airbus-Variante, die haben dann gleich ein Luftmesser-System mit da drin. Mhm. Genau, ich gucke auch, gut ist, dass du sagst, was ich nicht nur gucke, sind Reifen, ich gucke auch mir, wenn ich außen rumgehe, die sogenannten Pitot-Rohre an, wie sie heißen. Das sind die Luftgeschwindigkeitsmesser, das sind so kleine beheizte Rohre, die haben ein kleines Löchlein, die messen den Staudruck. Der
zeigt nach vorne und da trifft quasi die Luft auf.
Trifft die Luft auf und da wird der Luftdruck gemessen, der auf das Flugzeug wirkt. Und gleichzeitig wird der statische Luftdruck gemessen, der auf das Flugzeug wirkt. Und darauf kann man dann berechnen, wie schnell das Flugzeug jetzt sich gerade bewegt. Und die Geschwindigkeit durch die Luft ist maßgeblich für die Aerodynamik, die auf das Flugzeug wie das Flugzeug sich aerodynamisch verhält. Die Geschwindigkeit über Grund ist beeinflusst von dem Wind, mit dem ich mich bewege. Das einzig wirklich Wichtige ist die Geschwindigkeit, die ich mich selber durch Luft bewege. Daran weiß ich, wie gut ich gerade Auftrieb erzeuge, wie in welcher Fluglage ich mich befinde und genau, welche Leistungsdaten ich gerade zu erwarten habe. Also was Auftrieb
angeht. Die Situation kann sozusagen komplett anders sein, wenn ich quasi über der Erde dieselbe Geschwindigkeit habe, kann es aber komplett unterschiedlich sein, je nachdem, ob starker Wind von vorne oder starker Wind von hinten
kommt. Ja, es ist so ein Trainingsaspekt, was immer passiert, wenn mir diese Daten fehlen. Wenn das Flugzeug auch nicht mal weiß, wie schnell es ist, wie kann ich denn weiterfliegen? Und da ist die Geschwindigkeit über Grund nicht unbedingt hilfreich. Kann man nur so ein bisschen interpolieren, wie schnell bewege ich mich eigentlich. Aber das ist so ein Notfalltraining, was wir machen. Aber generell ist es wichtig, dass diese Pitots, dass sie sauber sind. Es gibt auch Fälle, dass da irgendwie Insekten raufgespießt worden sind oder reingeflogen sind. Und wenn das kleine Loch zu ist, dann habe ich keine validen Daten mehr. Dann geht das nicht mehr.
Aber es gibt mehr als eins.
Wir haben 4 Stück. Also da am Bord. Also da gibt es mehrfach abgesichert und sind auch da wie alles redundant vorhanden. So, ich fahre den Flieger hoch, um das mal den Begriff so anzuwenden, dann nehme ich eine Checkliste in der Hand, dann überprüfe ich, ob ich alles korrekt hochgefahren habe, die Schalter alle in der richtigen Stellung sind. Mittlerweile wird hinten alles sauber gemacht, die Gäste steigen ein. Wir bei der Flugsicherung fragen dann irgendwann, wenn es denn losgehen soll, möglichst am besten pünktlich, fragen wir nach der Anlassfreigabe. Das ist vorgesehen oder vorgeschrieben, dass Jetflugzeuge immer fragen, wann sie die Triebwerke anlassen dürfen, sozusagen. Dann kann der Fluglotse immer noch mal ad hoc sagen, du, jetzt gerade hier besonders los, Flughafen wollen gerade viele abfliegen, in 10 Minuten habe ich Platz für dich frei, in 10 Minuten darfst du die Triebwerke anlassen. Kurz vor dem Anlassen der Triebwerke nehme ich noch eine Checklist in der Hand, also Before-Start-Checklist gucke ich nochmal, ist alles gemacht, ist das Antikollisionswarnlicht an, dieses rote Blinklicht, was an jedem Flugzeug immer blinkt. Obwohl wir das alle natürlich so oft gemacht haben, dass alles irgendwie auswendig können, nehmen wir für alle diese Kleinigkeiten Checklisten in die Hand. Dann
um nichts zu vergessen.
Um einfach nichts zu vergessen.
Ja. Nein,
ne? Dann fahre ich, rede ich mit meiner Bodenbesatzung unten. Die Bodencrew, die die Flieger vorbereitet hat, die den beladen hat, die ordnungsgemäß, die haben auch eine Einweisung, wie sie die Gepäcknetze zumachen müssen, wie sie die Frachttür zumachen müssen. Meistens rede ich dann auch mit einem Schlepperfahrer, einem Pushbackfahrer, der unten an meinem Flieger sich angekoppelt hat, hoffentlich rechtzeitig angekommen ist. Und weil oftmals rollt man ja so eine Position rein, steckt mit der Nase drin und man muss rückwärts wieder rausgeschoben werden.
Und rückwärts kann so ein Flugzeug nicht?
Es gibt Flugzeuge, die können das. Das sind meistens Flugzeuge mit Turboprops, also die große Propeller haben. Es gab früher Jets, die das machen durften, aber es wird immer mehr restriktiver an den Flughäfen gehandhabt, weil es irgendwie auch laut ist. Weil dieser Umkehrschub ist nicht so effektiv, das heißt, sie müssen immer sehr viel Gas geben. Und beim Jet ganz besonders, es gab so Flughäfen in Amerika, da sind die mit so einer kleinen DC-8 haben die die DC-9, die kleine, haben sie mit Umkehrschub sind zurückgefahren. Das muss ein Höllenlach gewesen sein. Hat alles, wird alles gewackelt, aber das macht man heute nicht mehr. Das ist einfach nicht mehr zeitgemäß.
Sondern dafür gibt es diese kleinen super flatten Teile, die sich so quasi um das Vorderrad herumschlingen. Und da, weiß ich nicht, wie greifen die das?
Es gibt zwei Varianten. Es gibt die mit, mit der Stange, dass ich eine Schleppstange habe, die vorne reingehängt wird und an dem Schleppstangenfahrer selber. Und der schiebt mich einfach raus, rückwärts raus. Und es gibt diejenigen, die fahren links und rechts um den Vorderrad rum, schieben von hinten und von vorne so einen Schlitten unter die Räder und heben dann das Bugrad an, sodass das Bugrad in der Luft ist. So, und dann können sie mich dann genauso zurückschieben, anheben und können mich rückwärts oder vorwärts ziehen. Das ist dann kein Problem. Sie drehen halt, das tun auch die mit der Stange selber, wenn du zurückgeschoben wirst, sie drehen halt das Bugrad mit. Also das muss man sich natürlich bewusst sein. Also da gibt es, schweife ich gerade ab, also wie gesagt, ich werde zurückgeschoben. Da muss ich mir auch eine Freigabe für holen bei dem Vorfeldkontrolle, weil wir beide können nicht nach hinten rausgucken im Cockpit. Das kann zwar die Bodencrew machen, aber auch die Bodencrew weiß nicht, ob gerade jemand in den nächsten eine Minute da jemand rausrollt. Mhm. Ja. Und dementsprechend holst du da auch eine Freigabe. Meistens beim Zurückstoßen lässt man schon die Triebwerke an.
Also es gab ja dieses kleine Testtriebwerk, um sozusagen überhaupt erstmal so die EPU. Grundversorgung zu machen. Aber wenn so ein Flugzeug steht, ist es doch auch, hat es auch eine eigene Stromversorgung, oder nicht? Also wenn man.
Nein, das ist die APU sozusagen. Das Auxiliary Power Unit, die ist meistens im Heck des Flugzeugs untergebracht. Die versorgt den Flieger mit Strom und mit pneumatischer Luft für die Klimaanlage.
Das heißt, es gibt nicht vom, man kriegt nicht vom Flughafen nochmal einen Stecker und sagt, hier Strom?
Doch. Aber man kann mit Strom die Triebwerke nicht anlassen. Man braucht Druckluft zum Anlassen der Triebwerke.
Ah, verstehe. Das
sind Druckluftanlasser.
Das heißt, diese kleine Maschine, die kann man mit Strom starten?
Die kann man mit Batteriepower sogar starten.
Ja, okay.
Und die kann dann auch, hat ja genügend Strom und Druckluft, um die großen Triebwerke zu starten.
Also das Ding ist sozusagen für die Grundversorgung, aber eben auch als Anlasser quasi für die großen Dinger erforderlich.
Genau, genau. Meistens ist es so, dass wenn man irgendwo reinrollt mit so einem kleineren Flugzeug, dass man an die Parkposition reinkommt und das Erste, was die Kollegen vom Boden machen, ist, die stecken den Stromstecker, den du vermisst jetzt, den stecken sie rein, sodass man dann die Triebwerke ausschaltet und hat man eine Stromversorgung. Das Flugzeug funktioniert einwandfrei weiter, weil man auch Lärm und alles reduzieren möchte. Allerdings, kurz vorm Anlassen, man braucht hinten das Triebwerk. Wenn die Gäste einsteigen und irgendwann da 130 Leute hinten drin sitzen, dann wird es sehr schnell stickig und sehr schnell warm, dann möchte man auch eine Klimaanlage haben.
Das wäre jetzt mit Strom allein nicht machbar?
Nein, die Klimaanlage funktionieren mit Luft. Das sind eher Cycle Machines.
Ja.
Da wird mit Hilfe von Druckluft wird die Luft komprimiert, in den komprimierten Zustand abgekühlt und dann wieder entspannt. Dadurch kühlt sie sich weiter ab und kann dann als klimaanlagende Luft verwendet werden.
Ja, okay. Und das basiert alles sozusagen auf diesem Druck, den diese Turbine erzeugt.
Der Druckluft, den die Kabine erzeugt. Ja. So funktionieren in der Regel die Klimaanlagen. Es gibt mittlerweile schon modernere Systeme, die funktionieren doch wieder elektrisch, aber das ist so die allerletzten neuesten Generationen
von Flugzeugen. Okay, also aber diese kleine Maschine ist sozusagen wichtig.
Genau. Und
gerade beim Start muss sie halt irgendwann auch einfach mal angelassen werden, weil sonst kriegt man einfach die großen Dinger überhaupt gar nicht hin. So.
Genau.
Aber während man noch steht und erstmal aus der Parkposition raus muss, da sind jetzt die großen ordentlich an.
Nein, es gibt natürlich, das kleine Ding kann natürlich auch kaputt sein. Denn auch das kann kaputt sein.
Ja.
Dann startet man mindestens ein Triebwerk an der Position, meistens, weil man bekommt nämlich die Druckluft zum Starten von einem speziellen Druckluftstarterwagen.
Ah, es gibt da Starthilfe sozusagen.
Es gibt Starthilfe.
Ruf mal ADAC an und sagt hier.
Meistens ist da drin eine sogenannte APU auch drin eingebaut.
Ah, verstehe.
Die ist unheimlich laut, ist meistens in so einem kleinen VW-Bus oder irgendwas, ist so ein Ding eingebaut, produziert dann in so einem kleinen Schlauch, so, keine Ahnung, faustgroß, ist sehr dick, ist der Durchmesser, liefert Druckluft für den Druckluftstarter des Triebwerks.
Aber diese APU ist sozusagen dann für die Flug, wenn man erstmal die großen anhat.
Macht man die aus.
Ist egal, weil dann liefern die für die Klimaanlage alles und so.
Das macht
ist sozusagen sie. Nur, damit man nicht die großen die ganze Zeit laufen lassen muss.
Genau.
Okay, aber das ist jetzt, glaube ich, aber auch nicht so häufig, dass diese APU kaputt geht, oder? Also, kam jetzt so.
Nein, nicht so häufig, aber es passiert. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich mich, ich weiß nicht mehr, wann das passiert ist. Also ich kann mich schon noch erinnern, dass es vor 2 Monaten war es mal wieder so weit, da war das Ding kaputt. Passiert. Ist man will ja trotzdem den Flugzeug irgendwie betreiben und dann macht man. Es ist ja, wie gesagt, nur ärgerlich halt zum Anlassen.
Das ist jetzt nicht System, ja? Nicht flugkritisch.
Sozusagen. Nein, ist nicht zu kritisch. Es ist natürlich eine Redundanz, was hat einen Generator. Also falls ein Generator kaputt gehen sollte, habe ich da hinten einen APU-Generator, der geht, mit dem kann ich diesen Generator dann ersetzen. Das ist natürlich eine schöne Sache. Die habe ich in dem Sinne dann verloren, aber es ist nicht etwas, was jetzt mich operationell am Ende einschränkt.
Okay.
Na?
So, ich muss eigentlich, bevor wir sind ja im Prinzip noch so ein bisschen am Sammeln, so was muss sozusagen erfüllt sein, um wirklich ausrollen zu können?
Aus der Parkposition zurück.
Ja, also überhaupt erstmal losfahren zu dürfen, aber du hast ja die Checkliste erwähnt, die bezieht sich ja jetzt nicht nur auf die Außensachen, man muss ja wahrscheinlich auch im Cockpit selber. Also die Funktion des Cockpits wird ja wahrscheinlich auch gecheckt.
Das hast du ja vorher schon gemacht. Das hast du mit Hochfahren des Flugzeugs, hast du alle Geräte soweit überprüft. Okay. Dann vorm Anlassen musst du die Klimaanlage ausschalten oder sowas, damit du genügend Luft hast zum Anlassen. Und teilweise wird das auch durch eine Checkliste überprüft, je nach Flugzeugtyp. Ob alle Lichter, die vorgeschrieben ist, drin ist, ob man den einen Transponder, ob man den eingeschaltet hat. Das ist dieses, was Flight Radar 24 benutzt zur Positionsvermittlung. Hat man das irgendwie alles eingeschaltet, so gewisse Komponenten, die vorgeschrieben sind vor dem Betrieb. Die hat man alles dann in die entsprechende Zustand gebracht, überprüft das mit der Checkliste. Man hat seine Beladungspapiere bekommen, auch ganz wichtig, habe ich ganz vergessen. Also wie viel Gewicht wir aktuell drin haben und alles das, mit dem füttern wir auch nochmal unseren Bordcomputer.
Also das ganze Gepäck, was quasi eingeliefert wird, das wird auch explizit gewogen. Also da hat man wirklich eine konkrete Ansage, wie viel das ist.
Bei uns wird das bei Standardzielen nicht, aber wenn das irgendwie Ziel weiß, wo man mehr hat, wenn es Container sind, die werden gewogen. Wenn man weiß, es gibt gewisse Flughäfen, die, ich sag mal jetzt mal so einen Flug nach Moskau, da haben die Leute immer irgendwie mehr Gepäck drin, da sind die Koffer größer, weil die irgendwie mehr eingekauft haben. Da sind denn das durchschnittliche Gepäckgewicht ist höher eingerechnet als für einen Flug, der jetzt von Köln nach München geht.
Aber werden nicht sowieso alle Koffer heutzutage gewogen?
Die werden geröntgt, aber nicht unbedingt gewogen.
Aber beim Einchecken doch.
Ich glaube, da werden sie aber nur gewogen, ob du denn zu viel hast wegen Gepäck.
Das wird nicht gespeichert?
Nein. Also ich kann es mir nicht vorstellen, nein. Das Flughafensystem denn seine Daten irgendwie übermittelt an das Load- und Balance-Museum von irgendwelchen Airlines mit Protokollen über... Ne, vergiss es, das funktioniert nicht.
Nein?
Nein.
Da denke ich zu...
Da denkst du zu
Zukunft.
Ja, da denkst du zu Zukunft.
Das ist ja total naheliegend.
Ja. Wenn du da dieses Netzwerk, was du da im Kopf hast, wenn du das über die, dann wirst du umkippen, weil du denkst, was da alles nicht funktioniert.
Okay. Na ja, gut, ich meine, das muss natürlich dann auch zuverlässig sein und so weiter. Keine Frage, aber ich hätte mir das jetzt einfach mal so vorgestellt in meinem.
Ja. Und sei das nur, dass irgendein Datenschützer Leiche. Sagt, nee, das kann nicht sein, dass wir haben ja Namen und was er mitschleppt da im Gewicht zusammen, nee, das können wir nicht machen.
Kann man ja.
Ja, anonymisieren, ich weiß.
Ja. Man,
ja. Aber, das wird nicht mehr. Aber das Gepäck wird mittlerweile geröntgt. Das wird auch erst seit 15 Jahren oder irgendwas gemacht, dass das Gepäck auch geröntgt wird. Vorher hat man das Gepäck eingeladen und hat Stichproben gemacht. Und mittlerweile wird jedes Gepäck auch genauso überprüft wie Handgepäck. Genau. Da darfst du allerdings deine Seife mit haben, deine Flüssigseife.
Ein Wunder, ja. Warum auch immer.
Ja.
Okay, gut, also dann ist jetzt sozusagen alles gecheckt. Wir haben eine Vorstellung davon, wie das Gesamtgewicht jetzt nun tatsächlich ist.
Mhm.
Letzte Möglichkeit sozusagen, die Tanksituation nochmal anzupassen.
Genau, aber dann würde es vorab schon eine Info bekommen. Aber es kann ja sein, dass jetzt heißt, wir haben jetzt, es sind doch drei Gäste nicht gekommen, dass du die dann sozusagen dann auch, dass du weißt, wie viele Gäste du an Bord hast, schlichtweg einfach.
Mhm.
Das ist ja auch wichtig.
Ja.
Ne? Kennst du, also das muss ja auch nicht unbedingt immer sein, dass. Das ist ja auch mal so vorstellbar. Wieso wissen Sie nicht, welche Gäste an Bord waren, wie die mit dem Namen heißen? Ich meine, ganz ehrlich, wie viele Leute habe ich schon Geschichten gehört, du sagst mal, ich habe ein Ticket gekauft, müssen mit dem mal irgendwo fliegen. Das passiert ja dann oft, dass dann Leute sitzen, die gar nicht, die das Ticket gar nicht gekauft haben, weil sie dann für einen Kumpel fliegen, weil der hat ja noch ein günstiges Ticket oder irgendwie sowas. Es war vorgeschrieben, dass man es irgendwie abgleicht, aber ob es denn auch wirklich immer alles funktioniert, weiß nicht. Aber was funktioniert ist, es wird genau gezählt, wer an Bord ist, wie viele Personen, ob es Kinder an Bord sind, das wird gezählt, oder ob es Babys sind, die an Bord sind. Weil die haben alle unterschiedliche Gewichte, werden die mit eingerechnet. Und das wird dann festgehalten und dann geht die Reise los.
Und ja auch speziellen Bedarf, ne? Also Kinder kann man ja auch so schön verschicken mittlerweile in Flugzeugen. So, ja. Finde ich ja auch ganz cool.
Du meinst als unbegleitete
Kinder. Als unbegleitete Kinder,
ja, genau. Die kommen ja sogar als erstes an Bord meistens und werden auch als letztes wieder abgeholt oder von den Flugbegleiterkollegen auch namentlich an irgendeine andere Person übergeben und das wird genau festgehalten. Genau. Ja. Nicht, dass da irgendwie ein Kind an den Stiefvater gegeben oder an den geschiedenen Ex übergeben wird und der hätte es gar nicht abnehmen sollen. Ja. Gibt es als diese Dramen, gibt es da.
So, na dann können wir ja mal los. Was muss sozusagen der Flughafen noch signalisieren, bevor es losgeht? Man muss ja dann sozusagen, also man hat ja seinen angemeldeten Flug. Was haben wir gesagt? 12 Uhr fahren wir los.
Ja.
Worauf bezieht sich das 12 Uhr? Ist das sozusagen im Idealfall? Ist das der Moment, wo man ausrollt? Ist das der Moment, wo man startet wirklich? Oder?
Das Idealfall ist es der Moment, wo der Flieger sich zurückgestoßen wird oder anfängt, die Triebwerke anzulassen, wenn er an einer Position steht, wo er nicht rausgeschoben werden muss, sondern wo er direkt losfahren kann. Mhm. Idealfall ist es der Moment, wo er losrollt, die sogenannte Off-Block-Seite. Also dann, wo er von den Klötzen Off-Blocks runtergeht.
Ja.
Das sollte möglicherweise die planmäßige Abflugzeit sein. Also das heißt, er wird aus der Parkposition zurückgestoßen. In der Zwischenzeit lassen wir die Triebwerke an. Triebwerke werden mit Druckluft angelassen. Mhm. Nach dem Anlassen der Triebwerke wird geguckt, sind alle Systeme korrekt? Arbeiten die Generatoren der Triebwerke, übernehmen sie die Stromversorgung, wir fahren die Klappen, Landeklappen schon aus für den die Startklappen schon mal aus für den Start. Ne? Der Kollege unten macht den Schlepper, befreit ihn ab, guckt, ob alles frei ist, schließt sein Headset, macht alles ab, macht den Klappe außen zu, zieht den sogenannten Pin ab, mit dem man das Bugfahrwerk, das habe ich ja erzählt, das bewegt sich, wenn ich die Stange oder den Schlepper unten habe und schiebe zurück, dann bewegt sich auch das Bugrad, weil er einfach zwangsläufig das Bugrad sich mitbewegt. Dazu muss die Steuerung, die ich habe, um das Bugrad zu steuern, muss deaktiviert sein, die muss drucklos sein, sonst würden sie ja gegeneinander arbeiten.
Ja.
Ne? Bereitet den Flieger zum Abrollen vor, zeigt mir diesen Pin meistens in der Hand, mit so einer roten Fahne dran, dass er den Pin abgezogen hat, damit weiß ich, dass ich steuern kann und gibt mir das Freizeichen, dass nichts mehr um mir herum irgendwie steht, dass er nicht irgendeiner noch von den Leuten irgendwie noch einen Klotz in der Hand hat und den noch irgendwo wegzieht oder irgendwas im Weg ist, weil ich sehe es ja nicht.
Ja, ja.
Und das ist also immer noch ein optisches Signal, was er mir gibt, Daumen hoch, ich gucke, winke dann aus dem Cockpit zurück, irgendwas in der Art. Der Kollege neben mir holt die Taxifreigabe, die Rollfreigabe. Der Flughafen sagt dann, okay, bitte roll über den Weg. Meistens, weil auf den anderen Weg kommt irgendein einem entgegen und gibt also die Rollfreigabe, dass du losrollen kannst und dann rollen wir zur Startbahn.
Und man muss sich da in so eine Warteschleife also es gibt oft so eine
Warteschleife.
So eine Warteschlange
ja.
von all den startenden
Flugzeugen.
Ja.
Also in Hamburg ist es jetzt nicht so, da steht man vielleicht mal so, wenn es 10 Minuten ist, schon lange, wenn man an der Bahn steht. Andere Flughäfen wie London, es ist schon teilweise deutlich mehr. Da steht man dann auch schon mal 20, 25 Minuten, bis man dann eine Reihe kriegt, weil die ganze Schlange sich so hintereinander schlängelengt und sich immer mehr zur Startbahn irgendwie vorarbeitet.
Krass.
Ja, das ist manchmal sehr viel. Ich glaube, die längste Rollzeit, die ich mal hatte, war in New York. Das war 1:35.
Was wirklich vom
Los
Terminal weg?
Vom Terminal bis
anderthalb Stunden?
Anderthalb Stunden gebraucht. Da wird es auch schon ernst, weil man steht da mit laufenden Triebwerken, dass man sich überlegt, wir haben, also gerade wenn es eine 4-Mod ist, lassen wir mal wieder 2 ausschalten. Das verbraucht mir hier zu viel. Ne?
Ja.
Das habe ich jetzt nicht so unbedingt mit einberechnet, ne, wenn es so ein bisschen ungewöhnlich lang ist.
Krass, aber ich meine, wurde das ausgelöst durch schlechte Planung?
Manchmal schlechte Planung oder unvorhersehbare Dinge, also dass zum Beispiel irgendwas, die planen damit ran, dass zum Beispiel, wenn eine Start- und Landebahn gleichzeitig benutzt wird als Start- und Landebahn, dass die Flugzeuge in dem und dem Abstand landen, aber es kann auf einmal sein, dass auf einmal der andere Flieger schneller angeflogen ist, als man sich das so gedacht hat oder normal ist oder der Wind halt doch irgendwie ein bisschen anders war und dann ist der Abstand zwischen den beiden landenden Flugzeugen zu eng, sodass er dazwischen keinen starten lassen kann, der Fluglotse. Mhm. Und dann gibt es so Verzögerungen, ne, wo man dann länger starten muss und die nächste kommt schon angerollt und irgendwas. Das kann sein. Mhm. Wenn das denn zu viel wird, dann ist es der Moment, wo die Fluglotsen sagen, bitte noch nicht Triebwerke anlassen, warte nochmal, ich habe noch keinen Platz für dich. Mhm. Eine andere Sache ist, die jetzt im Winter auftritt, weil ich aus dem Fenster gucke, ist Enteisung. Mhm. Es kann sein, dass Schnee und Eis auf der Tragfläche waren. Hat geschneit. hat über Nacht hat der Flieger gestanden, hat Frost gegeben. Dann möchte ich den Flieger vorher enteist haben. Dann meistens ist es so mittlerweile, dass man diesen Enteisungsvorgang an der Startbahn macht, direkt kurz vor,
ja,
weil diese Enteisungsflüssigkeiten, die man da drauf tut, das ist meistens so ein Glykol-, Alkohol-, Wassergemisch. Manchmal wird das so ein bisschen wie Gelee, so ein bisschen zähflüssig gemacht, damit das nicht gleich sofort wieder runterfließt.
Ja.
Damit wird der Schnee und Eis entfernt und dann als Schutzschicht rübergezogen für den Schnee, der dann vielleicht auch gerade fällt. Und damit diese Vorhaltezeit dieser Flüssigkeiten ist jetzt nicht so riesig, also maximal je nachdem vielleicht nur 20 Minuten.
Wenn man so, eine anderthalb Stunde steht.
Genau, wenn man dann noch irgendwie das anlässt an der Position macht oder man rollt dann zur Startbahn, das dauert dann zu lange, also wird das oftmals direkt an der Startbahn gemacht. Und es ist auch schon vorgekommen, dass man dann am Ende doch noch zu lange gewartet hat und wieder zurückrollen musste und nochmal enteisen musste.
Deswegen verlagert man das sozusagen auf kurz vorher.
Kurz vorher.
In dieser, genau, Warteschlange nutzt, genau, man sozusagen einfach, genau, die Zeit doppelt und hat dann eben weniger, genau, Vorlauf.
Und das sind auch so Sachen, die, was eigentlich der Pilot entscheidet, ob enteist wird oder nicht.
Worum machst du das dann abhängig?
Nein, worauf ich hinaus will, ist, ich habe auch schon mal so Flugzeuge gesehen von irgendwelchen, naja, ich weiß nicht, wo die herkamen, aber die sind gestartet und hätten Schnee drauf und sind trotzdem gestartet. Das ist unmöglich, das kann ich nicht sehen, sowas. Ne? Aber das ist rein,
also
da ist keiner dran, der sich jetzt davor stellt, ey, du darfst nicht starten.
Ja. Oder, ne?
Die machen es dann einfach.
Aber was, ne, ist denn die eigentliche, ja, Gefährdung?
Die eigentliche Gefährdung ist, dass die Aerodynamik der Tragflächen versaut wird dadurch, dass der Schnee anheftet. Ich habe mir mal sagen lassen, dass wenn du nur so auf einer 737, wenn du da so zwei Hände voll grobe Steinsalz irgendwie auf die Tragfläche tun würdest, diese kleinen Hoppelchen, die drauf sind, die reduzieren schon den Auftrieb um, keine Ahnung, 15% oder irgendwas. Mhm. Und wenn da jetzt richtig Schnee drauf ist und Eis und irgendwas, das wird der Auftrieb wird zerstört. Das willst du nicht haben.
Ja.
Das ist ja nur, ja, das
O, ne?
Auftrieb brauchst du. Da ist auch da so unheimlich Puffer drin. Ne? Also da, ja, ist im Faktor, glaube ich, 3 mit dabei. Also wenn das Flugzeug auf einmal 3-mal so schwer ist, könnt ihr die Tragfläche immer noch tragen. Ne? Mhm. Rein physisch vom Gewicht, aber auch rein von der Menge des erzeugten Auftriebs. Aber trotzdem willst du da nicht, willst keine Risiken eingehen. So, dann rollst du zur Startbahn.
Ja.
Dann meistens Frequenzwechsel zum Tower-Fluglotsen, der den anfliegenden Verkehr kontrolliert. Stellt sich an die Startbahn ran, meldet sich an.
Was sagt man da?
Guten Tag, ready for takeoff, irgendwas, sowas. Mhm. Ready for departure. Und und dann wartet man, bis man in einer Reihe ist. Kurz vor der Startbahn gibt es meistens noch eine Checkliste, die man zu lesen hat. Gucken, habe ich jetzt die Landeklappen alle auf die richtige Stellung aufgefahren, so wie wir das vorher berechnet haben. Startleistungen werden auch von der Crew berechnet, von der Pilotencrew, anhand der aktuellen Wetterbedingungen. Also ist die Bahn nass, ist die Bahn trocken? Haben wir Schnee, Eis? Ist irgendwie glatt? Wie schwer sind wir heute? Welche Lande- und Startklappenstellung möchte ich gerne haben? Diese Berechnung machen die beiden vorne. Und überprüft nochmal, dass man alles richtig eingegeben hat, dass alles korrekt ist. Liest die letzte Checkliste, stellt sich hin auf die Startbahn. Wartet man, bis man die Startfreigabe hat. Und dann geht die Reise los.
Beziehungsweise man rollt erstmal auf die Startbahn
rauf. Manchmal hat man beides zusammenbekommen, also die Aufrollfreigabe, wie man es auf Deutsch hat, die Line-Up-Clearance und die Take-Off-Clearance zusammen. Also dann heißt es einfach Clear for Take-Off, da rollt man auf die Bahn und bleibt.
Fährt einfach sofort los.
Okay. Na, vom Protokoll ist es so, dass man meistens ist es so, dass der Kapitän die Start Leistung setzt, also auch die Gashebel sozusagen führt, also er macht die Hebel nach vorne sozusagen. Der erste Offizier guckt, dass die Startleistung richtig ist. Ne? Wenn wir anfangen zu rollen, kommt dann die Kontrollübergabe statt. Wer denn jetzt diesen Flug durchführen soll? Das habe ich erzählt. Ne? Wir haben uns vorher entschieden, wer denn heute den Flug durchführt. Sobald die Startleistung gesetzt ist, oder kurz vorher, heißt es dann so, you have control, wenn der Co-Pilot fliegen soll oder wenn ich selber fliege, sage ich gar nichts, weil ich habe ja sowieso schon die Kontrolle gehabt am Boden. Ne? Ja. Und wir fangen an zu rollen sozusagen, werden immer schneller.
Das abhängig, wer jetzt fliegen soll.
Das habe ich glaube am Anfang schon erzählt. Ne? Manche Flughäfen, manche Wetterbedingungen, da ist es zwingend vorgeschrieben, dass der Kapitän fliegt, weil Wetter so schlecht ist oder schwieriger Wind ist oder schwieriger Anflug. Ja. Oder nur
das sind halt sozusagen zwingende Gründe.
Ja. Aber und ansonsten
wenn es keine gibt. Gefühlssache.
Gefühlssache, okay, wie man Lust hat. Wann bist du das letzte Mal nach Rom geflogen? Oh, das ist jetzt 2 Jahre her, komm, dann fliegst du mal hin. Okay. Oder umgekehrt, wann bist du das letzte Mal nach Rom geflogen? Das ist 2 Jahre
also
her.
Also sozusagen dann auch die Entscheidung hin? Für den kompletten Flug, nicht nur den Start, sondern wenn
kompletten Flug,
macht man ja, sozusagen alles.
Flug. Genau, kompletten Flug. Ne? Mhm. So, dann kommt, ab einer bestimmten Geschwindigkeit kommt nochmal so ein, wie nennt sich das denn jetzt? Ob man bei Bewusstsein ist, Mensch, wir hatten den Namen vergessen, einen schönen Namen, der Check. Also ich sage irgendwann, sagen wir mal 100 Knots und derjenige, der fliegt, antwortet dann checkt. Damit weiß ich, okay, der ist noch bei mir, der hat nicht jetzt in dem Moment, wo wir alle beide konzentriert sind und gucken, wie wir fliegen, hat er nicht, hat jetzt nicht gerade irgendwie, ist nicht gerade ohnmächtig geworden oder irgendwie sowas. Weil jetzt geht's alles ist auf Start gerichtet, wir gucken beide konzentriert, dass alle Parameter laufen. Da kann ich nicht gucken, geht's noch gut, sondern ich höre von ihm, checkt, alles klar, ich weiß, er ist noch da.
Also was bedeutet das 100 Knoten in dem Moment? Also ist das eine Frage nach der, also du stellst die Geschwindigkeit genau, fest und genau, lässt dir das bestätigen.
Genau.
Und das reicht dann schon.
Um genau, wenn er sagt, er hat dieselbe Anzeige, dann weiß ich, er ist noch da und er hat auch dieselbe Anzeige.
Ja.
Ne? Kann ja sein, dass er irgendwie sein Gerät kaputt ist und auf einmal nur noch 80 Knoten anzeigt. Und
ja,
das wäre jetzt ziemlich doof. Ne?
Okay.
Dann müssen wir halt gucken, was wir damit machen.
Double-check.
Ich habe natürlich eine Kleinigkeit, eine wichtige vergessen, was wir vorher auch gemacht haben in der ganzen Flugwegvorbereitung. Wir haben uns intensiv darüber selber, wie wir nennen wir das auf Deutsch, gebrieft, wie denn der Abflug wie unsere Abflugroute ist. Was genau,
wohin man
fliegt. Und vor allen Dingen noch viel wichtiger, was passiert, wenn es schief geht. Sprich, was passiert, wenn ein Triebwerk ausfällt? Das ist immer der GAU sozusagen. Ein Triebwerk ausfällt kurz vor dem Start, vor dem Abheben, beziehungsweise während des Abhebens oder nach dem Abheben, was fliege ich dann? Dieser Plan ist vorher schon bis aufs Detail durchgedacht worden.
Und weil auch man ja berechnet dann nicht unbedingt die Zeit hat, sich noch einen zu machen.
Nein, dann überlegen, geht es jetzt rechts oder links ran, ist einfach nicht der richtige
Zeitpunkt. Und das hängt jetzt im Wesentlichen von dem Flughafen ab.
Das hängt
von der
Örtlichkeit. Genau, im Wesentlichen hängt das von der Örtlichkeit ab und dem Wetter. Wenn die Bahn sehr glatt ist, wenn es sehr regnerisch hat, sehr stürmisch hat, dann bin ich vielleicht geneigt, die Entscheidung zu treffen. Also ich rede jetzt nicht nur von Triebwerkausfall, sondern allgemein irgendwelche Fehlfunktionen. Nehmen wir mal, es ist sehr, sehr glatt, sehr windig draußen und wir starten und es kommt eine Warnlichter an von einem System, sagen wir mal, selbst sowas Krasses, dass ich sage, oh, boom, jetzt ist gerade ein Reifen geplatzt. Dann werde ich möglicherweise, wenn ich sehr leicht bin, es ist sehr trocken, ich habe eine sehr lange Bahn von mir, werde ich sagen, wir brechen ab. Ich sage Stopp, ziehe die Gashebel zurück und wir bremsen.
Mhm.
Wenn dasselbe mir passiert, wenn wir sehr schwer sind, und wir sind auch schon relativ schwer und schnell, mir platzt ein Reifen und es ist gleichzeitig sehr windig oder die Bahn ist nass und glatt, dann werde ich wahrscheinlich sagen, continue. Ich werde mit diesem Fehler jetzt weiterfliegen wollen und nicht abbrechen. Weil ein Reifen bedeutet eine Bremse weniger, der bremst ja nicht mehr, der Reifen. Und zum Fliegen bin ich damit immer noch hervorragend geeignet. Zum Startabbruch aber allerdings nicht mehr, weil ich bin jetzt nur am Hälfte der Bahn und habe noch die Hälfte der Bahn vor mir und ich bin sehr schnell und ist glatt und ich habe nur noch einen Teil der Bremsen weniger, dann breche ich nicht ab. Solche Entscheidungen kann man vorher schon mal so ein bisschen ansprechen.
Wie viele Reifen hat denn das Flugzeug?
Die 737 hat 4 Hauptfahrwerkreifen, die 4 Bremsen haben.
Also 16.
Nee, also 4 Hauptwerkreifen mit einer Bremse, also 4 Bremsen. Entschuldigung. Ich habe mich
verstanden. 4 Bremsen.
4 Bremsen, ja.
4 Reifen, also.
Also 4 Reifen, also 2 Fahrwerke, ein linkes und ein rechtes Fahrwerksbein.
Ja.
Da jedenfalls ist ein Reifen dran und in diesem Reifen ist hier eine Bremse dran.
Also eine Reifen, sind das nicht solche Doppelreifen?
Genau, Doppelreifen. Links, so 2 Reifen auf einer Achse. Links und rechts vom Hauptbein.
Ja, okay. Das sind da schon mehr Reifen. Also ich meinte jetzt wirklich so einzelne Reifen insgesamt. Wenn da jetzt einer platzt, sind da ja noch welche.
Da sind noch 3 Stück, die,
genau,
die gehen, ja. Also wahrscheinlich kann ich auch abbremsen dann und kann auch normal die Bahn runterrollen, vielleicht auch noch weiterrollen, je nachdem, was dann alles mit diesem Reifen passiert ist. Aber es ist möglich, theoretisch das machen. Es ist jetzt noch keine große Bedrohung, die da irgendwie aufgetreten ist.
Ja. Okay, aber auch das.
Aber darüber sollte man sich so ein bisschen Gedanken machen. Das hat man auch vorher schon trainiert im Simulator, auch schon mehrfach diese kritischen Momente durchtrainiert. Und wenn ein Triebwerk kaputt geht, da habe ich auch eine bestimmte Geschwindigkeit, mit der ich mit zwei Triebwerken beschleunigen kann. Dann gibt es eine sogenannte Entscheidungsgeschwindigkeit, das ist die V1. Die sind so nach Definition, warum die IS1 heißt, weiß ich nicht, das hat man sich immer mal überlegt. Wenn bis vor dieser Geschwindigkeit ein Triebwerk kaputt geht, kann ich den Start abbrechen und auf der Startbahn zum Stehen kommen. Wenn nach dieser Geschwindigkeit ein Triebwerk kaputt geht, muss ich den Start fortsetzen, kann ich auch fortsetzen. Auch das haben wir vorher berechnet. Auch wenn mir ich nur noch 50% der Leistung auf einmal zur Verfügung habe, weil ja ein Triebwerk komplett weg ist, kann ich trotzdem den Start fortsetzen. Ich kann aber nicht mehr abbremsen, weil ich zu schnell wäre, weil ich nicht mehr am Ende der Bahn zum Stehen komme.
Das heißt, man würde in was auch immer da ist, irgendwie reinknallen.
Reinrutschen, über die Bahn hinausrutschen, das willst du nicht. Und es ist ein Flugzeug und kein Startzeug. Deswegen sagst du denn, ich fliege jetzt weiter und ich kann aber dann nicht mehr den normalen Flugweg wählen, weil ich werde dann langsamer steigen müssen. Ich kann möglicherweise dann nicht um den Berg, der jetzt genau vor mir ist, übersteigen. Ich muss also muss an der Meile geradeaus und dann abbiegen. Und normalerweise wäre ich abgeflogen, normalerweise rechts rum. Und jetzt muss ich aber links rum biegen, um diesen Berg auszuweichen. Und das habe ich vorher alles schon bebrieft und besprochen und abgeklopft, diese Pläne.
Und da hat man in Hannover andere Bedingungen als in Innsbruck.
Hannover ist ziemlich, also meistens, also ich sag mal so, 90% der Flugpläne fliegst du geradeaus. Das haben wir so standardisiert, damit das dann simpel ist. Du hast auch in dem Moment ganz andere Ideen, aber dann weißt du immer, geradeaus ist immer gut, das hast du berechnet. Aber es gibt Flughäfen, da geht es halt nicht. Innsbruck gehört garantiert dazu, aber auch andere Flugplätze wie San Francisco, Hongkong oder irgendwas, so größere Flugplätze, da geht es halt nicht. Aber ist jetzt auch kein großes Problem. Du fliegst halt nur ein bisschen anders. Du musst halt nur vorher darüber geredet haben. Das kannst du nicht machen, wenn es dir gerade passiert, weil da hast du echt keine Zeit für dann.
Ich habe mal so ein Doku gesehen über den alten Flughafen in Hongkong. Mhm. Der hat ja so eine mega...
Kai Tak.
Genau. Mhm. Der war ja irgendwie nur noch so eine kleine Zunge ins Wasser.
Ja.
Mit irgendwie so einer krassen 90-Grad-Kurve, die man dann, ja, glaube ich, vor der Landung, ja, irgendwie noch durchführen musste.
Genau.
Da braucht man auch eine spezielle Ausbildung.
Das war auch so ein Flughafen, wo man eine Einweisung haben musste. Ja. Diesen GCR-Approach, wie er früh ist, auf so ein...
Scary.
Ja. Aber auch das war nach Gesichtspunkten alles abgeklopft, vorher berechnet und geguckt. Und das ist das alles... möglich ist. Da wird ja nie, die Physik wird da versucht, nicht irgendwie auszutricksen. Sonst, das ist ja auch jahrelang, ist ja nie was passiert da bei diesem Anflug. Na, also das muss man da immer hochhalten. Es gibt so einen ähnlichen Anflug immer noch, das ist der Kanasi, VOR Kanasi Approach in New York. Da fliegt man das mehr aus Lärmschutzgründen auch. Da fliegt man auch so parallel an der Küste und dreht erst in den letzten 300, 400 Meter dreht man praktisch auf die Landebahn ein und landet dann. Da gibt es extra so Lichter, Hotels, so Marker, aber auf dem Motel, also in dem Motel möchte ich nicht drin wohnen, wo man also wirklich dann direkt kurz vorher dann noch so rüberfliegt, so Visual Markers. Es wird auch nur dann nach Sicht geflogen, ne? Also das gibt es immer noch.
Na gut, aber wir wollen ja jetzt erstmal hoch und du hast jetzt nochmal betont, und das ist ja auch wichtig, dass sozusagen auch das Teil der Vorbereitung ist. Und, und das ist auch, muss ich auch sagen, etwas, was ich, als wir in diesem Simulator waren, was mir irgendwie überhaupt erst so richtig bewusst geworden ist, weil man, ne, wenn man da so laienhaft oder einfach schlicht unaufmerksam und uninteressiert drauf schaut, ne, man sich so, naja, man fliegt da halt rein und Pilot weiß man, wie man so ein Ding startet und landet, das hat man halt irgendwann drauf und dazwischen kann man da die ganze Zeit sitzen und sich mit seinen Kollegen unterhalten. Dem ist mitnichten so, sondern im Wesentlichen geht eigentlich die ganze Zeit, einschließlich der Vorbereitung bis eben zur Landung drauf, eigentlich permanent alle Sicherheitsoptionen zu evaluieren, beziehungsweise immer sozusagen dieses Was-wäre-wenn-Ding eigentlich immer schon vorberechnet zu haben, um dann eben im Wenn-Fall einfach sofort immer eine Lösung zu haben. Und da muss man eigentlich permanent immer alles im Blick haben. Man muss immer das Wetter, das Fluggeschehen, sonstige Ereignisse, so,
wobei, das ist eigentlich... Genau, also wobei, wie gesagt, man muss dann auch ehrlich sein, wenn man dann erstmal in der Luft ist und seinen Reiseflug erreicht hat, dann geht der Puls schon deutlich runter. Dann ist denn, weil jetzt, es ist schon eine relativ ruhige Phase eingetreten, wo man.
Ja, gut, aber so weit sind wir ja noch.
Ja, nicht. Ja, gut. Okay, aber nicht, dass du das dann irgendwie. Na, aber wie gesagt, der schwierige Teil ist eigentlich, wenn man eigentlich in der Luft ist und die Landeklappen eingefahren hat, den Flieger praktisch auf normale Steigflug gebracht hat und schon in den Richtungen seiner ersten Richtung fliegt, wo man fliegt, beginnt schon die Phase der Entspannung dann doch langsam los. Ne? Mhm. Dann ist zwar immer noch viel zu tun, man mit Fluglotsen noch reden, weil man wird meistens dann sind die Fluglotsenbereiche eingegeben, nicht nur im in Bereiche, in was links und rechts angeht, sondern auch oben und unten sozusagen. Also die haben dann so Tortenstücke, auch in eher so Scheiben, so wie wenn man so Disco-Scheiben, also im Flughöhenbereich eingeteilt, sodass man sich dann so Stück für Stück, freigabentechnisch, sich dann auf seiner Reisehöhe hochquatscht sozusagen, hochklären lässt. Wenn Wetter ist, natürlich vorher schon versucht, Wetter auszuweichen. Im Sommer dann, wenn Gewitter kommen, kann da natürlich immer sein, dass irgendwas auf dem Weg liegt, was man nicht reinfliegen mag. Und wenn man dann irgendwas mal Reiseflüge angekommen ist, dann ist es schon relativ entspannt. So 10%, 20% des Kopfes laufen immer noch so, was wäre wenn? Was wäre jetzt, wenn ich schnell runter muss, weil auf irgendwelchen Gründen die Druckkabine versagt? Wo gehe ich dann hin? Beziehungsweise kann ich hier so weit runter, wie ich kann? Also über den Alpen ist es ja halt nicht so möglich, so weit runter zu gehen, dass ich an einer Höhe bin, wo ich keinen Sauerstoff mehr brauche, sondern dann müsste ich irgendwie doch eine andere Flugroute anwählen. Wenn ich dann mehr zum Zielflughafen hinkomme, dann geht dann schon natürlich schon der ganze Prozess, den wir eben gerade gesprochen haben, mit wie fliege ich an genau, wie ist der Anflug, den fangen wir uns dann auch schon an, gegenseitig wieder zu briefen. Welchen Anflug erwarte ich? Wie sieht er aus? Was erwarte ich da und da? Welche Landeklappen benutze ich zur Landung? Ich glaube, meistens hat man so einen kleinen Spielraum, den man wählen kann mit Vor- und Nachteilen gegenüber. Hängt ab, Bahnlänge, Wetter, wie ist das? Und natürlich auch die Tatsache, was passiert, wenn ich durchstarten muss, Fehlanflug erfahren, wo fliege ich dann hin? Auch da bin ich wieder dicht am Boden. Die Sache ist dann recht dynamisch und dann kann ich nicht sagen, oh Mensch, stimmt ja, wie wollten wir jetzt eigentlich, wollten wir links oder rechts rum? Dann muss ich halt vorher schon mir den Plan gefasst haben. Ne? Und also die Reiseflugphase ist dann schon relativ ruhig. Was natürlich trotzdem immer guckst, dass du guckst, wie ist denn das Wetter so unterwegs? Kann ich irgendwo, wenn ich irgendwie ausweichen muss, weil ich dann einen kranken Passagier auf einmal habe oder irgendwas in der Art, dass ich dann mir zeitnah Gedanken mache, wo ich denn irgendwie hin müsste. Aber das ist eine relativ entspannte Phase. Das muss man echt zugeben.
Okay, relativ entspannt. Aber wenn ich irgendwie relativ entspannt bin, dann setze ich mir einen Kopfhörer auf und höre einen Podcast.
Ja, nee. Das Podcast hören ist nicht mehr, also das, selbst lesen, also es manche Leute, die lesen dann so ein bisschen was im Cockpit, aber das ist eigentlich überhaupt nicht gesehen und auch nicht gern gesehen und widerspricht auch den Vorschriften. Muss man ganz klar sagen. Und ich kann es nicht mal. Wenn ich jetzt nehmen würde, ich würde mir vorstellen, ich müsste irgendwie eine Zeitung nehmen und die da irgendwie da oben lesen. Ich könnte es gar nicht, ich könnte gar nicht konzentriert dabei sein, es geht gar nicht.
Ist das dann langweilig?
Für viele Leute bestimmt. Das will ich ja gar nicht irgendwie unterstellen. Aber ich kann mich immer sehr gut unterhalten. Und sei es nur bei meinem Kollegen neben mir. Also ich bin immer sehr spannend. Man ist auch bei so kurzen Flügen, frag mich bitte in einem Jahr gerne nochmal, wie das ist bei diesen langen Flügen. Vielleicht sieht es dann deutlich anders aus. Ne? Aber bei so kurzen Flügen ist es eigentlich immer sehr, sehr leidlich. Also
kurz, wir reden jetzt von so
diesen,
2 Stunden,
diesen Rum,
3 Stunden.
Ja, genau.
Vielleicht
so. Genau, ne? Was natürlich der Faktor noch hinzukommt manchmal ist, wenn du müde wirst oder sowas, dass du dann, wenn du die Nacht durchfliegst, dass du mehr das Problem hast, wie schaffe ich Aufmerksamkeit, dass ich eben nicht, dass ich immer noch komplett dabei bin. Ne? Also nicht, dass du da irgendwie anfängst, gar nicht mehr miteinander zu reden und dann irgendwie müde wirst. Ne? Das ist nicht ein Problem, aber es ist auch eine Sache, mit der man halt auch lernt, umgehen zu müssen.
Das heißt, die kommunikative Komponente ist dann sozusagen im Team auch
wichtig. Also ich finde sie wichtig.
Ja.
Ich hoffe, ich habe da immer einen, der mich ertragen kann, mich zu hören, also ich gerne ihm zuhöre.
Ist man denn in irgendeiner Form mit dem Geschehen in der Kabine verbunden? Aus dem Cockpit heraus oder ist das irgendwie komplett isoliert?
Also die Kabinenkollegen sind verpflichtet, regelmäßig mal zu gucken, ob wir noch da sind. Insbesondere auf Nachtflügen gibt es auch Anweisungen, dass sie anrufen sollen. Also sind die noch komplett da oder irgendwie haben sich da zu Tode gelangweilt oder irgendwas oder sind müde geworden oder irgendwie sowas. Ne? Und man ist schon involviert, weil es ist ja auch so, manchmal wackelt es oder es ist hinten zu kalt in der Kabine oder zu warm und dann müssen wir manchmal ein bisschen wärmer drehen oder kühler drehen. Bei größeren Flugzeugen machen sie es selber. Das wird uns was zu trinken angeboten auch mal oder eben man hat selber sich Essen mitgebracht und möchte sich das warm machen lassen und sowas. Also man kann oder man muss auf Toilette schlichtweg einfach, ne? Muss man natürlich irgendwie auch rausgehen können aus dem Cockpit. Mittlerweile kommt immer ein zweiter Mann da hinzu, weil die Sicherheit der Cockpit-Tür ist ja in den letzten Jahren auch wieder stark im Gespräch gewesen. Also wir sind immer zu zweit im Cockpit, das ist so vorgeschrieben auch gut so dass man da vorne nie alleine ist.
Also wenn jemand aufs Klo muss jemand anders...
Aus der Kabine rein, genau.
Mhm.
und dort sozusagen, damit er immer zu zweit ist.
Das ist jetzt neuerdings so.
Das ist neuerdings so, ja genau. Das ist neuerdings so. Das haben ist eingeführt worden, ich glaube, für alle europäischen Airlines jetzt. Ich weiß nicht, ob es jetzt schon ein Gesetz ist, aber zumindest wird es von den Airlines so gehandhabt.
Okay, und das ist auch sinnvoll.
Es ist sinnvoll, ja, leider. Leider ist es sinnvoll. Es ist aber auch sinnvoll, dass wir eine Cockpit-Tür haben, die nicht zugänglich ist, wenn das Cockpit das nicht will, die nicht zugänglich ist von der Passagierraum. Das ist wichtig, dass das da ist. Wenn die Cockpit das nicht will, man kommt ja rein. Wenn man will, im Notfall kommt man rein, wenn die Cockpit-Crew handlungsunfähig ist, aus irgendwelchen Gründen,
ja,
kommt man ins Cockpit vorne rein, durch speziellen Code und Warteschleifen, die man durchgehen muss, dann kann ich rein ins Cockpit. Aber wenn die Cockpit-Crew nicht will, dass jemand reinkommt, dann sollte auch keiner reinkommen. Das kann ja sein, dass da böse Leute von hinten nach vorne reinkommen können. Und das müssen nicht immer sein, die Bösen, die wir jetzt auch in der Presse gerade hören, Terroristen, das kann auch irgendwelche besoffenen Gäste sein, die da anfangen, an die Cockpit-Tür zu pöbeln oder irgendwas zu machen und das auch schon irgendwie erlebt. Irgendwie.
Ja.
Ja. Das irgendwie, oder einer will auf einmal auf die Toilette gehen und nimmt die falsche Tür und zieht und rüttelt und klopft dran und bis er dann irgendwann merkt, dass er die falsche Tür hat.
Jetzt gab es ja gerade diesen dramatischen Fall da mit dem Selbstmord.
Ja, genau.
Piloten, der sich ja dann im Prinzip hat da auch alleine einschließen lassen.
Ja. Ja, und das soll halt nicht mehr passieren, weil jetzt wir immer zu zweit vorne im Cockpit sind.
Das war sozusagen der Anlass dieser Änderung.
Das war der Anlass dieser Änderung, ja.
Ja. Aber auch schon so die 9-11-Attacken hatten ja im Prinzip so eine Auswirkung. Also dadurch ist ja überhaupt erstmal so eine feste Tür Pflicht geworden, oder?
Dadurch ist diese feste Tür Pflicht geworden. Es gibt manche Fluggesellschaften, die hatten das auch vorher, El Al. Die sind dann aber nun extrem gepeinigt gewesen, sagen wir mal so.
Ja.
Und die hatten das schon vor, aber jetzt ist es weltweit so, dass jede Gesellschaft muss so eine gesicherte Cockpit-Tür haben. Wie gesagt, ich möchte sie auch nicht missen. Ich möchte, dass sie da ist. Nicht, weil ich Angst habe, dass mir jetzt irgendwie die bösen Terroristen von hinten kommen, aber selbst das so ein blöder Gast, der irgendwie durchgedreht ist, aus irgendwelchen Flugangstgründen da irgendwie vorne reinkommt und meint, wir sollen sofort landen und irgendwie der wahrscheinlich auch keine Bedrohung ist, weil er einfach verwirrt ist. Ne? Aber auch selbst der soll da vorne nicht rein.
Ja.
Ich sag mal so banal, in so einem Atomkraftwerk würde sie auch nicht irgendeinen reinlassen, um da irgendwelche Knöpfchen rumzudrehen oder irgendwie sowas, oder?
Nee, ist schon nachvollziehbar. Man wundert sich, warum das nicht sowieso schon besser abgesichert war, aber naja, so ist es halt.
Ja.
Man lernt dann halt immer.
Ja,
ne? Die ganze Sicherheit ist ja da so ein Prozess.
Ja, genau. Und manche Sachen, vielleicht mangelnde Fantasie und so, dass man sich nicht vorstellen könnte, dass sowas irgendwie passieren kann. Oder man das halt für Einzeltaten bekommt. Aber wenn die halt dann zu sehr medienwirksam, pressewirksam werden und dass man sagt, nee, das geht nicht so, wir müssen dann doch was tun, die Gefahr ist dann da. Ne?
Und man macht Captain Stefan dann seine Ansage an die Fluggäste?
Zur Begrüßung?
Ja.
Meistens zur Begrüßung begrüße ich dann die Gäste. Hoffe, dass sie mir zuhören. Wünsche ihnen einfach nur schönen Aufenthalt. Das ist jeder hat da seinen eigenen Stil natürlich.
Ja.
Ich denke mir, wenn du mal morgens um 6 Uhr morgens von die Geschäftsreisenden von München nach Hamburg bringt, dann denke ich mir, braucht man nicht so viel zu sagen. Wenn man die Urlaubsreisenden nach Mallorca bringt, kann man dann schon mal ein bisschen mehr sagen. Insbesondere dann im Reiseflug dann vielleicht ein bisschen mehr bringen, weil das irgendwie erwünscht ist. Wobei Mallorca ist, glaube ich, ein schlechtes Beispiel. Da fliegt schon jeder so oft hin. Die kennen das auch alle. Da brauchen wir denen auch nichts mehr zu erzählen.
Ja,
Ansage ist auch so ein Thema. Die größeren Flugzeuge, die Langstrecke fliegen, die haben mittlerweile ihre eigene Airshow, wo man ja sehen kann, wo der Flieger gibt. Also diese Streckenansage, wir fliegen heute jetzt und gucken Sie mal links raus und sowas, ist manchmal auch so ein bisschen obsolet, weil die Leute gucken auf den Bildschirm und sehen, was da ist. Also ich denke mal, aber es ist für viele Leute zu wichtig, zu wissen, mit die Stimme von dem Kollegen da vorne zu hören und was ist das denn für einer und so ein bisschen Vertrauen aufschütteln. Diese Flugangst, das Thema ist bei vielen immer noch dabei. Ne?
Also ja, ich meine, mittlerweile ist ja YouTube auch voll von hervorragenden Performances des Kabinenpersonals. Da wird gerappt und
Show
gemacht.
Ja, genau.
Bei Piloten ist der Druck noch nicht so groß da für eine Show-Einlage.
Ja,
Ist das überhaupt, sowas ist überhaupt
gern gesehen? Ich sehe auch genügend Videos, ja, von Leuten, die ja ihre Anflüge reinstellen und machen und tun.
Ach so, ja, die Anflüge, ja, das meinte ich so, aber ich dachte, jetzt kann man sozusagen dann.
Die Ansagen
dann. Eine Sangeseinlage irgendwie des Piloten.
Ja, willst du das wirklich
hören? So weit bist du noch nicht.
Ne? Nein.
Drauf an, wie gut das ist.
Nein. Also ich möchte mich nicht hören.
Ne? Also sagen wir mal so, ich persönlich hätte jetzt, sagen wir mal, mit einer Prise Humor wenig Probleme, aber ich kann mir auch vorstellen, dass es eine Menge Leute gibt, die das dann irgendwie im Zweifelsfall nicht verstehen und das schafft dann unter Umständen noch mehr Probleme, als einem lieb sein kann.
Ja, genau. Ja, genau. Und wie gesagt, die Grenze zwischen albern und seriös wirkend, ich bin Deutscher, ich kann nicht, also ich muss das ein bisschen abwürgen. Ich muss ja nur ein bisschen mein Stil irgendwie pflegen, also privat und Dienst und privat, das sind zwei verschiedene
Stile. Deutscher Pilot hat gerade einen Witz gemacht,
dass das
Cockpit stürmen
will. Genau. Ja, also solche Scherzwörter darfst du ja selbst bei der Sicherheitskontrolle nicht sagen. Wenn du da sagst, was wollen Sie, suchen Sie meine Bombe hier oder was? Dann wird man richtig kontrolliert, weil das wird ernst genommen. Ja. Ne? Ist halt so. Es gibt, was ich noch sagen wollte, um Fliegerthema, wenn du sagst Reiseflug, es gibt manche Strecken natürlich, die sind anspruchsvoller selbst auf dem Reiseflug. Also die Strecke über Nordatlantik und beziehungsweise dann runter nach der Westküste Amerika, Los Angeles und sowas, da ist es halt schon sehr dünn besiedelt teilweise, die Gegend, die da ist. Dann wird die Auswahl der möglichen Ausweichflughäfen, die man ja immer irgendwo im Hinterkopf haben sollte, schon so ein bisschen diffiziler, was passiert.
Also zu jedem Zeitpunkt sozusagen.
Genau, ne? Zu jedem Zeitpunkt, wann ist das? Man rechnet sich Zeitpunkte aus, wann ist es der kürze Weg zu dem Flughafen oder muss ich jetzt umdrehen oder fliege ich jetzt geradeaus weiter, um zum nächsten zu kommen zum Beispiel. Dann sind Strecken, die nahe bei hohen Bergen gehen, auch sehr interessant. Also Himalaya zum Beispiel. Oder das tibetianische Hochplateau, wenn man jetzt runterfliegt nach Hongkong oder ich weiß nicht, ob Shanghai auch da betroffen ist, ich glaube nicht. Wenn man die Ecke längs fliegt, das Terrain ist da sehr hoch. Und wenn ich jetzt an die Druckkabine versagt, muss ich auf eine niedrige Höhe sinken, damit die Sauerstoffversorgung der Gäste gewährleistet ist. Man hat ja diese kleinen gelben Masken, die da runterfallen, aber dieser Vorrat an Sauerstoff, der hält nicht ewig. Na, also wir vorne haben einen relativ langen Bedarf und wir kriegen auch 100% Sauerstoff, wenn wir es wollen. Mhm. Wir haben so Masken, die ziehen sich sehr schnell auf. Die habe ich innerhalb von 4-5 Sekunden ist die aufgesetzt und ziehen sich dann fest an mein Gesicht und bleiben dann drauf. Die Gäste kriegen immer so ein Gemisch aus angereicherte Sauerstoffluft mit Kabinenluft. Und
damit der Verbrauch nicht so hoch
ist? Damit der Verbrauch nicht so hoch ist, dann müsstest du irre Mengen an Flaschen und oder Systemen damit. Oder manche Flugzeuge haben chemische Sauerstoffgeneratoren an Bord. Das sind so mit Kalium, Patronen mit irgendwelchen anderen Sachen gefüllt, die werden, haben eine kleine Zündpille drin, wenn die abgeschossen, die werden einmal so angeschossen. Chemische Prozess weiß ich jetzt nicht, ne? Ja. Die werden einmal gezündet. Und dann brennen die ab, die werden warm auch richtig dabei, aber produzieren dabei Sauerstoff. Und der hält aber nur, die Patrone ist nach 25 Minuten leer. Und in der Zeit muss ich halt zusehen, dass ich dann von dem hohen Terrain, was ich in der Nähe von Tibet habe, dass ich da runtergeflogen bin. Und da wird das schon so ein bisschen diffiziler, da muss man schon genau überlegen, wie fliege ich denn aus der Ecke raus, da gibt es richtige Fluchtrouten.
Wie tief muss man denn sein?
Das ist dann sozusagen unproblematisch. Also ganz unproblematisch ist es, ganz unproblematisch ist es in 10.000 Fuß. Ich kann aber für die Passagiere.
Also 3 Kilometer.
3 Kilometer Höhe.
Okay.
3 Kilometer Höhe. Ich kann, zulassungsbedingt kann ich noch eine halbe Stunde, war das glaube ich, mit Gästen in 4 Kilometer Höhe fliegen oder 3,8 Kilometer Höhe fliegen. Aber ich muss dann innerhalb von einer halben Stunde dann runter sein auf 3 Kilometer Höhe. So, und das ist, dann muss ich immer noch deutlich einen Puffer haben, dass ich über die Berge rüberkomme. Also wenn ich in einem Gebiet fliege, wo 3000er sind, dann kann ich nur in 3500 längs fliegen. Geht einfach nicht. Also weil ich über die Berge rüberfliegen muss. Ne?
Ja.
Also bei die Strecken für die über das tibetianische Hochland fliegen und so ein bisschen dichter ran fliegen, die sind schon auch für uns recht anspruchsvoll, weil wir da ständig am Mitplotten sind. Wo sind wir? Wo muss ich hin? Wenn wann was ist und so. Da einfach nur sitzen, Kaffee trinken und aus dem Fenster gucken, das ist nicht möglich. Nein. Ja. Könnte man sagen, könnte man Computer doch alles irgendwie vorberechnen und machen und tun und so. Und, aber so weit sind wir noch nicht. Das ist.
Aber da läuft es drauf hinaus.
Ich glaube, wir hatten ja vorher das Thema, ob man automatisch fliegen kann oder irgendwie sowas. Das Ganze rein technisch kann man sagen, ja, Ingenieure können auch ein Flugzeug bauen, was alleine ohne Piloten fliegt. Das ist, es gibt die Drohnen, die rumfliegen. Ich glaube, diese, wie ist die leider oder Gott sei Dank, oder wie man es nennen möchte, in Deutschland jetzt nicht zugelassen worden ist, wo die Bundesregierung so viel Geld reingeführt hat. Dieser
Euro-Programm,
ich weiß nicht. Eurohawk. Eurohawk hieß er, ne? Genau. Das basiert auf einem Modell, das schon seit 98 irgendwie fliegt von den Amerikanern. Und der fliegt schon von den, der kann völlig autonom fliegen, seine Route abfliegen. Start, Landung, macht das. Die meisten Drohnen sind ja am Ende doch vom Piloten kontrolliert. Interessanterweise, die sitzen dann im Kontrollzentrum irgendwo in der Ferne oder in Rammstein und kontrollieren dann die Drohnen, fliegen die. Die fliegen selber, aber sie werden gesteuert von einem Piloten. Der hat auch richtig Flugstunden teilweise, kleine Lizenz meistens auch sogar. Und den könntest du praktisch da auch rausrechnen, sodass die es ganz alleine fliegt. Aber was du nicht erreichen kannst, ist die Redundanz. Das ist das, was die Ingenieure immer sagen. Und selbst wenn sie anfangen zu sagen, Mensch, wir machen das so redundant, dass nur ein Pilot drinnen vorne sitzt, musst du am Ende doch ein redundantes System bauen, was Fehlbedienung des Piloten verhindert, wenn der mal irgendwie einen Herzinfarkt kriegt. Also die haben dann so Systeme überlegt, wo sie sagen, okay, da sitzt der eine drinne und wenn er jetzt einen Herzinfarkt kriegt, wird er dann mit Gurten drangezogen an den Stuhl und bleibt stehen sitzen, damit er ja nichts anfasst mehr. Damit er nicht in seinem Anfall da irgendwie außer irgendwas ausschaltet. Irgendwas. Mhm. Also wird es wohl immer zwei Piloten geben. Wenn man die noch ganz rausrechnen würde, dann müsste man das System so redundant bauen, so teuer werden lassen, dass man, diesen Satz habe ich vorhin auch vor dem Podcast ja auch schon gesagt, dass es wahrscheinlich denn, dass es dann immer noch billiger ist, zwei im Volksmund ja wahrscheinlich immer noch als überbezahlte Piloten da drinnen sitzen zu lassen, als diese Systeme einzubauen und dann fliegen lassen kann. Weil sonst würdest du nicht diese 99,999 Redundanz, beziehungsweise auch Operational Redundanz hinkriegen können. Du müsstest ja auch unheimlich viel in die Infrastruktur an Flughäfen, wo rolle ich, was und wie und mit reinkriegen. Ich weiß, Fahrzeuge fahren schon autonom, aber
Zeugen wird es noch etwas länger dauern.
Ja, genau. Einfach, weil man sie nicht so redundant hinkriegen, bauen könnte, um diese ganzen Fälle hinzukriegen. Denn wie erzähle ich einem Autopiloten, dass er im Hudson River landen soll, wenn beide Triebwerke ausgefallen sind? Dass das die bessere Option war, als woanders hinzufliegen.
Ja.
Gerade in dem Moment.
Ja. Ja, das sind die intuitiven Entscheidungen und die haben natürlich auch viel mit den gewonnenen Erfahrungswerten zu tun und die wiederum bauen sich natürlich nur auf, wenn man irgendwie als Pilot auch was zu tun hat. Also wenn man sozusagen Aufgaben hat und dann dieses regelmäßige Check-in.
Ja, genau. Und
sagen auch permanentes Awareness-Training quasi.
Es ist auch schön zu sehen, wie gesagt, das ist ja immer ein Feedback-Kreis, der ständig und ständig läuft anhand von Untersuchungen und Vorfällen, die es ja gibt, dass man feststellt, woran lag es denn. Und im Zuge dieser ganzen Untersuchung hat man festgestellt, es gab einige Upsets, also wo Flieger in einer nicht sehr schönen Fluglage am Ende gelandet sind, also wo die Nase sehr hoch war oder wo der Flieger fast zu langsam geflogen ist. Und das lag dann doch, weil irgendwelche Systeme ausgefallen sind, die Piloten von Hand fliegen mussten und diese schwierige Situation, die da auftrat, nicht sofort gecovert haben. Und das hat man vermehrt festgestellt in den letzten Jahren, also in den letzten Jahren so vor 15 Jahren so beginnt. Das war so der Zeitpunkt, wo die Airlines, insbesondere kleine Airlines, angefangen haben, maximale Gebrauch von Automatik, immer sofort Autopilot einschalten, fliegt mit Autopilot, der kann das besser als du, wo sie grundsätzlich mit Recht haben, der kann das auch besser als ich, maximal draufschalten, das ist für den Flug sicherer. Das stimmt, ist auch so, sollte man vielleicht auch immer noch so machen, aber man hat festgestellt, dass dann die manuellen Flying Skills der Piloten nachgelassen haben und dann, wenn was schief geht, sie dann nicht adäquat mehr reagiert haben. Deswegen ist von der EASA, wieder von der obersten Behörde, auch die Empfehlung rausgekommen, manuelles Fliegen zu trainieren. Und nicht nur im Simulator, sondern auch den Passus so umzuändern, dass man sagt, okay, jede Airline hat ja so ein Flugbetriebsheimbuch, wo sie ihren Piloten vorschreibt, wie sie gerne möchte, dass die Flugzeuge geflogen werden, nach welchen Regeln, wann sie das Fahrwerk spätestens ausgefahren haben sollten, wie schnell sie oder wann der Flug komplett stabilisiert sein soll im Anflug, also alle Landeklappen raus, alle Fahrwerk raus, die Geschwindigkeit rein, die Leistung stimmt und so, wann das sein soll, dass sie da diesen Passus mit reinschreibt und wenn das Wetter zulässt, die Flugsicherung es zulässt und ihr euch in phasenniedriger Arbeitsbelastung fällt, fliegt gerne mit der Hand. Das wurde sozusagen wieder empfiehlt, das euren Piloten, weil das wichtig ist für das Training.
Und wie viel Autopilot ist jetzt so bei dir üblicherweise am Werk?
99,5% aller Landungen sind von Hand gemacht, rein also vom Piloten selber,
ja.
Wenn Nebel ist.
Also ich meine jetzt nicht nur die Landung.
Ja, also Reiseflug geradeaus fliegen, das machen die wenigsten dann, also in, sagen wir mal so, bis 3 Kilometer Höhe fliegt man vielleicht und dann schaltet man den Autopiloten ein, weil dann wird es irgendwie auch keine Herausforderung mehr. Das ist so ein bisschen wie Autobahn und Tempomat, ne? Also das, ja. Du fliegst geradeaus und hältst die Richtung Höhe, das ist jetzt nicht so.
Okay, aber nicht spannend, die also und beim Start macht man immer alles manuell?
Start ist grundsätzlich manuell. Mhm. Ich sage jetzt nicht, dass der Autopilot das nicht kann, aber das
er könnte es schon.
Er könnte
es
schon, okay. Aber da ist jetzt wieder ein bisschen dieser rechtliche Aspekt, dieses mit die Entscheidung, breche ich Start ab oder nicht, wo wir geredet haben mit dem Reifen. Ja. Ne? Das sind so Dinge, die kann das System noch nicht darstellen. Diese Entscheidung darf auch nur der Kommandant stellen, weil der derjenige mit der Erfahrung ist. Und das ist der kritischste Moment überhaupt, ob ich den Start abbreche oder nicht. Das hat relativ starke Konsequenzen.
Ja.
Und deswegen fliegt dort nur mit der Hand und das macht auch nur der Kapitän, der die Entscheidung fällt und es wird auch nur dort von Hand geflogen. Das macht kein Autopilot, der den Start
durchführt. Okay, aber wenn man dann erstmal bei 3 Kilometern ist, dann
macht
man
okay, dann jetzt, zack, Autopilot rein und man macht ihn vielleicht auch schon früher rein, wenn man sehr müde ist, also nach der Langstrecke zurückkommt und, keine Ahnung, schon 12 Stunden in dem Bock drin sitzt, auch wenn man eine Pause hatte, aber trotzdem jetzt morgens.
Und hält der nur eine gerade Linie oder hat der im Prinzip auch diesen Flugplan drin? Also
den Flugplan hast du vorm Start eingegeben und du kannst den Autopilot auf dem Flugwegrechner aufschalten und er fliegt dann automatisch die Route ab. Und da das
mit allen Kurven
mit und allen Kurven, also theoretisch, ich sag mal so, wenn das ist es, also er kann jetzt schon das Ding komplett alleine durchfliegen. Was er natürlich nicht machen kann, er kann nicht mit dem Fluglotsen reden.
Mhm.
Das gibt es zwar mittlerweile auch sehr häufig verwendet, also auch vorgeschrieben über den Nordatlantik, den digitalen Fluglotsenfunk sozusagen, CPDLC, wo du die Clearance über Datenfunk kriegst, auch über HF-Datenfunk teilweise oder über Satellit.
Mhm. Ja.
Kriegst du die Clearance vorgegeben, aber die Kopplung zwischen Freigabe und Fluggerecher ist getrennt. Also der Fluglotsen. Also
zwischen Freigabe und?
Zwischen der Freigabe des Fluglotsens,
ja,
und dem Autopiloten ist eine Trennung dazwischen. Also mhm. Es kann nicht der Hacker von unten kommen und die Clearance geben und der Flieger biegt ab. Das geht nicht. Es muss immer noch der Pilot drauf gucken und sagen, ja, die nehme ich und die programmieren wir jetzt mal in den Flugwegrechner rein und confirme sie mit einem anderen Knopf.
Okay.
Also die Systeme sind da noch getrennt.
Ja, ja, gut so.
Ja. Auch was die Trennung des beim A380, wie ist das gelöst? Nur zur Beruhigung. Da hast du natürlich das, da hast du ein Netzwerk drin. Die Avionics funktionieren auch teilweise auf Netzwerksystemen, die da laufen. Ich weiß nicht, welches Betriebssystem darunter läuft, aber es läuft. Und dann hast du natürlich das hinten das In-Flight Entertainment System, was natürlich mit dem Internet verbunden ist. Und da sind die Leute und loggen sich mit ihren Geräten ins WLAN rein. Und es kommen auch Daten natürlich, wie für diese Airshow, dieses Bild, wo fliege ich gerade längs und welche Temperatur, welche Flughöhe. Das sind ja Daten, die kommen vom Avionics-Teil. Also von dem Netzwerk, was die Flugsteuerung angeht. Und jetzt stellst du, wie stelle ich die Verbindung her dazwischen? Wie kriege ich die Daten da irgendwie hin? Muss also eine Verbindung sein, würde der Hacker sagen. Wie komme ich da rein? Das haben sie gelöst durch Dioden, durch Infrarotdioden, die irgendwie diese Daten praktisch unidirektional da reinsteuern. So habe ich mir das erklären lassen. Also ich bin ja jetzt nicht der Techniker, aber das ist praktisch die Firewall, die dazwischen ist.
Verstehe, also sozusagen eine physikalische Unmöglichkeit, in die andere Richtung Daten
so
zurückzusenden.
So ist es. Und genauso soll es irgendwie auch in die andere Richtung gehen. Also du hast natürlich auch teilweise Requests, die von innen an Avionics gehen. Also sende mal hier irgendwie ein Telex oder irgendwas, was der Kollege hinten irgendwie macht. Und auch das ist irgendwie so
gelöst. Ja, aber da wird es natürlich...
Ich bin ich jetzt dünn glatt, also ich weiß auf jeden Fall, dass diese Strecke ist geregelt über so Diodensysteme.
Okay, naja, ja. Gut, das ist dann sozusagen eine interessante physische Entkopplung, aber wenn es im Prinzip Kommunikation in beide Richtungen gibt, dann ist es natürlich im Prinzip alles schon, kann es Schwächen aufweisen.
Ja, es kann Schwächen aufweisen, ja. Aber das ist schon, es ist schon sehr, da muss einen wirklich einen haben, der, also wenn du das wirklich den Leuten, die das geworfen haben,
die. Ich kenne jetzt schon ein paar, die reiben sich jetzt schon die Hände.
Ja, ja, meinst du?
Ja, ja.
Klar. Okay. Da sollen sich in die 777 wenden, die hat, glaube ich, die hat diese Netzwerke auch getrennt, aber die laufen über dieselben Kabel.
Hm.
Irgendwie sowas.
Glaubst du? Ja, ja, ich kann da jetzt auch nichts bestätigen. Es ist ein heißes Thema,
ja,
in der Security-Szene.
Ja. Ja.
Und ich glaube, die Security-Szene hat da nur eine einzige Position. Und
ja,
die ist entweder ist es total getrennt, ja, oder ist es alles im Argen.
Also, ja, also so wie ich das jetzt wirklich verstanden habe, wie gesagt, ich bin ja auch nun gerade erst in dieser Grundschulung drin.
Ja.
Ich habe diesen Teil, da habe ich interessanterweise ganz stark mal drauf geblickt, über diesen Network-Server-Teil und irgendwas, wie das aufgebaut ist. Und das ist, wird extra mit, das Wort immer wieder Diode erwähnt, an Uni.
Okay,
Uni,
also ich meine, wenn man sagt, okay, es gibt da Informationen, die sollen halt im Entertainment-System angezeigt werden. Mhm. Und es gibt sozusagen auch nur wirklich einen Kanal, der auch physikalisch sozusagen sichergestellt ist, dass der nur in die eine Richtung kann.
Ja.
Dann bin ich dabei, so, ja.
Ja.
Naja gut, bevor wir über Sachen reden, die wir eigentlich gar nicht so genau Ahnung bewerten können, aber es ist, sagen wir mal, grundsätzlich interessant, ne? Wir sind schon sehr nah dran eigentlich am autonomen Betrieb.
Autonomen Betrieb, wie gesagt, technisch ist es möglich, also wenn immer Leute, die dann irgendwie auf anfangen, hacken auf die beiden Menschen, die ja auch Fehler begehen, ist ja nicht so, die begehen auch Fehler, dass sie da anfangen rumzuhacken, ist es aber die technische, operationelle Zuverlässigkeit kriegst du mit Maschinen alleine kriegst du noch nicht hin. Und auch die Tatsache natürlich, dass ein Mensch gerne möchte, dass der Passagier gerne möchte, dass er noch vorne ein Mensch sitzt, egal was ist, die wollen sich nicht gerne vom Computer steuern lassen, ist es so, dass so Sachen wie, es ist schon wirklich schwierig, ein Ausweichen einer Wolke, wo du weißt, die wird gleich wackeln, die sehe ich, da gucke ich raus, weiß ich, fliege ich drumherum, die sieht so aus, das geht, das alles so in Sensoren reinzupacken, das wird dann immer schwieriger. Ne?
Ja, und auch diese autonome Steuerung und vor allem die theoretische mögliche Steuerung von außen, also die ja sozusagen auch nochmal ein Problem ist. Man findet ja leider immer wieder in diesen Debatten so politische Beiträge, die so in die Richtung gehen mit, naja, wenn da jetzt sozusagen der Terrorist das Flugzeug übernommen hat, dann
das wird mal ferngesteuert, ne?
Wir ihm ja von außen den Hahn abdrehen und dann landen wir dieses Flugzeug und so. Das ist natürlich irgendwie absurd, weil in dem Moment, wo man solche Systeme schafft, die das könnten.
Ja, genau.
Also das wird dann auch, geht das komplett nach hinten los. Dann
und vor allem, wie gesagt, die Flugzeuge fliegen in Gebieten rum, wo du mit Glück vielleicht Satellitenverbindung hast, ne? Und die aber nur mit mäßigen Raten da irgendwie runterfunkt, auch ja auch nur sehr durch sehr spartanische Protokolle verbunden ist mit dem Avionics-System. Ne? Da gibt es natürlich eine Verbindung hoch, aber das ist nicht über das Internet oder irgendwas, sondern über ganz andere Protokolle, die es hoch rübergesendet wird. Vielleicht kannst du Airlink, Airlink nicht, sondern Zeta. Zeta ist so ein Netzwerk, das gibt es schon lange vor Internet praktisch. Das war schon.
SITA?
SITA, genau. Das ist das Telex-System der Airlines, das wurde wann gebaut? Lass mich lügen, Anfang der 50er oder irgendwas, weil man halt schon weltweit flog und Bedarf hatte, Daten zu verschicken, Passagierdaten, Buchungsdaten, irgendwann Triebwerksdaten, diese ganzen Triebwerksparameter, die werden ja schon seit den 80ern über Datenfunk sozusagen mitgeteilt und das ist schon so ein System, das existiert weltweit schon parallel über sehr, sehr lange Zeit. Und über diese Kanäle und Protokolle werden auch immer noch Triebwerksdaten etc. ausgetauscht. Also sich da rein zu hacken. Letztens war nämlich im Kongress vor 2 Jahren, war nämlich ein Vortrag, wo einer da gehalten hat, was er dann alles auslesen konnte aus diesen Daten, weil er sie empfangen hat irgendwie.
Ja.
Aber rein ist er, glaube ich, nicht gekommen. Und wie gesagt, da kannst du auch nur da kannst du Daten abfangen, aber keine Kontrolle. Ne?
Das ist ja auch immer wieder so eine Diskussion, wenn jetzt Abstürze stattfinden, entweder aus technischen Defekt, Pilotenfehler oder eben jetzt, wie wir es jetzt gerade vor kurzem hatten, eben mal wieder eine Bombe, die tatsächlich, oder so es sich derzeit in der Nachrichtenlage darstellt, muss man ganz zurückhaltend sein, man weiß ja nichts Genaues. Dann kommt halt immer wieder die Frage auf, wie macht man die Analyse? Und es gab jetzt, was war denn das nochmal für einen Fall, wo es mal wieder nicht gelungen ist? Ah ja, genau, dieses verschwundene Flugzeug von Malaysian Airlines.
Genau, 370, ja.
Eine unglaubliche Suche nach diesem, also die ja immer noch nicht abgeschlossen ist, das Ding ist ja nicht gefunden worden, aber sagen wir mal, die ganzen Rahmendaten, also wie man jetzt versucht hat, überhaupt Aufschluss darüber zu bekommen, fragt man sich natürlich so, warum senden Flugzeuge nicht eigentlich permanent
ihre Position,
ihre Position und B, natürlich auch die Frage nach der Blackbox, warum sendet man nicht auch die ganze Zeit diese Blackbox-Daten dann muss man nicht danach auf 5000 Meter Tiefe tauchen und das Ding irgendwie aus dem Wrack rausholen, wenn man die Daten eigentlich auch hätte gleich übertragen können.
Ja, stimmt. Du musst natürlich um das, also erstmal hat das Flugzeug ja immer seine Position mitgeteilt, bis es irgendeiner ausgeschaltet hat und ja, dann weitergeflogen ist und dann konnten sie es anhand des Connection Requests des Systems haben sie es ja noch ungefähr weiterverfolgt. So, deswegen wissen sie ja ungefähr grob, wo es denn sein könnte.
Ja.
So ist es ja ungefähr passiert. Aber wenn einer bewusst das System ausschaltet an Bord, dann
wie wäre es mit einem nicht ausschaltbaren System?
Mit welcher Stromversorgung willst du dieses nicht ausschaltbare System versorgen? Mit einer Batterie, die gewartet werden muss, mit dem du wieder ein Sicherheitsprotokoll irgendwie machen muss, dass dir das irgendwie nicht irgendwo abraucht. Was ist, wenn da irgendwie Feuer ist? Du musst eine Sicherung dran bauen an das System.
Also es gibt nichts Unabschaltbares sozusagen.
Es gibt selten was du nicht abschalten kannst. Natürlich, Triebwerke kannst du abschalten und so, aber eigentlich kannst du alles an Bord abschalten, auch die Batterien. Du kannst alles an Bord, weil du's rein aus von Sicherheit willst du eine mögliche Energiequelle, sei das eine Batterie, die wirst du abschalten können, falls sie die irgendwie abbraucht, dass du die isolieren kannst, wenn die überladen wird. Und du musst sie ja laden, eine Batterie. Du musst es ja irgendwie, da gibt es bestimmt technische Lösungen, dass du es irgendwie anders machen kannst mit einem Generator, der dann ausfährt oder irgendwas, erst wenn der Strom weg ist und so. Da werden jetzt 1000 Leute drüber schreiben und sagen, das kann
man nicht. Solarpaneele, ja.
Genau, ja, alles Mögliche. Also es gibt, aber generell willst du ja irgendwie was haben, was, wenn es irgendwie irgendwo Probleme bereitet, dass du es isolieren kannst und dir ja nicht ein Problem bereitet im Flug. Mhm. Dann könntest du das permanent senden. Ist Datenstrom, der wahrscheinlich irgendwie möglich ist, in bewohnten Gebieten, belebten Gebieten irgendwie zu senden, aber spätestens dann, wenn du irgendwo im unbewohnten Teil, irgendwo mitten über dem Pazifik bist, selbst wenn du über den Polar rüberfliegst, irgendwann kennst du, selbst mit einem Satellit, überall kriegst du mit Inmarsat oder irgendwann mit dem, die da Kommunikation, kriegst du keinen Connect mehr. Also wenn du über den Polarkreis fliegst, so die Frachtflüge, die nach Anchorage und sowas rübergehen, die fliegen über den Polar, ist nichts. Da haben die auch keinen Satellitenfunk mehr, gar nichts. Und in manchen Gegenden ist es wahrscheinlich auch, dann musst du diesen Connection abschalten, China oder irgendwas, weil sie dann irgendwelche das nicht wollen oder irgendwas, ich weiß es nicht. Könnte man natürlich alles auf internationaler Ebene regeln, aber ich glaube, wir reden hier von relativ großer Infrastruktur, die du aufbauen musst, damit du wirklich einen störungsfreien Empfang dieser Signale kriegst. Und dann ist wieder die Frage, was hat dir das gebracht? Du hast jetzt also Lifetime-Überwachung von allen Flugzeugen, wo sich wahrscheinlich viele Leute die Hände reiben, weil sie endlich alles Mögliche sehen, was da irgendwie passiert. Aber letztendlich, ich glaube, gab es weltweit von all den schade Abstürzen, die passiert sind, drei Fälle oder irgendwas, wo man bis jetzt noch gar nicht an die Daten irgendwie rangekommen sind. Irgendwann hat man sie am Ende dann doch gefunden. Selbst von den Flieger, der im Südatlantik abgestürzt ist, hat man nach 2,5 Jahren hat man das Flugzeug gefunden und hat die Daten irgendwie rausgeholt. Das hat auch
Air France-Flieger,
genau. Hat man am Ende das Flugzeug gefunden. Deswegen bin ich zuversichtlich, dass man das findet. Das ist jetzt sehr doof. Man wartet lange darauf, bis es kommt, aber man wird das finden und man wird die Daten auch recovern. Und das andere kostet auch ein Schweinegeld, bis man das irgendwie durchgesetzt hat. Die sichere Verbindung und die dann auch noch so absichert, dass sie dann, wenn einer ein Böses irgendwie will, trotzdem noch weiter funkt. Und selbst wenn man, ich sag mal so, selbst wenn derjenige sagt, der soll mir Daten weiter liefern, dann ich kann ja die Datenquellen abschalten. Wenn ich sage, du willst nicht wissen, wo ich längs fliege, dann schalte ich halt das Navigationssystem aus. Und dann weiß der Flieger auch nicht mehr, wo er ist. Er kann trotzdem noch fliegen. Na? Und fliegt längs. Also es ist irgendwie so ein bisschen absurd, weil im Prinzip, ich denke mir, wissen auch viele schon eigentlich, was da an Bord passiert. Also haben eine Vorstellung, sie haben noch keinen Beweis davon, was da passiert ist. Mhm. Am Ende war es wahrscheinlich auch ein Suizid. Schätze ich mal, das ist meine Meinung. Das hat nichts, es ist meine persönliche Meinung. Das ist nichts Offizielles. Aber ich denke mir, ja, das wird sein. Und da waren übrigens zwei an Bord, ne? Auch, also
bei was?
Ja, Piloten, also
ja.
Ja, um mal das Thema wieder aufzugreifen mit der Tür und all sowas. Ne?
Ja, ja.
Und das ist jetzt meine persönliche Meinung. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt hier broadcasten sollten, aber man weiß es halt nicht, man weiß es wirklich nicht. Vielleicht war es auch wirklich was anderes, was sehr unvorstellbar ist, was man sich noch gar nicht vorstellen kann. Und deswegen sucht man jetzt nach den Voice und Stimmrekordern.
Wie lange halten die?
Na, diese Air France hat man nach 2 Jahren oder 1,5 Jahren, wie war das, hat man die noch intakt irgendwie rausgefunden. Die sind schon gut gekapselt.
Aber senden tun die halt nicht so lange.
Senden tun die nicht mehr lange. Die senden, der hat einen Ultraschallping, der sendet, glaube ich, 28 Tage oder irgendwas. Irgendwie hat er eine Energiequelle drin. und hat auch ein Funksignal, aber unter Wasser ist es sofort wirkungslos. Und wenn die Antenne unter Wasser ist, dann geht nichts mehr, weil das ist eine Kurzwelle. Nicht Kurzwelle, sondern VHF, also Ultrakurzwelle. Mhm. Und auch der Stimmrekorder, wenn der Flieger jetzt, wie das sich das ausgibt, noch 6-7 Stunden weitergeflogen ist, auch selbst in dem Stimmrekorder wird man auch nichts mehr, keine Daten drauf haben, weil die zeichnen nur die letzten 2 Stunden auf, sowas, die Stimmrekorder. Und dann hören sie ja.
Gehen dann überschreiben.
Ja, überschreiben dann wieder die Daten, genau. Also, ich halte das vielleicht für eine schöne Idee. Oder dass er meinetwegen, keine Ahnung, man kann das irgendwie anders lösen, dass er dann irgendwie kurz vorm Absturz irgendwie so ein Datenpaket oder was abwirft oder irgendwas. Gab es auch mal so Systeme. Gibt es, glaube ich, ein Patent, glaube ich, drauf. Einen abspringbaren Flight Recorder, der dann irgendwie, wenn er feststellt, dass irgendwas schief läuft, dann irgendwie dann praktisch
sich einfach trennt.
Die Notbuie, ne? Ja. Die in irgendwelchen Filmen, wenn man sieht, bei U-Booten wird die Notbuie ausgestoßen. Wie bei
Star Wars so ganz.
Genau, sowas, ne? So ein Ding, da irgendwie ausgestoßen wird. Gibt's aber, wurde noch nicht implementiert, vielleicht irgendwie auch zu teuer oder beziehungsweise dann fragt man sich auch, wozu? Hm. Brauchen wir das wirklich? Hm. Und dann stößt das Ding ab und landet irgendeinem auf den Kopf und der verklagt dann richtet dann unten wieder einen Schaden an oder irgendwie so.
Meine Kuh.
Ja, ja.
Ja, so. Na gut, das kann natürlich auch passieren. Aber was ist denn wünschenswerte Technik? Gibt es da noch irgendwas?
Eine wünschenswerte Technik?
Sozusagen aus der Pilotenperspektive, wo du denkst, so, warum gibt es das nicht schon längst? Oder ist eigentlich an alles gedacht? Das ist ja eine kolossale Technikansammlung, so ein Flugzeug. Das ist wirklich einfach unfassbar.
Du meinst, was auf meiner Wishlist ist, sozusagen?
Ja.
So meine Amazon-Wishlist.
Ja, so ein Feature. Oh. Gibt es da einer? Weiß nicht.
Wegen Müdigkeit was tun. Das wäre das.
Müdigkeit.
Ja, das wäre das Einzige irgendwie, dass ja, man
Podcast
da. Podcast. Ja, genau.
Das
ja.
Hilft beim Autofahren hervorragend.
Nein. Nein, kein System ist perfekt und der Flieger, auf den ich ja jetzt gerade lerne, der ist so unglaublich redundant. Da bin ich eigentlich sehr, sehr, sehr sicher, dass das irgendwie, dass da irgendwie von der technischen Seite alles passiert. Man wünscht sich vielleicht manchmal mehr so, dass man, aber das wird auch, dass man, wenn man irgendwo hinkommt, dass man, dass jeder eher so Flughafen, so Protokolle haben, mehr ausgeweitet, so was sie, wenn irgendein standardisiertes Notfallprotokoll, was man irgendwie absenden kann, wo dann jeder weiß, also der Flieger braucht jetzt das und das und das und das. Und das ist halt noch nicht so sehr richtig standardisiert, weil es irgendwie auch weltweit unterschiedliche Auffassungen gibt, wie was irgendwie abzulaufen hat. Also Kommunikation, das wäre schöner. Besseres Englisch, jetzt habe ich es. Das könnte man da sagen, dass alle Leute besser Englisch sprechen und besser mit denen reden kann.
Ja.
Und das wäre so.
Na gut, das besser.
Hatten wir ja schon. Ja, genau. Na? Und das wäre so das Schönste, was ich irgendwie irgendwo haben möchte. Ne?
Jetzt müssen wir ja langsam mal
zum Ende kommen.
Landen
müssen ja.
Wir
ach so,
erstmal. Wir sind ja noch gar nicht unten. Ne?
Okay.
Ich wollte jetzt einfach mal so das Gefühl, dass man auch nach Rom fliegt.
Okay, du wolltest eigentlich auch mal ankommen, ne?
Ja, genau, weil okay. Richtig gelandet sind wir ja eigentlich noch nicht. Sind wir einfach die ganze Zeit mal so durch die Welt geflogen und hatten genug Zeit, mal diese ganzen sonstigen Aspekte zu machen, aber runter kommen sie ja immer.
Mhm.
So auch dieser Podcast. Deswegen jetzt geht's sozusagen, mich interessiert natürlich jetzt, was ändert sich jetzt an den Prozeduren, wenn man sich dem Ziel nähert?
Auch da wieder in Phasen orientiert sozusagen, wenn ich mich begebe in immer dichter ran an den Flughafen, muss ich natürlich irgendwann anfangen, den Sinkflug zu beginnen.
Ja.
Na, das will auch geplant sein. Also manche Flughäfen liegen halt komisch in irgendwelchen Bergen oder irgendwas, wo man halt nicht schnell genug runter kann oder nicht früh genug runter kann, weil Hindernisse im Weg sind. Manche Flughäfen haben Anforderungen von der Flugsicherung her, dass man früher runter sein muss, dass man sich bewusst ist und weiß, okay, das steht meist natürlich auch in den Karten drin, aber der Flugsicherung möchte einen in 50 Kilometern in 10.000 Fuß haben, dass mich nicht von dieser Entscheidung überrascht wird sozusagen und sagt, jetzt schnell hier runter, weil ein Flugzeug kann nicht unendlich schnell sinken sozusagen. Ne? Und Flugzeug ist auch gleichzeitig ein guter Segler sozusagen. Und wenn ich ganz schnell runter will, dann werde ich auch ganz schnell und irgendwann werde ich zu schnell. Also ich kann nur eine bestimmte Sinkrate überhaupt schaffen, um runterzukommen. Und ich möchte am liebsten effizient.
Ist auch für die Passagiere nicht angenehm. Ne?
Genau, drückt auf die Ohren, wenn es sehr stark runtergeht. Und ich möchte natürlich aber auch effizient sinken. Und das ist dann, wenn man am besten plant man das so, dass man sich anguckt, da hilft natürlich auch der Flugwegrechner, dass man sagt, okay, der Wind ist so und so, ich habe starken Gegenwind oder ich habe starken Rückenwind. Bei dem und dem Punkt möchte ich gerne anfangen zu sinken. Da muss man die und die Hindernisse beachten. Das ist das, was wir auch uns gegenseitig briefen sozusagen vor dem Anflug. Am liebsten möchte ich mit Leerlauf sinken, Triebwerke auf Leerlauf und dann praktisch nur runtersegeln. Das wäre das Optimale. Und am optimalsten wäre ich das, wenn ich das Energiemanagement so mache, dass ich jetzt kurz vor der Landung wieder, wenn ich stabilisiert bin, Fahrwerk alles ausgefahren habe, dann wieder Gas gebe, um dann in diesem stabilisierten Landezustand dort anzukommen. Und wir briefen uns auch vor über das Wetter, wie das ist am Flughafen, wie unsere technischen Bedingungen nochmal sind. Da könnte man sagen, okay, nach 2 Stunden Flugzeit weißt du noch, wie technisch dein Flieger okay ist, aber trotzdem briefen wir uns das nochmal. Es wird interessant, wenn du dann länger unterwegs bist, ne? Wenn du 12 Stunden unterwegs bist, dass du dann auch noch erinnerst, was war nochmal kaputt am Anfang.
Ne? Ja.
Dass du dir nochmal die Besonderheiten des Flugzeugs gerade in technischen Zustand, die Besonderheiten des Flughafens, dass du dir das genau erzählst, wie du den Anflug genau durchführen möchtest. Welche Anflugart es überhaupt wird. Es gibt verschiedene Arten, Instrumentenanflugarten zu machen. Präzisions-, Nicht-Präzisionsanflüge, Sichtanflüge und Landedistanz, dass du dir nochmal überprüfst und ausrechnest, dass du sagst, okay, die Landebahn, die uns der Fluglos jetzt zuweist, die reicht aus bei dem Wetter, passt das alles. Und dir dein Fehlanflugsverfahren, wie gesagt, nochmal durchsprichst. Gegebenenfalls auch, wenn noch irgendwie was kaputt geht, ein Triebwerk ausgeht, wenn das irgendwie hinderniskritisch ist dort in der Art. Dann gibt es Checklisten zu lesen, die Phasen abschließen sozusagen. Descent-Checklist oder Approach-Checklist. Und ganz kurz vorm Anflug, vor der Landung, gibt es dann die Landing-Checklist, wo dann überprüft wird, so habe ich denn jetzt wirklich alles ausgefahren? Fahrwerk, Landeklappen, ist das alles da? Ne? Mhm. Und in der Zwischenzeit wird man von verschiedenen Fluglotsen wieder durchgereicht, bis man zum Schluss auf den Anflugfluglotsen kommt. Der schickt einem meistens mit Radarvektoren, also bei größeren Flugplätzen, und da fliegen wir meistens auch nur hin, mit Radarvektoren auf den Endanflug des Flughafens hin. Der versucht einem so möglichst wie eine Perlenkette aufzufädeln, wenn man sich das so vorstellen kann.
Ja.
Na? Das kann am besten, die machen das ständig nur, die fädeln einen und weisen einem Geschwindigkeiten zu, sodass man gleichmäßig einen Abstand auf diesen Flughafen zufliegt. Irgendwann sagt er dann, you're cleared for approach, also du bist vom Anflug freigegeben. Dann übernimmt man wieder selber die Navigation und fliegt an. Mit Navigation meine ich so die Führung, welche Richtung ich steuere sozusagen. Mhm. Und irgendwann wird man an den Tower-Lotsen rübergeschickt und der Tower-Lotse gibt einem dann die Landefreigabe, wenn die Landebahn frei ist. Kann das sein, dass noch einer rüberrollt oder irgendwas kreuzt, quert oder irgendwas.
Was für einen Abstand muss man denn zu anderen Flugzeugen so halten?
Das hängt davon ab, welche anderen Flugzeuge voraus einem fliegen. Hinter einer 737, wenn ich da mit einer anderen 737 fliege, dann muss ich das jetzt in Kilometern sagen, wie ist denn das jetzt? Habe ich einen Abstand von im Anflug von 2,5 Meilen. Nautische Meilen rechnen wir. Also was ist das? Ungefähr 4,5 Kilometer oder irgendwie sowas. Ne? In einem
3,7 sagt Google.
3,7? Bin ich so schlecht im Rechnen?
2 Seemeilen, 3,7 Kilometer.
Oh. Peinlich, das ist jetzt peinlich.
Was hast du gesagt?
4,5 Kilometer.
Naja.
Oh. Ja, das müsste ich wissen. ich rede schon zu lang. Wenn vor mir ein kleineres Flugzeug hinter einem größeren hinterher fliegt, dann wird der Abstand vergrößert, weil die Flugzeuge produzieren Wirbelschleppen bei der Landung, die hinter einem hinterher fliegen sozusagen, die können gefährlich sein für die nachfliegenden Flugzeuge, je größer das Flugzeug ist, sodass dann teilweise bis zu 5 nautische Meilen Abstand gehalten wird, wenn man dahinter fliegt, oder 6 Meilen auch hinter einem großen A380. Muss in der 737 6 Meilen Abstand, glaube ich, dahinter dran halten. Und genau. Und dazwischen können natürlich auch noch Flüge abfliegen und so weiter. Und ja, und dann geht das Prozess los. Man hat sich hoffentlich auch schon vorher überlegt, welche Richtung ich denn abgerollt bin. Ne? Also wo ich dann, weil manche Leute besprechen, oh ja, wir machen die Landung, landen wir, und dann sind sie gelandet und dann, und jetzt? Nein, du musst natürlich auch wissen, wo dein Parkplatz vorher ist, wie rolle ich denn da hin, wie komme ich denn da hin, so, dass man da keine Überraschung erlebt, man will keine Überraschung haben. Das muss halt vorher alles so ein bisschen durchgesprochen sein.
Und das kriegt man von dem Fluglotsen übermittelt oder wird das irgendwie digital übertragen?
Nee, alles vom Fluglotsen. Also okay. Die Parkposition, wir bekommen teilweise Informationen schon vorab über Telex-Systeme hochgeschickt, Anschlussflüge für die Gäste, wie es dann weitergeht, Wetter können wir uns digital holen und sowas in der Art. Und das funktioniert also alles schon über Datenfunk. Aber die eigentlichen Freigaben dann am Ende, die sind dann über Stimmen, über Voice sozusagen. Ich weiß dann grob, wo ich hin muss. Ne? Ich kann mir vorstellen, wie ich rolle, aber wie ich da am Ende hinrolle, das erzählt mir dann der Fluglotse. Weil er natürlich auch anderen Verkehr hat, der entgegenkommt. So ein Flugzeug kann er nicht immer umdrehen oder wenden oder rückwärts fahren oder sowas. Das geht halt nicht. Ne? Deswegen wird auch da genaue Freigaben erteilt. Dann rollt man zur Parkposition. Da gibt es halt mehrere Möglichkeiten, dass man eine Parkposition hat, die einfach eine freie Fläche ist, wo man sich draußen hinstellt. Da hat man meistens, und das ist nicht der Fluglotse, die werden gerne mal verwechselt damit, diese Einwinker, die mit den Dingen, das ist kein Fluglotse.
Nee, klar, die sitzt ja oben vom
Computer. Die sitzt am Computer am Tower, ne?
Irgendwann. Aber wie nennt man den denn, die Einwinker?
Der Marschaller, Einwinkler, den Kartoffelkäferfahrzeug, da mit dem, ne, Ringrand, ne? Von der Bodenaufsicht, die haben auch einen Namen. Entschuldigung, wenn die alle zuhört, bitte jetzt nicht mich hauen. Ne? Marshaller, also im Englischen heißt sie Marshaller. Ne? Derjenige, der winkt dich ein, ne? der guckt dann, dass du links und rechts alles frei ist, weil ich kann das nicht so unbedingt absehen und vor allen Dingen, ich kann nicht genau sehen, bei welchem Punkt er mich anhalten lassen möchte. Sagt dann so, fertig, macht ein Kreuz mit seinen Kegeln und sagt mir, jetzt hier stehst du richtig. Dann gibt es zwei Optionen. Entweder geht meine IPU, was sie meistens ja geht, habe ich die IPU vorher gestartet, sodass ich eine Stromversorgung habe für mein Schiff, kann die Triebwerke ausstellen und dann, wenn die Triebwerke ausgestellt sind, dieses rote Blinklicht, wenn ich das abgeschaltet habe, gibt es noch eine Liste, die ich lesen kann, ob ich dann wirklich alles korrekt abgestellt habe. Und dann kommt die Bodencrew, kommt dann selbstständig angefahren. Wenn das Licht nicht mehr läuft, fährt die Treppen ran, die Gäste steigen aus. Hoffentlich sind Busse da. So diese ganzen operationellen Quatsch, der dann irgendwie losgeht, dass hoffentlich alles reibungslos funktioniert. Und die Gäste können dann aussteigen. Und sind
also diese ganze Bodenlogistik ist sozusagen komplett die Aufgabe des Flughafens. Also das,
ja, genau.
Da muss man jetzt nicht nochmal irgendwas reinkommunizieren,
sondern wobei, wie gesagt, einfach,
man kommt, man ist angemeldet und dann muss das irgendwie laufen.
Auf Zuge von kartellrechtlichen Gründen oder sowas muss es immer mehrere Provider auch geben, die diesen Service an so einem Flughafen anbieten, glaube ich. Das gibt auch so eine EU-Richtlinie oder irgendwas. Deswegen hat man oft mehrere Provider, die einem den Bodenservice anbieten, also die Treppen fahren und sowas. Und manchmal kommt man irgendwo an und dann will man als Airline, hat man denn Unternehmen A, dem am Vertrag, die einem die Koffer ausladen und die Treppen reinfahren und der kann gerade nicht und nebenan steht einer von Operator von Vertragsfirma B, der die Treppen mit der Bezeichnung B drauf hat, aber der darf sie jetzt nicht ranfahren, weil er mit meiner Fluglinie keinen Vertrag hat.
Oh.
Das sieht manchmal sind die absurden Situationen. Stehen die Gäste da sind doch Treppen, wieso fährt er jetzt nicht ran? Ich sage, ja, der hat, tut mir leid, das ist nicht andere Baustelle oder das ist nicht meine Firma oder irgendwas in der Art.
Wunderwelt des Kapitalismus.
Ja, so ist es nun
mal. Das ist alles, ne? Total effizient. Der Markt wird es schon richten.
Ja, nee, das ist.
Auch wenn man dann länger warten muss.
Ich will jetzt nichts dazu sagen. Okay. So, genau. Und denn
ich hätte jetzt wirklich gedacht, das ist halt einfach mal eine Dienstleistung der Dienstleistungsfirma Flughafen.
Ja.
Und das ist halt einfach in der Landegebühr quasi mit enthalten und fertig.
Nee, also gerade bei kommerziellen Sachen wird das schon ein bisschen komplizierter. Ich weiß nicht, ich kenne die Verträge nicht, wie die Firma da hat, aber dann wird auch teilweise dann abgerechnet. Ich weiß, bei der Fraport kann man sich das ganz genau im Internet angucken, was sie verlangen. Irgendwie pro Flugzeug, pro Gewicht, pro Landegebühr kostet es das und das und pro Abfertigung, pro Passagier kommt nochmal das Geld und pro Koffer nochmal das Geld noch oben drauf. Mhm. Das sind da die ganzen Gebühren. Das geht dann relativ schnell. Also so ein Jumbo anlanden und dann Gäste aussteigen lassen, sind mehrere tausend Euro fällig, ne, damit das irgendwie abgehandelt wird.
Ja.
Ne? Und das sind manche Flughäfen sind teuer, manche sind günstiger, manche haben bessere Infrastruktur. Dann gibt es natürlich noch die ganzen DFS-Kram und der Flughafen als solches, der die Infrastruktur vorstellt und die Betriebsstufen auch haben muss für diese Nebellandung, bei niedrigen Sichten, dass der die erfüllen kann. Das ist wieder eine andere Baustelle, das ist wahrscheinlich der reine Flughafenbetreiber, der das macht. Ne?
Es gibt ja auch so für die Landungen auch noch so Unterstützungssysteme. Ne? Mhm. So, also ich weiß nicht, ob das jetzt in Innsbruck ist, aber so, sagen wir mal, gerade für schwer anzufliegende Flughäfen, gibt es ja nochmal so zusätzliche Differential-GPS-Geschichten,
das um ist, sozusagen sich genauer. Also was der klassische Weg, ein Instrumentenanflug, also einen Anflug am Flughafen zu machen, nur nach Instrumenten bis zu einer bestimmten Höhe, wo ich dann rausgucke als Pilot und die Runway vor mir sehe, ist über Ultrakurzwelle, ILS-Systeme nennt sich das, Instrumentenlandesystem. Mhm. Und man driftet natürlich jetzt mehr und mehr zu GPS-gesteuerten Gerichten und Geschehnissen. Und da ist das GLS nennt sich das mittlerweile. Frage mich jetzt bitte nicht nach den Abkürzungen, habe ich gerade im Kopf. GLS-Systeme, Landesysteme, und das funktioniert in der Tat mit GPS, mit Differentials GPS, wo dann ein Korrektursignal an den Empfänger des Flugzeugs gesendet hat, dass die Genauigkeit des Gerätes noch verbessern kann. Und für den Piloten ist es ganz doof gelöst, also ganz doof, man also, wählt genau die gleiche Frequenz an wie vorher bei einem ILS, dreht er sich die Frequenz von dem Kurzwellenfunk an Empfänger ein, den er dafür benutzt, und beim GLS drückt, ist es dieselbe Frequenz, die dreht er ein, und darüber kommt dann die Differentialsignale. Es ist sehr easy und convenient für den Piloten gelöst. Ne?
GPS-Landesystem heißt GLS. Hm. Ah, okay. Beziehungsweise auf Englisch heißt es eigentlich GBAS, also Ground-Based Augmentation System.
Okay.
Alright. Mhm. Jetzt wissen wir das auch.
So, da sind wir gelandet, und meistens geht dann der Stress gleich los, dass man. Achso, es gibt natürlich, wenn man an eine Parkposition kommt, wo ein Finger dran ist, diese Brücken, die rangefahren werden, gibt es meistens so Docksysteme, die. Wo ich so visuelle Marker habe, die mich orientieren, wann ich, ob ich genau genau auf dem Kurs bin sozusagen, genau in der Mitte dieser Parkposition, und wann ich meinen Stopp habe. Da gucke ich raus, und das steuere ich mit Bremsen und mit einem Handrad, mit dem ich das Bugrad steuere, fahre ich da direkt ran und halte den Flieger an, und dann schalte ich die Triebwerke aus, bekomme hoffentlich Strom sowieso, aber lasse die EPU meistens laufen noch am Anfang, bei größeren Flugzeugen umso mehr, um die Luftbelüftung in der Kabine aufrechtzuerhalten, und dann steigen die Gäste aus, und dann wird praktisch schon der nächste Flug vorbereitet. Also bei diesen Kurzstreckenflügen geht die Tür auf, und das Erste, was reinkommt, ist der Flugplan für den Rückflug. Kommt durch die Tür rein.
Keine
Zeit verlieren.
Wie viel Pause muss man haben?
Es gibt bei Flugzeug Sachen keine Pausenregelung, wie bei LKW, wenn du das meinst. Es gibt nur eine maximale Begrenzung, abhängig von der Anzahl der Starts und Landungen, die man macht, also Anzahl der Flüge, die am Tag gelegt wird. Ich glaube, maximal möglich sind 6, laut Ring, dass maximal 6 Flüge am Tag macht. Dann darf es aber auch nur maximal die Dienstzeit, glaube ich, 12 Stunden sein oder irgendwas. Und dann kann es noch sein, dass man verlängern muss als Kommandant. Dazu ist auch der Kommandant da, diese Entscheidung zu treffen, zu sagen, okay, wir haben jetzt schweren Wind gehabt, oder wir hatten eine Störung, oder wir mussten hier lange warten, und wenn ich jetzt nicht Flug die Zeit nochmal um eine halbe Stunde verlängere, kommen wir gar nicht an. Und dann kann ich das nochmal entscheiden, um mal länger zu machen. Aber das muss eine Entscheidung sein, die muss in Absprache mit der Crew getroffen worden sein. Wobei das nur eine Absprache ist, eine Entscheidung, die der Kommandant fällt. Abhängig von der Belastung, die vorher stattgefunden hat.
Mhm. Puh, das sind ja schon ganz schöne Einsatzzeiten.
Ja, das sind Einsatzzeiten, dann hat auch dementsprechend Ruhezeiten hinter dran. Ne? So ist es nicht. Gerade bei Langstrecke wird es dann sehr interessant, welche Zeitzonen man denn überflogen hat und wie lange man Aufenthalte hat und sowas, wie lange ich denn da bleiben kann und beziehungsweise wenn ich dann wieder zurückkomme, wann ich den nächsten Flug dann irgendwie machen kann. Und dann gibt es noch eine Minimumzeit, die ich in der Woche frei haben muss. Also man muss in einer Woche mindestens 36 Stunden einmal frei haben, zum Beispiel als Gesamtruhezeit. So, das ist praktisch das Wochenende, was man haben kann.
Ja.
Ne? Das gibt es so als Vorschrift. Das ist ein recht komplexes Thema, können wir auch stundenlang reden, wenn du möchtest.
Machen wir ja auch schon.
Ach, ja, nee. Ne.
ich wollte das jetzt nicht bis ins letzte.
Aber auch das ist genau, aber das ist wirklich noch präziser und minutenauer geregelt als bei manch anderen Betrieben wahrscheinlich, wo das irgendwie Regel ist, wo das vorgeschrieben ist. Deswegen sind diese Meldezeiten auch so wichtig, wann ich denn da zu sein habe. Da fängt die Uhr an zu ticken.
Die Stechuhr.
Und das ist nicht nur wegen möglicher Bezahlung oder irgendwas. Da gibt es ganz unterschiedliche Systeme, sondern einfach mehr wegen, wie lange kann der gute Mann oder die gute Frau da vorne noch sitzen oder hinten sitzen.
Ne? Genau. Aber was mich nochmal interessieren würde, ist natürlich so die eigentliche Logistik, weil man geht zur Arbeit und dann ist man auf einmal in Oslo.
Ja,
so,
genau.
Ja. Und
nicht nur einmal
ist ein wird ja nicht immer möglich sein, dass die Flüge so gelegt werden, dass man wirklich auch wieder da hinkommt, wo man wohnt.
Mhm. Ja, wie man gesagt.
Startet ja noch nicht mal unter Umständen von da, wo man wohnt.
Ja. Also, das, wie gesagt, hängt von dem von dem vom Einsatzgebiet der Airline ab. Wenn es eine Airline ist, sagen wir mal, die sich nur darauf konzentriert, sternförmig für einen Punkt zu fliegen und wieder zurück und gar nicht irgendwelche Hubverbindungen zu anderen irgendwie anbietet oder anbieten möchte, da fliegen die Leute vielleicht wirklich nur Punkt zu Punkt und sind abends immer da, wo sie abgeflogen sind, nämlich zu Hause. Aber es gibt auch manche Airlines, die betreiben Verbindungen in einen Hub rein, also sagen wir mal nach Frankfurt rein oder nach London rein und irgendwas und möchten ihre Gäste auch morgens aus von Brest nach Paris bringen oder eben von Krakau morgens nach Frankfurt, damit sie dann von dort aus mit einer Langstrecke weiterfliegen können. Diese Airlines haben natürlich Umläufe, die dann übernachten in den jeweiligen Stationen, weil dort man ist ja so, dass als Beispiel, wenn man fliegt meinetwegen jetzt, ich nehme mal das Beispiel Krakau, man fliegt nach Krakau hin, irgendwann mittags, steigt aus, ist im Hotel, hat seine Ruhezeit, man hat ja auch vielleicht schon früh morgens angefangen, 4 Flüge gemacht, morgens um 5 muss man irgendwie da sein zur Arbeit, hört dann nachmittags um 2 irgendwie auf in Krakau, nachdem man 4 Flüge gemacht hat, also einmal Hamburg-Rom, wieder Hamburg nach Nürnberg und dann Nürnberg-Krakau oder irgendwie sowas und ist dann in Krakau und irgendwann der Flieger, der dort steht jetzt in Krakau, den man da hingebracht hat, wird von einer Crew übernommen, die aus dem Hotel kommt und fliegt denen dann den ganzen weiteren Tag zurück und irgendwann abends, spätabends kommt eine Crew rein mit einem Flieger und stellt den abends ab in Krakau. So, geht dann ins Hotel. Während die andere Crew, ich mit meiner Crew, mittags angekommen bin, jetzt den kurzen Nachmittag oder irgendwas da in Krakau hatte, auch vorgeschrieben, mindestens 10-12 Stunden, was ich an Ruhezeit haben muss. Und dann stehe ich morgens wieder auf und fliege den Flieger von Krakau wieder dann zurück zum Hub, wo es dann hingehen soll, um die Gäste denn dort hinzubringen, dass sie dann weiter transportiert werden können.
Und die Airline hat dann wahrscheinlich immer so seine Hotels, die im Idealfall nicht zu weit weg sind.
Manchmal sind die uns zu weit weg. Das ist je nachdem, wo das ist und welches Land. Es gibt Flughäfen, die sind direkt am Hotels, direkt am Flughafen. Und das finden wir natürlich als Crew furchtbar, weil da hast du irgendwie nichts, was du machen kannst. Ne?
Ja.
Auf einer Seite ist der Weg schön kurz. Ne? Dann hast du aber manche Hotels, die sind irgendwo mitten in der Stadt, wo du Stunden hinfährst und du eh schon abends dann kaputt irgendwie ankommst und eigentlich nur ins Bett möchtest. Und dann fährst du da erstmal noch eine Dreiviertelstunde in so einem dusseligen Bus da irgendwie durch die Gegend rum, um dann da irgendwie hingebracht zu werden.
Ja.
Und, so, ne? Und das ist, wobei man könnte sagen, ich habe es noch gut, weil es gibt manche Airlines, die sagen, also die ganz, ganz günstige Ecke, so teilweise, wo es dann heißt, so, du hast einen Führerschein, mietet doch mal ein Auto. Man ist sehr kreativ, um die Kosten zu sparen. Also je nachdem, wo man. Ich möchte das gar nicht ausweiten, was es da alles für Möglichkeiten gibt, wo man Kosten sparen kann.
Aber es ist auf jeden Fall so Teil dieser ganzen Logistik der Airline. Das ist ja nicht ohne Herausforderung, weil man muss ja dann auch mit Krankheiten und Nichterscheinen und so weiter
immer
wieder rechnen.
Genau, deswegen gibt es auch Bereitschaftsdienste. Jedes Crewmitglied hat so einen Anteil seines Jobs, besteht einfach nur aus Bereitschaft. Also dann ist man zu Hause und dann klingt möglicherweise das Telefon und sagt so, jetzt meistens so eine Stunde, in der Stunde bitte am Flughafen sein, Sie fliegen jetzt los und kommen in 5 Tagen wieder. Oder irgendwas, kann passieren.
Kriegt man denn überhaupt noch ein Privatleben irgendwie auf die Reihe?
Wollen wir so sagen, man hat sich damit arrangiert, je nach Einsatzspektrum, also mal klappt es gut, mal weniger gut. Ich habe es bis jetzt toi geschafft, bis auf einmal Weihnachten immer zu Hause zu sein. Also ich habe es irgendwie hingekriegt durch Wünsche und Planung, durch etc., durch alles was. Und aber es gibt manche Leute, die greifen oft ins Klo dann und kriegen einen dummen Plan gestrickt oder irgendwas. Man ist schon ein bisschen fremdbestimmt, das auf jeden Fall. Und das ist manchmal ein bisschen unglücklich, ne? Dass man Sachen dann verpasst, wo man gerne bei gewesen ist. Aber das ist halt, das ist der Job. Aber es gibt auch andere Jobs, wo das so ist. Also es ist ja nicht nur eine Fliegerei.
Hat aber auch Vorteile.
Hat auch Vorteile, dass ich für mich gibt es in dem Sinne, ich bin nicht am Wochenende gebunden. Ich kann auch an normalen Zeiten, also einen Arzttermin zu kriegen, für mich ist relativ leicht, weil dann komme ich halt, ich sage immer, wenn ich einen Arzttermin sage, sagen Sie mir bitte, wann Sie Zeit haben, ich sage, wann ich Zeit habe und dann geht das hin. So geht es immer am besten. So hat man sich da arrangiert. Man muss da nicht irgendwelche Termine verlegen oder das hat natürlich auch Vorteile. Ne?
Schichtdienst halt. Ne? Ja, aber ich meine, man hat ja dann auch, ich meine, man sieht die Welt.
Irgendwie. Ach, das meinst du? Also, okay.
Ist ja jetzt auch nicht, vielleicht für dich schon gar nicht mehr so im Fokus, aber mag ja auch am Anfang auch nochmal ein besonderer Reiz sein, oder?
Ja, das stimmt natürlich. Man sieht die Welt, das haben wir natürlich nicht. Wenn die Airline das irgendwie anbietet, ne? Also du kannst auch, wie gesagt, wenn du in diese ein Beispiel, was ich erzählt habe von einer Gesellschaft, die nur sternförmig fliegt, da siehst du nur die Welt, aber immer nur in halben Stundenhemden.
Ja. Ja?
Und du hast natürlich das Gefühl, du warst mal in Italien, du schaffst es vielleicht auch mal ganz kurz ins Terminal reinzurennen und dir einen italienischen Cappuccino zu holen. Aber du warst nicht wirklich da. Ne? Also das ist schon. Aber man hat zumindest mal die Luft von Rom ganz kurz geschnuppert.
Das aber ist es natürlich gibt ja auch, sagen wir mal, ne? Gewisse
und es ist schon
Vergünstigungen, wenn man so
gibt es natürlich nur in die eigene Airline. Wenn die eigene Airline diese Strecke nicht anbietet, wo man hin möchte, dann geht das auch nicht.
Na gut, aber immerhin.
Immerhin, klar, ja. Logisch, es geht hin. Aber immer noch bedenkt, dass diese Vergünstigungen mittlerweile nicht mehr so günstig sind, wie man früher so dachte. Ne? Ja. Also das ist nicht mehr so günstig. Und man kriegt ja dann nur, wenn Plätze frei sind, den Platz, diese sogenannte Standby-Reisen.
Ja.
Und das kann man sich mit der Familie nicht leisten, also meiner Meinung nach. Also wenn ich geplant irgendwo in Urlaub fliegen will,
ja,
mit Kind und Kegel, den kann ich nicht sagen, du, schade, wir fliegen jetzt heute doch nicht in Urlaub. Dann guck dir mal in die Kindergesichter an, wie sie dich dann angucken, wie, was ist denn jetzt hier los?
Ja gut, das also nicht, mit, ne? Familie ist dann nochmal eine andere Sache, aber in gewisser Hinsicht ist das natürlich zumindest für eine bestimmte Phase bestimmt ganz sportlich.
Oder? Genau, genau. Ja. Und je nachdem, wie straff das Flugprogramm ist, man kann jeden krank planen, sage ich mal so. Also wenn man so quer die eine Woche früh, dann die andere Woche spät und oder Langstrecke so, ich kenne Leute, die sagen, ich bin jetzt schon 13 Mal über den Atlantik diesen Monat geflogen, die wissen auch nicht mehr genau, wo sie genau sind und die haben die Nächte durcharbeitet. Und auch wenn man dann im Reiseflug die Phase der Entspannung ist, man merkt immer, wenn der Flug zu Ende ist, man ist dann gelandet, dann merkt man so, wie man so ganz langsam irgendwie runterkommen muss, weil es am Ende dann doch eine kleine Herausforderung ist, dieses Gerät mit seinen 160 Stundenkilometern auf diese 40 Meter breiten oder 60 Meter breiten Betonstreifen da zu setzen.
Ja.
Das ist dann schon eine Belastung, die merkt man meistens dann irgendwie erst hinterher. Dass man sagt, oh, war doch ein Tag, Freude, schön geflogen, alles schön, aber warum bin ich denn so müde?
Ich denke, das wird jetzt natürlich ein richtiges Thema werden mit dem A380 und den Langstreckenflügen, weil ich meine, das Ding ist ja sozusagen darauf abonniert, maximale Distanzen zurückzulegen,
ja,
wenn ich das richtig sehe.
Ja.
Das ist ja dann wahrscheinlich eher so von hier nach Dubai, nach...
Das ist eine kleine Strecke. Die Strecken sind eher weiter, noch weiter. Singapur, Hongkong etc., das ist noch
Direktflüge,
richtig weit. Nicht direkt, nonstop. Ein Direktflug ist kein Nonstop. Vorsicht beim Buchen. Ein Direktflug heißt ja nur, dass ich direkt dahin fliege, aber ob ich zwischendurch in Helsinki anhalte, das Vorsicht.
Okay, verstehe.
Mit Glück
kannst du nicht umsteigen, aber man.
Mit Glück brauchst du nicht umsteigen.
Landet und startet.
Mit Glück brauchst du nicht umsteigen, sondern die Flugnummer bleibt.
Okay, also nonstop, richtig weit.
Genau.
Wie weit kommt das Ding so theoretisch? Was ist so die weiteste Strecke, die man damit tatsächlich nonstop fliegen könnte?
Ich denke mir, also das wird nicht betrieben, aber problemlos würde er auch von Frankfurt nach Buenos Aires kommen. Das ist so ziemlich das Längste, was so von Frankfurt aus irgendwie angeboten wird.
Okay.
Es gibt längere Strecken. Es gibt da, also ich glaube, am längsten momentan wird die 777, hat extrem lange Strecken. Die gehen so Chicago, Dubai, das sind so also extrem, oder noch länger, was war das gar nicht? Perth, Dubai oder irgendwas, das sind extrem lange Strecken. Das sind dann alleine Flugzeit von 16 Stunden schon, mit der Vorbereitung und Nachbereitungszeit. Ne?
Na? Ja, und dann kommt
der Jetlag, oder? Das geht dann auch wirklich nur zu dritt oder manchmal ist sogar zu viert. Ne? Und dass man sich austauschen muss, weil das schafft ein Mensch alleine nicht mehr. Das geht nicht. Der kann da nicht selbst diese 11 Stunden alleine im Stuhl hocken. Das ist schon sehr, sehr schwierig. Ist schon echt ermüdet dann, wenn das dann vorbei ist. Auch wenn es wirklich Phasen gibt, wo man sehr ruhig ist. Das Gleiche macht man ja auch die Nacht durch dann. Da braucht man eine Pause.
Aber da hat man sozusagen eine ganz andere Belastung. Ich meine dann dieses, man fliegt dann weit hin, dann fliegt man ja nicht gleich am nächsten Morgen wieder zurück, oder?
Dann fliegt nicht morgen nicht zurück, aber wenn man als Beispiel die Strecke Frankfurt nach New York fliegt, dann fliegt man am nächsten Tag zurück, ja, auf jeden Fall. Dann ist man dort ungefähr 22 Stunden Aufenthalt und fliegt gleich zurück.
Hat das dann den Vorteil, dass man in diesen Jetlag dann gar nicht erst so richtig reinkommt, weil man eigentlich daran nie so richtig dran teilgenommen hat?
Ja, das ist einfach, das macht man nicht, um einen Vorteil zu haben, sondern das macht man, weil die Flugzeitregelungen geben das her und weil das optimale Planung ist, das zu machen.
Ich frage mich halt nur, ob sozusagen diese Tag-Nacht-Änderung Zeit hat, an der Stelle einen irgendwie fertig zu machen, als Pilot. Oder als Personal generell.
Das verstehe ich jetzt nicht ganz.
Wenn ich irgendwie sozusagen
über einen Teich fliege.
Ja.
So, dann, ist, oder beziehungsweise, wenn ich zurückfliege, dann bin ich halt danach erstmal vollkommen gegen die Uhr, weil ich mir
ja, irgendwas aber, anderes
gewohnt war.
Also es gibt Regelungen einfach, dass du, wenn du eine Strecke geflogen bist, das ist ein Langstreckenthema, wenn du nach Osten geflogen bist und wieder zurück, dass du dann irgendwie mindestens 48 Stunden eine Heimatbasis haben musst, bevor du dann einen Flug nach Westen antrittst. Da gibt es so Regelungen, die da existieren, die auch vorgeschrieben sind, um eben eine Verwirrung des Körpers zu sehr zu vermeiden. Aber nochmal, du bist niemals so richtig lang, dass Jetlag für dich ein großes Problem wird. Du fliegst sowieso die Nacht durch.
Ja.
Ne? Weil also der Hinflug nach New York als Beispiel ist vielleicht noch irgendwie tagsüber. Wenn du da landest, nachmittags um zwei, ist für dich schon spät abends, aber irgendwie ist es noch ein Tag, den du hast. Aber spätestens der Rückflug dann ist immer nachts durch.
Ja.
Und bei manchen Strecken fliegst du sowieso nur nachts durch. Also die Strecke nach Osten hin werden gerne mal nachts hin und nachts zurück bedient.
Aber dann muss man ja auch seinen eigenen Tag-Nacht-Rhythmus auch flexibel anpassen. Also
du musst dafür sorgen, dass du ausgeruht zur Arbeit kommst, ganz schlichtweg einfach. Und dass du natürlich im Layover nicht sagen kannst, oh, ich mache den super Ausflug und sowas, sondern dafür hast du willst auch fit für den Flug sein. Das heißt, du musst dann, auch wenn du denkst, oh toll, ich bin jetzt in New York, ich würde jetzt gerne hier super noch toll shoppen gehen oder irgendwas. Du weißt aber, um zwei wirst du vom Hotel abgeholt, dann geht der Rückflug los, dass du dich dann am besten vorher noch, wenn du schaffst, nochmal 3-4 Stunden vorher hinzuhauen und dann ein bisschen.
Also man lernt sozusagen auch so ein bisschen sich runterzufahren.
Ja. Ja, klar. Also man sollte das nicht mit irgendwelchen anderen Mitteln probieren. Da gibt es ja immer so kuriose Tipps so für Travelers. Ja, musst du das und das und das nehmen. Das ist nicht gut. Also ich muss mir das nochmal einlesen. Das wird vielleicht für mich aktuell. Es gibt irgendwie so eine spezielle Schlaftechnik. Da kann ich nochmal nach Google nachreichen, wo man sich dann besser, schneller anpasst oder zumindest einigermaßen vorerholen kann, bevor man irgendwie gut auf so eine Reise geht, um nicht zu ermüdet irgendwie anzutreten. Aber generell ist das, dass die Zeit im Hotel hat, ist eine Ruhezeit und die sollte man auch zum Ruhen benutzen.
Jetzt haben wir, glaube ich, langsam alles durch.
Ja.
Was mich nochmal interessieren würde, ist so, jetzt hast du diese ganze zivile Luftfahrt quasi seit 30 Jahren stark im Blick. Und was hat sich geändert in dieser Zeit?
Was sich geändert hat, rein technisch, die Flieger sind moderner geworden, redundanter geworden. Der Flieger jetzt, der A380, ist unglaublich redundant. Was da alles ausfallen kann und man hat operationell kaum Einschränkungen, was man machen kann. Das ist schon sehr beeindruckend. Flugsicherungstechnisch, es wird mehr und mehr wird der Luftraum größer, den ein Fluglotse kontrolliert. Also man kriegt, oder um mal zu sagen, man kriegt mehr Directs, dass ich sagen kann, du kannst jetzt von dem Punkt quer einmal über ganz Frankreich direkt irgendwo hinfliegen. Das wird besser von der Koordinierung her. Technisch sind die Sicherheitssysteme verbessert worden. Früher gab es Systeme, die haben einen gewarnt, dass man jetzt, wenn man so weiterfliegt, gleich irgendwie in den Boden fliegt. Aber das haben sie einen nur gewarnt aufgrund von Radarhöhenmessern. Der hat also runtergeguckt und hat gesagt, ey Mensch, hier die Bodenannäherungsrate ist zu hoch oder du fliegst mit Fahrwerk eingefahren und immer flacher. Das hier muss irgendwas, hier stimmt nicht. Und hat er dich dann irgendwann angeschrien und hat gesagt, das stimmt nicht, ja, geh weg, ne, hau ab. Mittlerweile gibt es diese Systeme basiert auf einer Database, die gucken also auch voraus. Also der guckt nicht nur nach unten, wie tief der Boden ist, sondern er sagt auch, wenn du so weiter fliegst, fliegst du in den Berg. Da warnt er dich direkt davor. Also die technischen Sicherheitssysteme sind besser geworden. Warnungssysteme sind seit 15 Jahren sind die eingebaut, dass ich sehe, wenn ein anderes Flugzeug sich mir zu nahe kommt, basiert auf dieser Transponder-Geschichte, wo die auch Flightradar irgendwie drauf hat, die Flugzeuge warnen sich gegenseitig und sagt, hier, du bist für dich dran,
ja.
Geh weg, ne? Oder flieg weg. Ne? Also da hat sich deutliches Verfahren, eine Verbesserung an Sicherheitssystemen. Die Schulung ist besser geworden, mehr dieses Zusammenarbeit, dieses Crew-Resource-Management, da hat man sich viele Schwerpunkte darauf eingelegt, es wird ständig irgendwie versucht, das irgendwie zu verbessern. Viele Sachen sind aber genauso noch, hier der Datenfunk über Nordatlantik. Früher, als ich das geflogen bin, 340, da war das alles über Voice. Also alle die Kombination mit den Fluglotsen waren über Voice. Da hast du, gibt es immer noch das sogenannte Track-System, Nordatlantic Track. Das sind so feste Straßen, die jeden Tag neu festgelegt werden anhand von Wind. Und die wurden dir mitgeteilt mit Hilfe von Broadcast, also mit einer Frequenz, die hast du eingedreht, da wurden die Punkte wurden gesagt, dann hast du sie aufgehört, aufgeschrieben. Das war sehr viel manuelle Arbeit, Papier aufschreiben, tun und so. Und mittlerweile gibt es die alle über Datenfunk, die Freigaben gehen über Datenfunk, sodass du gar nicht mehr so viel anrufen musst. Kurzwelle ist auch weniger geworden, der Funk über Kurzwelle, über Nordatlantik, dass du da nur noch, das ist nur noch der Backup, der funktionieren sollte. Ich weiß nicht, wer schon mal Kurzwellenfunk gemacht hat, das ist also furchtbar, das ist ein Gequietsche die ganze Zeit. Aber in anderen Ländern der Welt ist es noch gang und gäbe. Also wenn ich über Afrika fliege und sowas, da gibt es teilweise immer noch dieses schreckliche Kurzwellengefunke, wo auf einer Frequenz Bombay, alle drauf reden, von Bombay bis Addis, bis Nairobi, alle quatschen, hauen ihre Geschreie über diese Frequenz raus und der am lautesten schreit und am meisten Sendeleistung hat, der kriegt seine Freigabe. Na?
Oh Gott.
Ja, ja. Da sind aber natürlich aber auch die, da sind natürlich die, da, der wird auch wesentlich großzügiger gestaffelt und da fliegt er dann wirklich nur alle halbe Stunde oder alle 20 Minuten Flugzeug längs. Ne? Also da wird einfach der Verkehr kontrolliert, wie man da reinfliegt in diesen Luftraum. Ne?
Aber so jenseits der unmittelbaren Pilotenbedürfnisse und vor allem auch der technischen Verbesserung, wie hat sich der Luftverkehr ist ja enorm angestiegen. Mhm,
genau.
Es ist billig geworden, teilweise absurd billig und es ist eine Massenbewegung geworden, der Luftverkehr explodiert, auch in den Zahlen, ist natürlich damit auch ein Umweltthema, nicht nur wegen Lärm und eben auch so sonstigen Belastungen, entzieht sich aber in gewisser Hinsicht auch so ein bisschen so einer regionalen Kontrolle, weil das einfach so ein internationales Ding ist.
Genau.
Was ist so dein Eindruck? Ist das irgendwie trotzdem auf einem guten Weg oder gibt's da einfach Tendenzen, die dich beunruhigen? Wie muss man das so
was ein Trend darzustellen ist natürlich, dass der Preisdruck auf die Gesellschaften enorm ist. Wie gesagt, wird immer günstiger. Es wird auch da globaler sozusagen. Es brechen so vertraute Strukturen, brechen so langsam auf. Diese Sache sehe ich wie ein Fossil, das schon seit 30 Jahren in einer Firma ist. Das gibt's bestimmt irgendwann bald nicht mehr.
Ja.
Also der Aspekt der sozialen Sicherheit. Auch dort wird immer weiter ein bisschen reduziert. Ich hoffe, das hat keinen Einfluss auf die Flugsicherheit, weil die Stimmung und das Training der Leute dadurch nicht mehr so konsistent gleich ist. Ich hoffe, das wird keinen Einfluss drauf haben. Die Regularien sind alle natürlich sehr streng und schreiben vor, was zu machen ist. Also vielleicht bin ich da auch nur ein bisschen übervorsichtig. Es wird zu beobachten ist, dass manche Gesellschaften diesen Kostendruck extrem auch ans Personal weitergeben und ganz exotische Arbeitsverträge schaffen. Also das jetzt von dieser arbeitsrechtlichen Sache. Ne? Also da gibt es also Airlines, die ihr Personal, die also ihre Crew in Bangkok stationiert haben, aber hier in Europa fliegen. Und weil das dort das Personal so schön günstig ist hat. Und wenn man denkt, ja, wie kommen die denn hierher und wie sind die nicht schon müde, wenn sie hier sind und sowas. Ne? Mhm. Also da gibt es ganz, ganz intensive oder ganz kreative Sachen, die da irgendwie raufkommen. Das ist so ein Aspekt, wo ich mir als Angestellter und vielleicht, ich hoffe nur, dass es nicht irgendwie, dass das möglicherweise einen Einfluss auf die Luftfahrt hat. Was es auf jeden Fall wird, es wird immer mehr zu einem Massentransportmittel und diese Arbeit, die dahinter steckt und die persönlichen Einsatz, die viele Leute leisten und diese Menge an Personal, die da noch immer noch dabei ist, um im Hintergrund das ganze Training zu gewährleisten, das unterschätzen vielleicht die meisten. Ich schweife, glaube ich, ab gerade.
Nö, nicht unbedingt.
Achso. Ja.
Jetzt wohl nicht mehr.
Achso.
Jetzt, nachdem du das so ausführlich dargestellt hast.
Genau. Also das ist das, wo die Sache so hingeht. Wie gesagt, der Preisdruck und der Konkurrenzkampf untereinander der Gesellschaften, der wird ist schon seit Jahren dabei, den Markt irgendwie so ein bisschen aufzuräumen und damit auch die Arbeitsbedingungen und für das Personal und auch die Piloten und die Flugbegleiter schwierig zu machen vielleicht. Interessanterweise ist aber ein irrer Bedarf da. Ne? Also nur nicht unbedingt hier, gerade in Europa, gerade hier so ein bisschen wenig Bedarf. Wenn einer alle möglichen Lizenzen hat und gute Erfahrung hat, in China findest du sofort einen Job, auch als Europäer.
Mhm.
Ne? Als Contractor sozusagen.
Ja, Stefan, haben wir noch irgendwas Wichtiges vergessen? Ich kann es mir fast gar nicht vorstellen.
Wir haben lange geredet, ne? Okay.
Ist ein bisschen länger geworden, okay. Die Sendung, aber es ist alles noch im Rahmen.
Rahmen.
Also, was halt hier so ein Rahmen ist.
Als Disclaimer, ich habe bestimmt nicht immer alles richtig gesagt, ne? Ich weiß nicht alles und.
Wer weiß das schon?
Genau. Und manche Leute haben bestimmt eine andere Meinung und genau. Kann man aber noch hinterher klären, die Fragen.
War auf jeden Fall ein umfangreicher Einblick sozusagen. Mhm. Und das war ja hier Sinn der Sache, um einfach mal so ein bisschen zu checken, was gehört eigentlich alles dazu, so um diesen ganzen Luftfahrtbetrieb, also diese zivile Luftfahrt im Besonderen aufrechtzuerhalten. Was kommt so auf die einzelnen Personen und Gruppen und speziell natürlich jetzt mit deinem Einblick auch auf die Piloten dazu. Ja, wann ist soweit mit dem A380? Wann hebst du ab?
Oh, ne, nächsten Monat.
Nächsten Monat schon?
Ja.
So richtig mit offiziell Linienflug und
ja,
so?
Ja, genau, mit allem drum und dran.
Okay. Dann muss ich mir mal ein passendes Ticket buchen.
Naja.
Stefan, vielen Dank.
Ich bedanke mich.
Ja. Und ich bedanke mich auch, und zwar bei euch, wie immer. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß an dieser Sendung und an der ganzen folgenden Sendung. Ihr wisst ja, es geht bald wieder weiter, irgendwann, mit einem weiteren überraschenden Thema. Mir fällt ja eigentlich immer irgendwas ein. Insofern, tschüss.